Attention.
Fast live. Aus einer dreifach versiegelten Aktenmappe im Berufungszimmer des FIA-Sportgerichts kommt die Big Show von sportradio360.de. Das verzweifelte Überholmanöver in der Safety-Car-Phase der deutschen Sportpodcasts. Wir suchen uns unsere Rennleiter immer selbst aus.
Hallo, hier ist Heinz-Harald Frenzen.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
Servus, hier spricht Fritz Dopfer.
Grüß euch, das ist der Manuel Feller.
Servus, das ist Lino Strafzau.
Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
Hey guys, it's Michael Schifrin.
Salut, c'est Pierre Garbert.
Hello, this is Gary Hachinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 569, schön, dass ihr wieder dabei seid. Kurzer Hinweis, wie wir es heute angelegt haben. Fangen an mit Fußball, zwei Teile mit Martin Konrad und dem Ex-Coach Alfred Tatar. Österreich, ein bisschen Deutschland, auch selbstverständlich danach ganz viel Deutschland mit Stefan Hempel zur Liga 2. Es geht weiter mit dem täglichen Blick nach Eugene zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Johannes Knut und Heiko Uldörp sind ja da seit ein paar Tagen am Start. Deshalb heute auch kein Eugene Daily Courier, weil wir das natürlich in die Big Show gepackt haben. Danach die Power Rankings mit dem Producer Junior. Dann Motorsport, ganz kurz nur, aber ich wollte ihn nicht rausschneiden. Leider technische Probleme, sicherlich eher auf meiner Seite mit Eddie Mielke, aber Stefan der Voice Heinrich war am Start zur Rallye und zu Motorrad und dann noch mit Stefan Ehlen auch zur Formel 1. Kaiser haben wir erreicht von der Bild-Zeitung, Sebastian Kaiser, der mit der Tour unterwegs ist. Da geht's ja gerade rund in den Pyrenäen. Danach Gregor Biernat, The Open Championship. Da war er auch, also ich habe selten so viel Golf geschaut wie an diesem Wochenende, das Jahr. Danach noch Björn Jensen zum Hockey und schon ein kleines bisschen Tennis und hinten raus auch noch der Davis Cup-Chef Michael Kohlmann. Der ist auch am Roten Baum, war davor aber noch woanders. Das ist also die Big Show 569. Viel Spaß! Herrschaften, die Big Show 569 geht los mit dem Fußball und zum einen mit Martin Konrad von Sky Austria. Servus Martin.
Hallo, grüß euch.
Und mit Coach Alfred Tatar. Servus Alfred, guten Morgen. Es gibt heute Bananenmilch, haben wir gehört.
Naja, bei der Hitze muss man mit Bananenmilch arbeiten. Bananen kühlen, dazu noch kaltes Joghurt, Eiswürfeln drinnen und Reismilch. Perfekt.
Aber kein Zucker natürlich, natürlich nicht.
Es ist natürlich Zucker drinnen, aber das ist der Fruchtzucker der Frucht. Also von dem her wäre zusätzliche Glukose völlig fehl am Platz.
Na bitte, da haben wir wieder was gelernt. Das letzte Mal war es, glaube ich, ein Ribisselkuchen, den der Alfred gemacht hat. Das ist ganz, ganz stark. Bevor wir auf die österreichische Liga schauen, das wollen wir natürlich machen, mal ein bisschen ein größeres Big Picture, wenn schon größer ist. Martin, Robert Lewandowski ist jetzt zum FC Barcelona gegangen. Julian Nagelsmann hat dann gesagt, schon erstaunlich eigentlich. Barcelona, der einzige Club, der keine Kohle hat und kauft aber rundherum ein. Vielleicht, dass du dazu was sagen möchtest, aber was mich auch interessieren würde, ist deine rein sportliche Einschätzung. Ob jemand wie Lewandowski zum Spielstil, er ist natürlich ein herausragender Kicker, aber passt der Lewandowski überhaupt nach Barcelona?
Also zunächst einmal bin ich positiv überrascht, dass die Big Show mittlerweile auch immer mehr zu einer Kochshow wird und freue mich da sehr. Auch das ein oder andere Rezept, weil das dauert ja auch länger, die Big Show, da kann man nebenbei tatsächlich auch...
Kann man ein bisschen mitkochen, ja?
Kochen. Ja, es ist hervorragend. Robert Lewandowski, zwei Dinge. Erstens, durfte ja Eintracht Frankfurt auf dem Weg zum Europa-League-Sieg mit den beiden Spielen gegen den FC Barcelona im Viertelfinale begleiten. Und ich glaube, dass ein Stürmer wie Robert Lewandowski, wenn er nur annähernd so in Form ist wie in den letzten zwei, drei Jahren, dieser Mannschaft ganz gut tun würde. Das ist das eine. Und das zweite ist, weil wir auch immer wieder Hans Krankl erwähnen, der ja auch in Spanien gespielt hat. Ich weiß schon, das ist jetzt schon 40 Jahre her, aber auch in der Zwischenzeit, wenn man sich die La Liga ansieht und wenn man dann sieht, unter Anführungszeichen, die Serie A oder die deutsche Bundesliga, dann glaube ich schon auch, dass mit Lewandowski ein Spieler dort ist, der genau auch in dieser Liga sehr erfolgreich sein kann, weil mit Sicherheit in La Liga, wenn man das so möchte, noch mehr vielleicht auch die Strafraumbesetzung gegeben ist. Und ich glaube also, dass der Lewandowski für Barcelona sehr wichtig sein kann. Und im Übrigen soll man ja Reisende nie aufhalten.
Alfred, stimmst du da überein? Ist Lewandowski wie Benzema zu erwarten, der im letzten Jahr ja noch besser als schon davor gespielt hat? Oder ist es gerade in Barcelona mit diesem Spielstil, wo ja, glaube ich, Suarez der letzte wirkliche Mittelstürmer war, aber eigentlich auch ein ganz anderer Typ als der Lewandowski, gehst du da mit Martin konform?
Ja und nein. Die Klasse von Lewandowski ist ganz unbestritten. Was allerdings jetzt in Spanien mehr zum Tragen kommt, ist, dass in Spanien die Defensivspieler einfach besser sind als in Deutschland in der Bundesliga. Also wenn ich das so salopp sagen möchte. Das heißt, für Lewandowski wird es viel schwieriger sein, so zu treffen wie in Deutschland. Und ich erwarte mir maximal zwischen 10 und 15 Tore, wenn überhaupt. Also ob das sportlich dann in der La Liga sich ausballen wird, sei dahingestellt. In der Champions League hingegen kann ich mir gut vorstellen, dass er trifft, wie er es normalerweise getan hat. Also zweischneidig. Ja, guter Transfer. Nein, weil Skepsis gegenüber der Sache, dass die Defensivarbeit in Spanien einfach gut ist.
Wie erwartest du 10 bis 15 Tore bis Ende September?
Ich glaub, na Martin, du kannst mit mir um einen Kuchen wetten, den du backen musst oder entweder ich. Aber einen, der natürlich Eckart Witzigmann gerecht wird. Das gilt über die gesamte Saison.
Moment, vorbehaltlich Elfmeter. La Liga, Elfmeter mit eingeschlossen, Alfred, oder ohne Elfmeter? Weil das ist ja die Frage.
Eingeschlossen. Die La Liga, die gesamte Meisterschaft der spanischen obersten Spielklasse, wird Lewandowski nicht mehr als 15 Tore erzielen.
Hashtag Word.
Also er schränkt schon nochmal ein. International kann er natürlich also sehr wohl auch noch ein paar Tore erzielen. Okay. Ja, dann halte ich dagegen. Beim Kuchen bin ich dabei, weil außerdem finde ich auch der Alfred gute Kuchen und die schmecken immer gut. Da freue ich mich schon. Also ich glaube, dass ich das noch heuer, noch von dir einen bekommen werde.
Ja, ein Weihnachtskuchen.
Vor der WM noch. So. Ja. Warum? Also mir geht's ja so. In Deutschland, es ist völlig klar aus meiner Sicht, dass der FC Bayern München wieder deutscher Meister wird. Ohne Lewandowski, dann halt spielen sie halt vorne ein bisschen anders. Jetzt haben sie hinten den De Ligt gekauft. Und das langweilt mich ein bisschen. In Österreich, Alfred, ist mir auch klar, dass Salzburg wieder Meister wird, aber irgendwie ist das für mich anders, weil ich jedes Jahr gespannt bin, wer denn dieses Jahr für Salzburg die entscheidenden Spieler sein werden, weil die besten Spieler eigentlich immer weggehen. Worauf muss man in diesem Jahr bei den Salzburgern aufpassen, Alfred?
Also zunächst einmal ist es sicherlich in Deutschland für Bayern leichter, den Meistertitel zu holen als in Salzburg. Obgleich uns Salzburg immer eines Besseren belehrt hat, weil wir einen anderen Liga-Modus besitzen. Wie du weißt, wird ja nach 22 Runden geteilt in ein Meister- und ein Meister-Playoff sozusagen und eine Qualifikationsrunde. Und auch die Punkte werden geteilt. Also das ist ja in Deutschland nicht der Fall. Das heißt, alle Punkte, die Bayern holt, gelten, während bei uns die Punkte von Salzburg weniger wert sind, die sie im Grunddurchgang holen, als jene, die dann in der Meisterrunde zu holen sind. Daher vom Format her ist es immer wieder auch der Fall, dass das ein Stolperstein sein könnte für Salzburg. Nur ist die Klasse so hoch, dass dieses Team hat, individuell und auch natürlich als Mannschaft, dass sie eben auch selbst mit diesem Handicap, dass die Punkte geteilt werden, immer gut zurechtkommen und dann immer trotzdem mit weitem Vorsprung Meister werden. Die Abgänge heuer finde ich schmerzen sehr wohl. Ja, also ich denke, dass vor allem Christensen, der rechte Verteidiger, Aaronson, der nach Leeds gegangen ist, und Christensen ist ja auch dorthin gegangen, beide werden sicherlich schmerzhafte Lücken hinterlassen. Ich bin also nicht ganz hundertprozentig sicher, ob es wieder so ein Sololauf wird über die gesamte Saison. Es kann durchaus sein, dass kurz einmal der eine oder andere Club da mithalten kann und es relativ lange spannend bleiben könnte.
Ich habe Martin auf Laola, glaube ich, war es vor einer Woche oder so, mal so eine Kaderzusammenstellung gesehen und der Tenor war einfach nur, okay, die Salzburger sind auf jeder Position doppelt besetzt mindestens. Und wenn ich mir das so anschaue und mit meiner beschränkten Kenntnis der österreichischen Bundesliga sage, dann würde ich sagen, sie sind auf jeder Position eigentlich doppelt besser besetzt, mit Ausnahme vielleicht des Tormanns. Da gibt es vielleicht die eine oder andere Mannschaft in Österreich, die da mithalten kann, aber ansonsten fehlt mir, ich hoffe auf diese Spannung, die der Alfred wenigstens für ein paar Wochen prophezeit, aber mir fehlt ein kleines bisschen der Glaube.
Naja, du hast das, finde ich, ganz gut analysiert. Die Deuterposition hat in Salzburg nie diesen ganz großen Stellenwert, und da gebe ich dir recht. Köhn ist okay, also das ist ein sehr seriöser, hochtalentierter, guter, nicht zu sagen ein sehr guter Tormann, aber wenn wir dann Vergleiche ziehen mit den Feldspielern und auch welche Karrieren, die dann alle oder sehr viele von den Salzburger jungen Spielern dann danach noch absolvieren, dann bin ich bei dir. Und es gibt ja viele, die meinen, selbst wenn die A-Garnitur bei Salzburg, die sich in diesen Tagen und Wochen auch herauskristallisieren wird, diesmal ist man ja fix auch wieder für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert, insofern macht ja Salzburg jetzt auch immer wieder Testspiele, nächste Woche gegen Liverpool, im August ist auch noch unter der Woche eines geplant, also man unter Anführungszeichen, die Meisterschaft läuft auch noch mit, aber in Wirklichkeit sagen ja viele, dass auch wenn diese A-Garnitur dann nicht spielt, sondern die zweite Elf, dann wird die auch Meister. Und Alfred hat das auch, finde ich, hervorragend gesagt, entscheidet ist ja wie immer das Frühjahr und da ist ja meistens bei Salzburg ohnehin alles eingespielt. Ergänzend möchte ich noch erwähnen, Adeyemi ist natürlich auch noch weg, der ist noch zu Dortmund gegangen, aber wenn ich mir ansehe, die Positionen, die sind nicht nur doppelt besetzt, sondern die sind teilweise sogar im Sturm 5, 6 Spieler für 2, maximal 3 Positionen. Es wird eher noch, glaube ich, noch den ein oder anderen Abgang geben müssen, denn das Wichtigste bei Salzburg ist ja auch immer, dass die Spieler zum Einsatz kommen und dann eben auch verkauft werden. Und dann der Jüngere muss halt dann noch vielleicht ein Jahr warten, der wird noch herangeführt und ist dann nächstes Jahr dabei. Aber in Wirklichkeit müssen so Spieler wie Seiwald, Sucic, die müssen heuer explodieren, wenn sie nicht zum Teil auch schon sind. Kjærgaard, ganz wichtiger Spieler, weil die dann in der nächsten Saison den nächsten Schritt setzen. Okafor oder Šeško, ja, oder Keuter. Und dann diese, also es sind so viele Spiele in der Offensive, defensiv wurde jetzt dann noch der neue Franzose geholt für Kamara, wo der noch da ist. Pavlovic, der serbische Teamspieler, ist Innenverteidiger. Also auch da ist, ich will nicht sagen, ein Gemetzel, aber es ist ein unglaubliches Angebot. Also ich sage, der Kader an sich war in den letzten Jahren, glaube ich, zu Beginn der Saison überhaupt noch nie so groß und qualitativ stark. Aber wie gesagt, er ist noch nicht endgültig, weil da noch der ein oder andere wohl auch noch im Laufe dieser Transferzeit abgegeben wird.
Alfred, wieso ist Kamara noch da? Der hat so überragend international gespielt, da müssen doch 15 Clubs, egal, aus aller Herren Ländern im Grunde genommen die Hand heben und sagen, den Burschen möchte ich. Der ist ja, glaube ich, erst 21 oder 22.
Ja, das sehe ich genauso, dass das eigentlich ein Witz ist, dass Mannschaften, die höhere Ansprüche haben, noch nicht diesen Spieler geholt haben. Wenn ich mir dann noch ansehe, welche Summen teilweise dafür für meinen Geschmack schlechtere Spieler bezahlt werden, da muss ich auch das Scouting bzw. die Sportdirektoren schon ein wenig rügen, dass sie mit scherenglatten Augen durch die Welt gehen.
Sehr, sehr schön gesagt. Und ein Wort noch zu Salzburg jetzt aber, weil es der Alfred ja auch gesagt hat. Martin Christensen nach Leeds gegangen, Aaronson nach Leeds gegangen, zum Ex-Coach Jesse Marsch. Ich weiß nicht, du bist ja gut ausgekommen mit dem Marsch. Ist dir dann auch ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen, dass Leeds die Klasse gehalten hat? Fiebert man da so ein kleines bisschen noch mit?
Also ich habe mich für den Jesse Marsch, aber auch für seinen Co-Trainer, für den Frankie Schima gefreut, weil das für den Marsch nicht einfach war, diese gesamte letzte Saison zunächst mit Leipzig, auch privat, war nicht alles so easy für ihn. Und insofern glaube ich, dass er da jetzt dann doch auch für ihn wieder in die Spur gefunden hat. Was auch auffällig ist natürlich, seine Art des Fußballs, und das ist halt dann manchmal ein Problem, ist halt ein bedingungsloses Pressing, hurra die Gams und weniger die defensive Ordnung. Und dann passieren natürlich auch immer wieder diese Niederlagen. Das hat es in Leipzig gegeben und das hat es auch bei Leeds gegeben. Diese Balance zu finden wird auch für ihn wichtig sein, will er mit Leeds eine interessante, aber vor allem auch für ihn selbst eine langfristige Zusammenarbeit haben.
Ja, würde ich ihm wünschen, weil auch mir kam er immer, mich dünkte er durchaus sympathisch. So, wir machen dann gleich eine Pause, aber davor möchte ich jetzt vom Alfred schon wissen, diese ein oder zwei Mannschaften, die du erwähnt hast, die vielleicht ein kleines bisschen lästig werden könnten, ist da der ehemals ruhm- und glorreiche SK Bundegammer Sturm Graz mit dabei, die ich letztes Jahr einmal live gesehen habe gegen Wolfsberg, wo sie zu Hause recht souverän mit 4-1 war es, glaube ich, verloren haben.
Du hast sie auch gegen Rapid gesehen.
Ah, stimmt. Ich habe sie ja in Wien bei Rapid, wo sie die klar bessere Mannschaft waren und trotzdem nur 1-1 gespielt haben. Was darf ich von Sturm erwarten, Alfred?
Von Sturm dürfen wir, glaube ich, heuer sehr viel erwarten. Die Mannschaft hat im Großen und Ganzen ist zusammengehalten worden von den Neuverpflichtungen. Das hat alles Hand und Fuß gehabt, möchte man sagen. Also ich glaube, dass Sturm wirklich ein seriöser Herausforderer ist. Die wichtigere Sache als der Kampf gegen Salzburg in der Meisterschaft, aber ist aus meiner Sicht die Chance, dass man sich auch für die Champions League qualifizieren könnte. Und da haben wir ja gesehen, dass der nächste Gegner entweder Fenerbahce oder Kiew ist, die 0-0 gespielt haben im Hinspiel. Der Sieger daraus wird auf Sturm treffen und ich denke, dass diese Hürde machbar ist für Sturm. Die haben eine stabile Verteidigung, haben eine wirklich gut organisierte Raute im Mittelfeld mit einigen sehr guten Individualkönnern und vorne auch das eine oder andere Nötige an guten Leuten. Heuland zum Beispiel, der in der Lage ist, für viele Tore zu sorgen. Und deshalb denke ich, dass der entscheidende Moment bei Sturm jetzt sein wird, ob sie sich für die Champions League qualifizieren. Und dann kann es in der Meisterschaft natürlich ein bisschen schwieriger werden, aber trotzdem erwarte ich, dass sie die Steirer mindestens auf Platz 2 landen werden.
Jetzt bin ich ein kleines bisschen baff, Martin, ich bin baff, weil ich, wenn ich Fenerbahce lese, dann weiß ich nicht, woran ich denke, aber ich denke auf jeden Fall eine Klasse höher als Sturm. Also ich bin echt überrascht, dass der Alfred das so optimistisch sieht, wenn es gegen...
Aber du bist vor 10 Jahren eingeschlafen.
Ja, das stimmt.
Heute aufgewacht. Martin, Entschuldigung, ich muss das sagen. Genau. Der türkische Fußball ist in einer Bergfahrt, so wie die türkische Lira.
Okay, also, gut, einer Talfahrt.
Katastrophal, nichts mehr wert.
Okay.
Also, danke. Also vielleicht ist es jetzt sehr brutal ausgedrückt, aber es ist in der Tat so, der türkische Fußball ist nicht so. Sturm hat ja ein Testspiel gegen Galatasaray gehabt. Gut, die waren da noch 2-3 Wochen hinter Sturm in der Vorbereitung. Da war man gerade in der zweiten Hälfte deutlich überlegen. Fener hat zwar eine bessere Saison als Gala gehabt, aber auch bei Fener muss man dazu sagen, wie es der Alfred schon gesagt hat, da ist und der Beşiktaş, die können nicht mehr so, haben auch nicht mehr diese Auswahl an Spielern. Im Übrigen startet die Meisterschaft in der Türkei auch erst Anfang August. Das heißt, die haben jetzt auch noch nicht, so wie Sturm, dann doch schon 2-3 Bewerbsspiele in den Beinen, also außer dieses Kiew-Duell. Und da hat Sturm also sogar 2 Spiele mehr. Und das Dritte ist, sie sind ja noch nicht durch. Also Kiew hat natürlich im Frühjahr keine Bewerbsspiele gehabt. Dadurch ist es auch schwierig, wer sich durchsetzt. Fakt ist, wenn ich gesehen habe, wer die anderen Gegner wären, nämlich Glasgow Rangers, Benfica, der PSV, dann muss ich sagen, dann ist das, wie es der Alfred auch gesagt hat, das ist die Chance für den Jackpot. Der Jackpot sind 5 Millionen Euro, nämlich Einzug ins Champions League Playoff. Dass es dort dann noch einmal schwieriger wird, das ist eh klar, weil da kann dann Monaco kommen, da kann aber auch kommen eben ein weiteres Team. Also da kann dann noch einmal PSV kommen zum Beispiel. Oder so. Aber ich will nur sagen, davon reden wir ja gar nicht. Allein die Tatsache, dass man ins Playoff kommen würde, würde für Sturm auch finanziell ein wirklich wichtiger Schritt sein. Und man hat ja einige Pläne, nicht nur auf der Kaderseite, sondern auch infrastrukturell. Insofern wäre das ein ganz wichtiger Zug. Und zur Meisterschaft, naja, also die Mannschaft, wenn ich sie mir ansehe, dann ist Sturm natürlich der erste unter Anführungszeichen Herausforderer, wenn es einen geben sollte. Das kann man von den übrigen Teams ja im Moment noch überhaupt nicht sagen, weil da sehr viele Veränderungen.
Pause.
This is Christopher Mandro Russo and you are listening to Sports Radio 360.
Weiter geht's in der Big Show 569 mit Martin Konrad und mit Alfred Tatar. Alfred, jetzt hat der Martin mir letztes Jahr gesagt, naja, die wahre Klasse von Robin Dutt wird man eigentlich erst in diesem Jahr sehen, weil im letzten Jahr war es nicht sein Kader. Für unsere lieben deutschen Freunde, die Robin Dutt aus seiner grandiosen Zeit in Freiburg und seiner weniger grandiosen Zeit in Leverkusen, was glaube ich, noch in Erinnerung haben, was darf man von den Wolfsbergern, wohlgemerkt nicht von den Wolfsburgern, erwarten?
Man darf sehr viel erwarten, weil ich zum Ersten Robin Dutt extrem hoch einschätze als Trainer und natürlich auch als Mensch. Das ist oft nicht so eine Symbiose, die im Fußball, vorkommt, die für die Spieler eine Win-Win-Situation darstellt. Ein super Trainer und vielleicht ein menschlich, sozial nicht so angenehmer Trainer, das ist oft eine Kombination, die schwierig ist. Und bei ihm ist ja aber beides im positiven Bereich. Deshalb glaube ich, dass das Team, das er jetzt beisammen hat, das, was er in diesem einen Jahr ihnen schon mehr gebracht hat, heuer viel besser performen wird als noch letzte Saison. Da hat es eine gewisse Durststrecke gesehen, aber man hat in dieser Durststrecke eines gemerkt, der Trainer hat nie auf das Team hingehaut. Hm. Der Trainer ist immer ruhig geblieben, hat immer alles sehr sachlich analysiert. Da war nie irgendein Anflug von Chaos oder schlechter Stimmung oder negativer Energie. Und genau das ist, was ich meine, Robin Dutt wird ganz seriös mit diesem Team weiterarbeiten. Und wenn ich so die Spieler ansehe, es gibt zwar den Abgang von Lindl, das ist durchaus ein Team, das unter die Top 3 kommen kann.
So, und ich sehe aber in diesem Abgang von Lindl, der ja auch bei den 60ern gespielt hat, Martin, ich sehe da eigentlich eine Chance, weil das ist für mich so ein Spieler, ja, vielleicht war er im letzten Jahr sogar der wichtigste Spieler in Wolfsburg, aber das ist halt auch, dessen Zeit dünkt mich vorbei zu sein. Wie siehst du die Wolfsburger?
Ja, natürlich, mit 36 ist es dann nicht mehr ganz so einfach. Dafür freut sich möglicherweise der GAK in der zweiten Liga über einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Ich glaube, das war auch ein guter Schritt. Irgendwann muss man diesen Schnitt, Schritt für Lindl, aber einen Schnitt für den WRC, irgendwann muss man diesen Schnitt machen. Und die Mannschaft wird da genauso wachsen und hat ja interessante Spieler geholt, einen griechischen Stürmer, mit Kerschbaumer, einen, der auch schon in der zweiten englischen Liga gespielt hat, fürs zentrale Mittelfeld. Der ein oder andere Jüngere ist auch dabei, ein Torhüter, zwei Torhüter wurden eigentlich geholt, mit Biesinger, einer, der ja auch bei Sturm war, und zuletzt in Dänemark, noch einen, weil der die Dreierkette Großteil spielen da tut. Also ich glaube, der WRC wird vorausgesetzt, die finden sich da relativ schnell, weil sich doch ein bisschen was verändert hat, wird eine gute Rolle spielen. Ich bin auch beim Alfred und insgesamt glaube ich, das wird das erste Mal sein in der fünften Saison, seitdem es die Ligareform gibt, dass sich die sogenannten Top 6, also damit meine ich Salzburg-Sturm, die beiden Wiener Teams und LASK und Wolfsburg, dass sich diese 6 Teams für die Meistergruppe qualifizieren werden. Das ist mein Zugang, weil ich sehe nämlich im Vergleich zu den übrigen 6 Teams, und da hat eben die Austria wirklich aufgeholt in den letzten Monaten, sehe ich dann doch einen Unterschied qualitativ und ich glaube, dass das aus heutiger Sicht möglich ist, wobei ja eben eine lange Pause ist durch die Weltmeisterschaft und im Frühjahr dann erst noch 6 Runden gespielt werden, bis es dann zu dieser Halbierung kommt. Also aber aus heutiger Sicht sage ich, dass da ein qualitativer Unterschied ist zwischen diesen 6 Mannschaften und den übrigen 6.
Ja, die Frage für Thomas Wagner schließt sich daran an. Thomas Wagner aus irgendwelchen Gründen Sympathisant des SK Rapid Wien. Muss er sich Sorgen machen, Alfred, dass die Austria auch in diesem Jahr die stärkere der beiden Wiener Mannschaften ist?
Naja, Sorgen musst du dir dann machen, wenn du Fan bist.
Ja, ich
mache mir da keine Sorgen.
Ja, okay, gut. Ja, du eh nicht, aber der Wagner tut so, als ob er Fan wäre. Ich weiß auch nicht, warum. Müsste sich
naja,
Wagner...
Was soll ich jetzt sagen? Es geht um die Wiener Austria und ich möchte ein Zitat herauskramen von Trainer, der ja Co-Trainer war bei Peter Stöger und jetzt zum ersten Mal sozusagen die Cheftrainerposition innehat bei einem Bundesliga-Verein, nämlich Manfred Schmidt. Der hat vor der letzten Saison aufgrund der Tatsache, dass es sehr schwierige finanzielle Situation gegeben hat, den Satz geäußert, es können 1-2 scheiß Jahre werden. So. Das erste Jahr
war super.
Das ist gut geworden. Ja, da haben sie in ein goldenes Klosett ihre Bedürfnisse getätigt. Jetzt ist das zweite Jahr da und jetzt könnte dieser flapsige Spruch vom Trainer Wirklichkeit werden. Also bei der Wiener Austria sehe ich einmal so, dass es eine ganz große Unbekannte ist für mich, nämlich vor allem auch in die Richtung, wer soll dort weiterhin das Zepter schwingen im sportlichen Bereich, weil bis jetzt war Manuel Ortlechner Sportdirektor, jetzt kommt dann ein Vertreter einer Investorengruppe, der wahrscheinlich das Heft in die Hand nehmen wird, Jürgen Werner nämlich. Daher, es kann dort auf dieser Ebene Probleme geben, aber auch natürlich dann auf der Ebene der Mannschaft, weil vorige Saison ist wirklich gut gelaufen, aber ob das wiederholbar ist, noch dazu mit -3 Punkten wegen Vergehen im Lizenzierungsverfahren startend. Also die Wiener Austria ist durchaus in der Chance, womöglich nicht unter den Top 6 dabei zu sein.
Hoppla, Ich hätte gedacht, dass sich das jetzt einfach linear nach oben weiter bewegt. Martin, gerne deine Replik darauf und dann aber gleich die Frage. Man hat es im Cup auch schon gesehen, Guido Burgstaller ist zurück bei Rapid. Muss ich die Liga vor Guido Burgstaller, oder da muss man wieder Guido sagen, weil er bei uns ist. Guido, als Guido kennt man ihn ja nur in Deutschland. Muss ich die Liga vor Burgstaller fürchten und gehst du mit Alfreds Einschätzung der Probleme bei der Austria konform?
Nein, natürlich weiß man nicht. Das war natürlich mehr, als man gedacht hat in dieser ersten Saison. Und natürlich weiß man nicht, wie sich die Neuzugänge, dieser Umbruch dann auch tatsächlich auch dann auf dem Spielfeld zeigen wird. Noch dazu, wo ja viele auch sagen, dass ja die ursprüngliche Idee von Jürgen Werner, der da im Hintergrund die Fäden zieht bei der Austria als Investor und möglicherweise dann auch als zukünftiger Sportvorstand, wenn seine Sperre abgelaufen ist, dass unter Umständen diese Art des Fußballs, die er sich eigentlich wünscht, gar nicht kompatibel ist mit dem Trainer, mit Manfred Schmidt. Also da sind natürlich Fragezeichen dabei, aber ich rede jetzt allein von der Papierform, von der Qualität der Spieler, die verpflichtet worden sind. Ein Randl, das ist für mich ein hervorragender Spieler für die österreichische Bundesliga und den sehe ich eben bei vielen Teams aus der zweiten Hälfte in dieser Liga nicht. Punkt. Zu Rapid. Ich würde Guido sagen, habe auch Guido gesagt, wie er 7,5 Jahre in der ersten und zweiten deutschen Liga gespielt hat und ich glaube, dass er Rapid gut tun wird, überhaupt als Typ der Liga gut tun wird. Ob er alleine ist, aber zu wenig. Also ich glaube, dass da mit Greil, mit Solbauer, dann hat man noch einen Rechtsverteidiger geholt aus der Slowakei, Koschelnik. Ich glaube, dass da einfach Spieler sind, die sicherlich interessant für Rapid sind. Was bei Rapid entscheidend ist, das geht eigentlich schon am heutigen Donnerstag los. Der zweite Quali-Runde, Heimspiel gegen Danzig. Alfred, stimmt das?
Ich glaube, auswärts, oder?
Nein, heute spielen sie, glaube ich, daheim. Aber wie auch immer.
Ja, für Danzig auswärts.
Achso, für Danzig auswärts. Ja, Entschuldigung. Ich will damit sagen, Rapid hat die Möglichkeit, natürlich jetzt auch sich international für die Gruppenphase zu qualifizieren. Würde aber bedeuten, 6 Spiele jetzt schon im Juli, August, noch unter der Woche. Wie sich das alles entwickelt mit allen 3-4 Tage ein Spiel. Und davon hängt, glaube ich, ab dann die Stimmung ab, ob das so funktioniert. Die Auslosung ist für Rapid ganz gut. Man hat sehr viele Gegner aus der unteren Tabellenhälfte in den ersten Monaten, ersten Wochen. Das heißt, da könnte auch eine gewisse Euphorie entstehen. Und deswegen glaube ich schon auch, dass Rapid insgesamt vom Kader her über die Austria zu stellen ist.
Nun gut, jetzt habe ich noch eine ganz allgemeine Frage an Alfred. Was Martin gerade gesagt hat, dass Jürgen Werner als Sportdirektor dahin kommt und dann Sportvorstand wird, dann eine bestimmte Vorstellung vom Fußball hat oder wie auch immer die aussieht, weiß ich nicht bei Jürgen Werner. Da fällt mir natürlich sofort ein, was die Salzburger machen, dass dort eben diese Vorstellung, die vielleicht aber auch nicht von Ralf Rangnick geprägt wurde, dass es die gibt. Ist so etwas notwendig? Ist es zweckmäßig? Oder funktioniert das nur in den seltensten Fällen, Alfred, dass wirklich der Sportdirektor eine Idee hat, die dann dem Verein unter Anführungszeichen aufgezwungen wird?
Ja, zunächst einmal die Idee, die Jürgen Werner verfolgt, ist ja jene, die Oliver Glasner auch in Deutschland mit Bravour umsetzt, weil wir dürfen nicht vergessen, die Karriere, die richtige Trainerkarriere von Oliver Glasner wurde ja beim LASK gestartet, noch in der zweiten Liga. Damals wurde er eben geholt von Jürgen Werner und wurde mit allen mehr oder weniger Vollmachten ausgestaltet, damit er dort etwas wachsen lassen kann und das ist geschehen beim LASK und dann ist die Reise von Glasner eben über Wolfsburg zu Frankfurt gegangen und dort hat er ja die Europa League gewonnen jetzt mit diesem Team. Also die Art, mit der die Wiener Austria Jürgen Werner gerne Fußball spielen lassen möchte, ist eben eine, die in der Handschrift von Oliver Glasner zu lesen ist. Dazu brauchst du natürlich das entsprechende Spielerpotenzial, also das Können der Spieler muss kompatibel sein mit dem, was hier die Anforderungen sind. Und da hat allerdings der jetzige Trainer einen anderen Weg gewählt, macht mehr Ballbesitz, Fußball etc. Das heißt, da sind ein wenig Divergenzen zu finden. Inwieweit es gut ist, dass ein Sportdirektor eine Idee hat und die dann umsetzen will, innerhalb des Clubs mit dem entsprechenden Trainer und mit den entsprechenden Spielern. Da muss man nach Salzburg blicken, richtigerweise. Die haben es geschafft
und sie haben es in einem unglaublichen Ausmaß geschafft, so etwas zu implementieren, aber ich kenne sonst vielleicht ein bisschen bei Leipzig in der gesamten Fußballwelt nicht unbedingt etwas Ähnliches. Das heißt, der Sportdirektor sagt, wo es lang gehen soll und die Trainer und die Spieler salutieren. Also es ist schon eine Ausnahmeerscheinung mit Salzburg, denke ich, und ist nicht kopierbar für andere Clubs.
Gut, dann lasset uns schließen einfach mit dem, was wir immer am Ende machen. Wir tauschen off-air dann die Rezepte aus mit Coach Alfred. Aber Martin, die Frage, es geht los, wo wird man dich hören am Wochenende? Du bist noch gemutet, mein lieber Martin.
Jetzt. Ja, ich weiß. Sorry. Wo wird man mich hören? Am Sonntag bei Rapid gegen die SV Ried und am Montag haben wir dann die erste Talksendung, wo übrigens Guido Burgstaller zu Gast kommen wird, ebenso wie der Spieler der Saison vergangenen Jahr, also in der vergangenen Saison. Und ich nehme an, Jens, du weißt, wer das war.
Ja, Slatko Junusovic natürlich. Nein, wer war das? Ich weiß es gar nicht. Wer war der Spieler der letzten Saison?
Der Spieler der Saison 21-22
Jakob Janscher.
In der österreichischen Fußball-Bundesliga war Jakob Janscher.
Ah, das habe ich jetzt gut geraten. Sehr schön, habe ich jetzt sehr gut geraten.
Das ist das Anfangs-Weekend sozusagen.
Alfred, wirst du irgendwo expertieren?
Ja, Sonntag werde ich das, was Martin kommentiert, danach gnadenlos loben.
Das Spielerische oder den Kommentar von Martin, das lassen wir jetzt offen. Ganz, ganz großartig.
Ja, genau. Alles. Ja. Es sind ja drei Spiele, also er hat ja einiges zu tun. Es spielt ja auch erstmals der Aufsteiger am Sonntag, Lustenau.
Entschuldigung.
Mit gegen Miro Klose. Wir haben ja einen Weltmeister als Trainer.
Das wäre mir jetzt fast durchgerutscht. Aber da würde mich die Einschätzung doch noch interessieren. Ich weiß nicht, Alfred, magst du schnell anfangen? Miro Klose in Altach. Ich bin sehr überrascht, dass er nicht zum DFB gegangen ist. Bei den Bayern, okay, da wollte er dann offenbar nicht mehr in der Jugend. Aber wie siehst du das Potenzial von Klose in Altach?
Erstens, die österreichische Liga ist Platz 8 in Europa, in der 5-Jahres-Wertung. Das ist keine Nudelliga. Das bedeutet, wenn er hier sein Engagement, sein erstes im Profifußball durchgeht, dann hat das einen seriösen Hintergrund, weil er weiß, da wird Leistung gefordert, da kann man in Europa aufzeigen, wenn man sich für etwas qualifiziert. Also ich denke, sein Schritt, persönlich hier in Österreich zu arbeiten, ist einmal wirklich gut durchdacht. Mhm. Zum Zweiten muss man natürlich abwarten, inwieweit er dann sich sehr schnell akklimatisiert an diese Liga, weil ganz ehrlich, die österreichische Liga ist ganz schwierig zu spielen. Man hat Salzburg, das wissen wir, aber dann fahr mal nach Hartberg oder nach Tirol, ist ja wurscht wohin. Du bist immer gefordert, bist immer am Limit mit Underdogs-Teams. Daher, es wird sehr spannend sein, wie Miro Klose hier schnell in die Fußstapfen schlüpfen kann und dann freuen wir uns wirklich sehr, dass er da ist, weil es ist auch eine Aufwertung der Liga, wenn so ein Mann, der ja Rekordschütze ist bei den Weltmeisterschaften in Österreich arbeitet. Also auch eine Adelung der Liga.
Word. Ja, kann man so stehen lassen. Aber natürlich schwierig, vor allem auch weil der Kader natürlich und die Mannschaft jetzt, sage ich mal, finde das vielleicht einfacher, ich sage es jetzt übertrieben formuliert, wenn er bei einem der Clubs wäre, wo wir vorhin die Inhalte etwas detaillierter besprochen haben, auch wenn dort vielleicht dann der Druck etwas größer ist, aber ich glaube, da wäre es für ihn um einen Tick einfacher. Aber lassen wir uns überraschen.
Martin Konrad und Alfred Tata, kurze Pause und dann sprechen wir mit dem Stefan Hempel über die Liga 2 in Deutschland.
Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
Big Show 569, wir erreichen Stefan Hempel, also er ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Wir erreichen ihn irgendwo auf der Autobahn. Stefan, bist du schon wieder unterwegs zum nächsten Zweitliga-Kracher?
Noch nicht ganz, aber ich muss jetzt erstmal die Matches von Hamburg verdauen, die ich für deine Landesfarben, ja, Sky Austria übertragen durfte. Und immer noch schockiert bin, ob der Geschichte gestern von den Herren Karatsev und Basilashvili, letzterer, der da noch 3 Punkte in Hamburg im zweiten Satz gemacht hat. Beide stehen ja da im Moment im Verdacht, an Spielmanipulationen beteiligt gewesen zu sein. Nicht genau, das weiß man nicht. Aber wenn ich das Match gestern nochmal so Revue passieren lasse, dann habe ich kein gutes Gefühl.
Wäre natürlich auch extra dämlich von den beiden, wenn sie schon unter Beobachtung stehen, dass sie dann, so wie Basilashvili, der hat ja manchmal solche Tage, wo er einfach auf jede Kugel drauf schießt und dann halt nichts geht, aber das ist schon bemerkenswert. Also mindestens bemerkenswert.
Ja. Aber 3 Punkte im Satz, ich habe mal die 90 Sekunden abgezogen im zweiten Satz, dann wäre also der Satz reine Spielzeit 9 Minuten 30 Sekunden.
Es ist verrückt. Es ist verrückt. Pass auf, Stefan, ich schalte am Sonntag die Konferenz ein auf Sky und höre von einem deiner Kollegen, ich weiß nicht mehr, wer es war nicht Oli Potowski, weil dessen Stimme kannte ich, und dieser eine Kollege sagt in der Konferenz, wir haben am Freitag und Samstag schon fantastischen Fußball in Liga 2 gesehen. Würdest du denn beistimmen? Zustimmen vielmehr.
Starke Einstiegsfrage, Kollege. Also alle Spiele habe ich nicht gesehen, aber aus der Hand kann ich dir weiterreichen, dass Magdeburg gegen Düsseldorf durchaus attraktiv war, vor allem von den Magdeburgern. Die sind natürlich für ihre Fehler eiskalt bestraft worden. Düsseldorf eine sehr eingespielte, clevere Mannschaft, gut gecoacht von Daniel Thun, aber Magdeburg ist eine Bereicherung. Der Spielstil erinnert an den HSV. Viel Ballbesitz, gute Techniker da vorne mit Ito, mit den 3 da vorne, also wirklich Attik, das ist ordentlich. Ja, da werden sie noch Spiele gewinnen, da bin ich sehr sicher. Auftaktpartie am Freitag, Kaiserslautern gegen Hannover, übersichtlich, aber lebt natürlich von der Atmosphäre Betzenberg. Da ist der Verein, der Kult, die Wucht, glaube ich, schon enorm, von der Kaiserslautern dann auch partizipieren wird. Und ansonsten war der Club natürlich in St. Pauli klar die bessere Mannschaft, am Ende aber trotzdem 2-3 verloren durch einen sehr zweifelhaften Elfmeter, auch begünstigt. Sehr große Enttäuschung aus fränkischer Sicht, aber Leben geht weiter.
Ja, darauf kommen wir gleich zu sprechen, aber dieses Auftaktspiel in Kaiserslautern, erstens mal, ich fand die Stimmung auch herausragend, was mich ein bisschen irritiert hat, Stefan, du hast ja auch gesehen dann, Kaiserslautern schießt, glaube ich, in der 4. Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 2-1 und mir ist die Ekstase, das war ungefähr gleich euphorisch gefeiert wie Elena Rybakina den erfolgreichen Matchball in Wimbledon, da war ja gar nichts. Das hat mich überrascht, oder habe ich da einen falschen Eindruck gewonnen?
Puh, da erwischst du mich jetzt völlig auf den falschen Fuß, weil das habe ich echt nicht gesehen jetzt.
Okay, na gut, dann lassen wir das.
Also ich habe
den
Vorlauf gesehen.
Ja, weißt du, das war
1-1.
Ja, bitte. Na, es war einfach komplett übersichtlich.
Ja, deswegen kann ich nichts dazu sagen, weil haben die das nicht gefreut, dass gewonnen haben, oder was?
Es war irgendwie so weniger. Normalerweise T-Shirt ausziehen, was ich zwar schwachsinnig finde, aber okay, die Hütte ist voll, es ist erstes Spiel, Kaiserslautern ist Aufsteiger, Hannover, wie ich es letzte Woche gehört habe, einer der Mitfavoriten, weil sie den teuersten Kader haben angeblich, und dann schießen die in der 94. oder 93. Minute das 2-1 und sehr überschaubarer Jubel. Na gut.
Ich habe nach 1-1 Nielsen, weil ich am Freitagabend noch andere Sachen zu tun hatte, kann ja echt nichts dazu sagen. Die Frage kann ich einfach nicht beantworten.
Ja, das ist auch völlig legitim. Dann erzähl mir bitte, du sagst ja, und Markus Gaup hat das Spiel ja auch kommentiert, nicht als Einzeloption, aber der Gaupi hat die Konferenz geleitet bei Sky am Samstag. Der Club, die klar bessere Mannschaft, 3-0 hinten gewesen und es dann doch nicht gemacht. Der Markus war jetzt nicht ganz einverstanden, wie es der Club vorne zu Ende gespielt hat. Bis zum Strafraum schön, danach nicht ganz so gut. Zu welchem Schluss bist du gekommen?
Ja, man hat unsere neue Stürmerperle noch nicht so richtig einsetzen können. Der hat so ein Tor gemacht, kurz nach der Pause. Aber das ist natürlich, da kann ich dem erfahrenen Kollegen Markus Gaub aus dem Süden von München, nahe in den Bayerischen Alpen lebend, nicht widersprechen. Effizienz spielt natürlich eine große Rolle, aber dass der Club zur Pause 3-0 hinten ist, da muss man sich schon verwundert die Augen reiben. Also der Elfmeter war ein Witz, weil jeder, der Fußball gespielt hat, hat gesehen, dass der Faller erst dann zustande kommt, als er gemerkt hat, dass er nicht mehr an den Ball rankommt. Und es gab davor einen Kontakt, aber der war nicht ursächlich für den Faller des Spielers. Ne? Also ganz, ganz klare Fehlentscheidung für mich, muss man auch revidieren über den Videoschiedsrichter. Gibt's für mich keine 2 Meinungen. Super erstes Tor, Standard, Paccarada, beste Linksverteidiger der Liga. Super Timing, guter Kopfball. Beim dritten Tor Millimeterarbeit, ne, mit dem trudelnden Ball da innen Pfosten und rein. Der Ferner muss natürlich da mehr draus machen aus einer Großchance, aber der Club hat schon eine gute Spielanlage gehabt. Aber 3-0 zur Pause, da hat es der Fußballgott nicht so gut mit den Franken gemeint. Zweite Halbzeit nochmal rangekommen, dann zweites Tor zu spät. St. Pauli sehr effektiv, ja. Denen habe ich eine schwierige Saison prophezeit, da bleibe ich dabei. Mhm. Aber Spektakel, also unentschieden wäre auf jeden Fall verdient gewesen, selbst wenn ich die Clubbrille jetzt mal abnehmen würde, glaube ich.
Ja, lass die Clubbrille noch einen Moment auf. Was ist der Anspruch, den der Club haben wird? Weil der HSV gilt ja allgemein als der Favorit. Gewinnen in Braunschweig, okay, das war jetzt, ich mag ja das Wort glanzlos nicht, weil es wurscht ist, ob man glanzvoll oder glanzlos gewinnt, aber sie haben halt gewonnen. 2-0. Ja. Was ist der Anspruch vom Club? Ja.
Der Club muss in die Bundesliga, da können die Beteiligten erzählen, was sie wollen, und allzu lang sollte es nicht mehr dauern. Weil sonst wird die Schere immer größer, der Abstand immer größer und irgendwann hast du vielleicht dann einmal ein neues Stadion und bist aber Zweitliga-Mittelmaß. Gibt einige Vereine, die können dann ein Lied davon singen. Du musst in dieser Saison, meine persönliche Meinung, vorne mit dabei sein. Ob es dann reicht, steht auf dem anderen Blatt. Ich habe sie auf 3 getippt, hinter Paderborn und Hannover. Der HSV... Der HSV ist für mich nicht der Top-Favorit, vom Kader vielleicht schon, aber sehr große Unruhe im Verein. Also wenn es da zwei Fraktionen gibt und jetzt, wenn der eine Vorstand mit dem anderen nicht mehr spricht oder nicht mehr redet oder nicht mehr kann, dann wird es immer eine Rolle spielen, hat mir Ewald Lienen bei einer Veranstaltung am Montag vor einer Woche erzählt, und da hat er nicht Unrecht.
Der große Ewald Lienen, der gefeiert wurde.
Der große, wurde jetzt verabschiedet, genau. Und Ewald ist wirklich mit allen Wassern gewaschen, der kennt sich aus, die Hygiene, das Klima in einem Verein ist enorm wichtig, da kann St. Pauli ein Lied davon singen, denn nach der souveränen Vorrunde letzte Saison haben wir es wirklich aufgrund von atmosphärischen Schwierigkeiten geschafft, diese lukrative Ausgangsposition zu verdatteln. Ja? Wenn man dann Verträge mit Co-Trainern nicht verlängert rechtzeitig, um Ruhe in der Kabine auch herzustellen, Prämienregelungen verpasst oder wie auch immer, sowas muss ich proaktiv vorher regeln. Andreas Bornemann hat sich ja dann öffentlich, glaube ich, auch dafür ein bisschen entschuldigt. Also den Schuh muss er sich anziehen, auch wenn er beim ein oder anderen Transfer immer ein gutes Händchen beweist.
Und war das aber die Club?
Aber jetzt habe ich nicht auf den Club geantwortet. Ich finde den Kader interessant. Ich finde die Verpflichtungen interessant. Im Sturm hast du ein bisschen die Qual der Wahl. Ich glaube, Scheffler und Schürrer noch werden noch gehen. Ich finde Tempelmann mit dem besten Spieler der zweiten, also jetzt das wieder bestätigen muss. Klar, mit Nürnberg eine spannende Konstellation vorne. Dua ist eine interessante Aktie, Winzheimer kam nur von der Bank, Beckesser nur von der Bank, also die Dichte, die Tiefe im Kader ist gegeben, geistkrank, also da kommt auch noch einer, die Innenverteidiger erfahren mit Schindler, Hübner und Sörensen, der nicht so gut aussah jetzt am Wochenende. Ja, also ich bin guter Dinge.
Welche Rolle oder was ist das Verdienst von Dieter Hecking in den letzten Jahren gewesen jetzt oder gerade auch in dieser Offseason, weil du ja von der Vereinshygiene sprichst, stimmt die in Nürnberg?
Ja, weil er eben in der Lage ist, die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Ja. Er hat den Verein beruhigt. Der Club ist ja traditionell ein Unruheherd, immer anfällig für Themen von außen, teilweise aber auch mal von hausgemachten Themen befallen. Der Club ist von Dieter Hecking beruhigt worden. Das ist glaube ich, die richtige Formulierung. Ja. Ein bisschen demütiger rangehen, schauen, wo man herkommt, Relegation knapp, den Abstieg vermieden gegen Ingolstadt und dann Step by Step. Ja. Finanzielle Schwierigkeiten, Herausforderung ist groß. Bausteine finden, um was aufzubauen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Robert Klaus. Ich mag den gerne, aber irgendwie ist es noch nicht so, der passt nicht in so mein Portfolio rein. Dafür gibt ich hätte mir ja vielleicht noch eine stärkere Persönlichkeit auf der Trainerposition irgendwann gewünscht. Aber es ist ja der neueste Trend, ne? Die jungen Kerle. Und er hat mit Sicherheit Ahnung vom Fußball, das ist keine Frage. Dieter Hecking schützt ihn ja, wo es geht. Und also, das passt auch. Also, die letzte Saison war ja hinten raus auch ordentlich. Aber keine sehr gute Saison, sondern maximal eine 2-, weil du hättest eine Aufstiegschance gehabt, die hast du dann auch ein bisschen liegen lassen. Egal. Aber Dieter Hecking macht das clever mit seiner ganzen Erfahrung. Beruhigt die aufgeregten Gemüter im Frankenland. Und mit einem gewissen Konstanz auf den Positionen kommst du dann auch in Fahrwasser rein, das dann wieder positiv zu bewerten ist. Will heißen, vorne mit dabei sein, auch wenn es jetzt mal mit der Niederlage begonnen haben.
So, wir haben eigentlich Tom Heberlein als zweiten Franken hier am Start gehabt, aber der Tom ist leider verhindert heute. Und er sagte, du willst sicher über das Derby am Wochenende sprechen, zweiter Spieltag. Spielt das für dich eine Rolle, wann dieser Vergleich mit Fürth stattfindet? Oder ist das immer ein Spiel, das man nicht verlieren darf.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht am Samstagabend stattfindet, um ehrlich zu sein. Hm. Die Ansetzungen sind teilweise
spannend.
Abenteuerlich.
Ja.
Also wenn ich bedenke, dass ja nach einem Spieltag mal Samstagabend Düsseldorf gegen Rostock Topspiel ist und an diesem Wochenende parallel der HSV gegen Kiel spielt, Nürnberg gegen Bielefeld und Braunschweig im Derby gegen Hannover, dann muss mir einer erklären, wie sowas zustande kommt und warum man am zweiten Spieltag nicht ins ausverkaufte Max-Moller geht, beim ältesten Derby Deutschlands. Hm. Nichts gegen Hannover und St. Pauli, aber das finde ich ein bisschen komisch. Zumal im Rückspiel aufgrund von polizeilichen Auflagen in Fürth auch kein Topspiel möglich ist. Insofern Frankenderby für mich schon mal passé. Schade, habe ich natürlich ein gewisses Herzblut dafür. Du meinst aber sicherlich Zeitpunkt in der Saison und nicht am Wochenende.
Ja, genau, Zeitpunkt in der Saison, ja. Also
ist völlig wurscht.
Okay, also es ist kein Do-or-Die-Spiel, weil du eben sagst, Dieter Hecking schützt den Trainer. Aber klar, zwei Niederlagen und die zweite gegen Fürth, das macht ja keinen schlanken Fuß, theoretisch.
Das stimmt. Aber keiner hat bei der Spielplan-Präsentation gewusst, dass du das erste Spiel in St. Pauli verlierst. Also
okay,
du musst die Dinge nehmen, wie sie kommen. Also ja. Ob du jetzt Fürth am Heiligabend spielst oder am Silvester, das ist egal.
Lass mich noch eine kurze Frage zu Magdeburg stellen, weil ich letzte Woche mit Toni Tomic und mit Thomas Wagner ein bisschen drüber gesprochen habe und ich habe so ein bisschen die Theorie entwickelt oder zur Diskussion gestellt, dass die diese überragende Drittliga-Saison, dass die den Schwung mitnehmen. Jetzt haben sie das erste Spiel zu Hause verloren. Du traust ihnen aber dennoch, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine richtig gute Saison zu.
Ja, weil spielerischer Ansatz, gute Einzelkönner, gute Atmosphäre bei den Heimspielen. Düsseldorf echt total abgezockt. Die hatten 60% Ballbesitz, 60% gewonnene Zweikämpfe. Haben zwei Fehler in der Partie gemacht. Einmal das Handspiel, einmal der Fehlpass. Lawrence, beide Male beteiligt und zack, zwei Gegentore. Gibt zu, nach dem 1-2 Anschlusstreffer, sehenswert übrigens für Magdeburg, kam nicht mehr viel an Torchancen zustande, aber die Spielkultur wird gegen schwächere Mannschaften, die es in der zweiten Liga durchaus gibt, dann auch zu Ergebnissen führen.
Zwei Fragen zum Abschluss, Stefan. Womit wirst du dich am Wochenende fußballerisch auseinandersetzen? Und die zweite Frage, noch schwieriger, werden wir uns in Kitzbühel sehen?
Naja, also gut, das eine liegt ja auf der Hand. Jens, du musst ja immer nur schauen, was Samstagabend
ja,
los ist.
Ist wahr,
kennst du meine fußballischen Aktivitäten, also St. Pauli zu Gast in Hannover. Am Sonntag, wenn ich das einschieben darf, Tennis, zweite Bundesliga, Augsburg gegen den ersten FC Nürnberg. Der Tennisclub erste FC Nürnberg ist nämlich im Vergleich zum Fußballclub in der zweiten Liga mit einem Sieg in die neue Saison gestartet.
Okay.
Bei Waldau Stuttgart 5-4 gewonnen.
Aber welche Spiele, die ich auch kennen könnte, normalerweise die deutschen Bundesliga-Vereine, die sind natürlich so, dass sie richtig Geld in die Hand nehmen. Wer spielt denn beim ersten FC Nürnberg Tennis im Moment?
Ja, da kennst du Minimum 4.
Bitte.
Elias Immer.
Ja, natürlich.
Cedric Marcel Stäbe.
Ja.
Brikic. Ein starker Tomislav.
Ja, doch.
Doppelspieler jetzt, okay, enttäuscht mich jetzt nicht.
Ach, Brkić mit Weiß. Ja.
Brkić mit Davy Bada.
Ja. Wie Bada, Bada. Hab ihn, ja gut, okay.
Und Prechtl müsstest du auch kennen. Aziz, den Tunesier kennst du wahrscheinlich auch. Der hat jetzt auf 1 gespielt am Wochenende. Douglas Aziz, also, nee.
Oh gut.
Da ist so zwei Italiener mit dabei, die kennst du jetzt vielleicht nicht. Das ist nicht Cecchinato und Berrettini, ja, aber Prechtl kennst du auch.
Ja, sag mir was, ja?
So.
Bin ich dabei.
Sebastian hat auch gewonnen am Wochenende. Janik Wunderlich mit dabei. Weiß nicht, wie weit dann deine.
Ja, das passt schon.
Deine Tiefe.
Das passt schon.
Diese Aufstellung kann sich schon sehen lassen, aber die finanziellen Mittel sind begrenzt. Ich finde es schade, Zuschauerzuspruch hat ein bisschen nachgelassen in Nürnberg. Dennis Club ist ja ein großer Traditionsverein in der Bundesliga, früher mit Muster, mit Djokovic, mit Filippini, mit Leconte, also da mit Kafelnikov, Söderling, die haben alle in Nürnberg gespielt. Kann man gerne nachlesen, falls das jetzt wieder irgendwie abenteuerlich klingt. Nein, das ist so. Und damals war Center Court ist der beste Platz auf der Tenniswelt für Thomas Muster gewesen. Das kann man ihm fragen, das wird er bestätigen, da hat er die Leute paniert, wie er es gebraucht hat.
Ich werde ihn das fragen. Sollte er nach Kitzbühel kommen, ja?
Er hat sein Comeback sogar in Nürnberg gefeiert, im Alter von über 40. Ne? Als er damals in Wien gespielt hat, hat er auch nochmal Bundesliga für Nürnberg gespielt. Leider kein Match gewonnen, aber er ist ein super Typ. Mag den Thomas Muster über alles. Mein großes Vorbild, auch was Einstellung angeht. Und die ehemalige Nummer 1 ist einfach überragend gewesen. Weit über all dem, was sonst noch so rumturnt. Mein Stark. Gefühl, aber meine persönliche Meinung. Und wir haben ja sowieso eine österreichische Komponente in Nürnberg auch gehabt, beim Tennisclub. Bei uns waren Leute wie Trimmel, wie Hipfel, ja, der leider verstorbene Ronny Leitgeb hat einen sehr guten Bezug gehabt zum 1. FC Nürnberg.
Okay.
Zum leider verstorbenen Franz Josef Fisch, Manager des 1. FC Nürnberg. Also zwei wichtige Menschen, oder einer sehr wichtig in meinem Leben, also ein guter Freund, und der andere auch ein guter Bekannter. Ronny Leitgeb leider nicht mehr unter uns. Ja, das ist schon eine Geschichte, und leider lässt der Zuschauerzuspruch zu wünschen übrig in der zweiten Liga. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr geht. Mhm. Früher waren 4.000, 5.000 Leute auf der Anlage. Muss man, glaube ich, erst wieder entwickeln, weil zwischenzeitlich ging es ein bisschen runter. Aber jetzt zweite Liga, ordentliche Partien. Leute, geht zum Pfalzener Weiher, da wird was geboten auf der Tennisanlage.
Stark. Kommst du nach Kitzbühel?
Ja, also wenn du mir sagst, wann die Players-Party ist, wenn die am Donnerstag ist, würde mir gut reinlaufen.
Ich fürchte, die wird am Montag sein, weil am Donnerstag ist ja drei Viertel des Feldes schon ausgeschieden. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass sie am Dienstag ist, weil Dienstag spielt Team abends. Da gibt es eine Night-Session. Also ich gehe davon aus, dass sie am Montag sein wird. Aber ich lasse es dich auf jeden Fall wissen, und dann können wir das ja spontan regeln.
Also ich bin ja ein großer Fan der Players-Party, also ja, einer der schönsten auf der Tour.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Teddy Kempinski. Also am Montag und Dienstag bin ich raus, aber Mittwoch, Donnerstag sind für mich die heißen Tage.
Ja? Ich werde es anregen. Ich werde sagen, der Hempel hätte am Mittwoch Zeit, lass es uns doch verschieben, wenn sie ist.
Ja, aufgrund meiner Österreich-Liebe müsste mir eigentlich mal auch ein bisschen was zuspielen.
Das wird Alex Antonitsch sicherlich gerne machen.
Grüße an Alex Antonitsch.
Mach ich gerne. Ja, so viel zur zweiten Liga.
Ich übrigens bei Sky Austria auch nochmal auch hier präsentiert habe sozusagen, und ist auch eine super Veranstaltung. Ich liebe Kitzbühel. Habe ich selbst schon gewonnen, das Turnier.
Großartig. Bereich. Stefan Hempel mit der zweiten Liga und ein bisschen Tennis. Danke dir, Stefan. Kurze Pause, Big Show 569.
Ja, grüß euch. Servus, das ist Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 569, und es ist sehr spät wieder in Eugene, es ist kurz nach Mitternacht, aber Heiko Olderb und Johannes Knut haben noch ein paar Minuten Zeit. Grüß euch, Johannes, fangen wir vielleicht so an. Die Halbzeitbilanz, yes, die wir schon am Mittwoch zogen, war nicht besonders gut, aber da hieß es ja, naja, aber die Diskuswerferinnen, die werden es rausreißen. Es ist nicht so gekommen, warum?
Ja, weil das sie sich einreihen in ein Bild, das bisher symptomatisch für die deutsche Auswahl bei diesen gesamten Titelkämpfen steht. Das konnte man jetzt eigentlich ganz gut ablesen an diesem Finale. Claudine Wiether als Fünfte hat absolut überzeugt, hat nochmal in den Bereich ihrer Saisonbestleistung geworfen, die sie in der Quali geschafft hatte, ist Fünfte geworden. Viel mehr kann man eigentlich von einer 25-Jährigen, die jetzt auch im Grunde sich ja erst richtig in der Weltspitze herantastet, nicht erwarten. Also die hat alle Aufträge, sage ich mal, sehr gewissenhaft auf der To-Do-Liste abgearbeitet. Shanice Kraft ist es als Neunte nicht gelungen. Die wollte ins Finale, ist unter ihrer Saisonbestleistung klar geblieben und steht damit eigentlich für die große Mehrheit von Athleten, denen das hier genauso geht. Und Christian Pudenz, die 67,10 Meter deutsche Jahresbeste, deutsche Meisterin, zweite in Tokio, die hatte natürlich die Hoffnung, zumindest die Medaillen anzugreifen, als eine von sehr wenigen. Und hätte, wenn sie ihre Leistung auch nur annähernd abgerufen hätte, ihr Vermögen, wäre dieser vierte Platz auch absolut drin gewesen. Für die Medaillen hätte es ziemlich sicher nicht gereicht. Das war aber auch klar, dass das damit muss auch hier im Grunde hier jede andere deutsche Medaillenhoffnung, vielleicht Malaika Mehambo ausgeklammert, mit leben, dass es im Zweifel 2, 3 halt auch mal 5 oder 6 sein kann. Aber das ging völlig nach hinten los mit 2 ungültigen und nicht mal 60 Metern, und hat danach auch sehr offen zugegeben, dass sie einfach mit diesem Druck eine dieser wenigen Hoffnungen zu sein, überfordert war. Da war das auch in dem Form das erste Mal. In Tokio war sie Außenseiterin, und so kommt dann eines zum anderen und immerhin ist die deutsche Auswahl jetzt im Nationenranking vertreten, also in dem Ranking, das die besten 8 Plätze belohnt, alle Finalteilnahmen belohnt. Da sind wir jetzt auf Platz 41, glaube ich, halt, wo wir das sich bestimmt nochmal ausführen, zwischen Usbekistan und die Albanien, glaube ich.
Ja, ich glaube, immer noch vor Österreich. Also immer noch vor Österreich.
Ja, wir haben ja leider nicht mehr mit Annette Stein sprechen können, aber ich bin mir sicher, auch die hätte aus diesem Abend noch was Positives gezogen, wahrscheinlich, dass es ja immerhin jetzt 2 deutsche Top-Platzierungen gab. Also bislang war ja die Jacqueline Otschere im Stabhochsprung mit Platz 10 die beste, jetzt Shanice Kraft 9 und halt Claudine Vita als 5. Aber insgesamt, ja, ich meine, die Christine Pudenz, ich weiß nicht, wie groß ist die? 1,90, 1,92, diese wirklich starke 53. Frau. Ja, diese starke Frau, die stand da vor uns und musste alles tun, damit sie nicht anfängt zu heulen. Das war wirklich, und das war auch wieder so ein typisches Bild. Ne? Also du hast die Sandra, wie heißt die, Perkovic, die Kroatin, die haut da 68 im ersten raus. Valerie Elman, die Olympiasiegerin aus Amerika, 68, glaube ich, gleich. Und dann kommt eine Chinesin, und das war auch super interessant, das hat die Claudine Vita nämlich erzählt, die hat 2 Jahre, ist die auf keinem, die hat niemand auf der Rechnung gehabt, weil die 2 Jahre nirgendwo aufgetaucht ist. Und dann wirft die gleich 69 noch was, die verbessert ihre persönliche Bestleistung beim ersten Wurf bei der WM, beim ersten Wettkampf seit 2 Jahren um 3,12 Meter. Und ich glaube, da sind einfach die deutschen Frauen, Claudine Vita hat es gesagt, ich glaube, ihr haben 4 Meter gefehlt zur Bronze, das war für sie einfach unerreichbar. Aber da sind die dann auch mental nicht für gewachsen. Also wenn gleich solche, ich glaube, die sprachen alle irgendwie von Raketen, die da ja gleich abgefeuert wurden. Und da war, Christine Pudenz hatte im Vorfeld gesagt, beziehungsweise nach ihrer Qualifikation, also sie möchten schon vorne angreifen und wenn es um die 70 Meter geht, da kommt sie einfach nicht ran. Aber wenn die Medaillen bei den 67 Metern vergeben werden, da möchte sie dabei sein. Gut, sinnbildlich ist es dann halt so gewesen, dass sie den ersten ins Netz haut und auch den dritten ins Netz haut. Das war halt so ein, ne, die anderen werfen Saisonbestleistung wie die Perkovic oder die Chinesin persönliche Bestleistung und unsere Beste. Trifft halt zweimal nicht mal den Ausgang vom Käfig da.
Was für mich sowieso
immer. Da kann man nur sagen, auf Vita sehen, ne?
Das ist so großartig, Heiko. Ich habe es auch geliked, deinen Tweet, wie du hoffentlich gesehen hast. Auf Vita sehen. Jetzt hast du, Johannes, ja schon vor der WM gesagt, Constanze Klosterhalfen, es ist keine Medaillenfavoritin, aber es ist dann doch, wenn es überhaupt geht, noch mal schlechter gelaufen als angenommen, oder? Die war jetzt, Moment, ich versuche das mal hochzurechnen, 40 Sekunden langsamer als in Oslo, wovon ich gehe allerdings davon aus, dass es in Oslo Mitte Juni nicht ganz so warm war wie in Eugene und dazwischen war Corona. Aber ich glaube, das war auch für Klosterhalfen selbst enttäuschend in ihrem Backyard.
Das war sehr enttäuschend und so Kälte ist ja dann eigentlich manchmal sogar fast, weiß ja jeder, der schon mal ein bisschen schneller gelaufen ist, dass jetzt so 32, 33 Grad, die es heute Mittag hatte, und ich habe mir immer gedacht, muss ich irgendwie ein Hühnchen fühlen, dass sich das in der Fritteuse durchgefrittiert wird. Das war abartig, aber sie hat ja auch gesagt, macht das eigentlich gar nicht so viel aus. Sie ist auch ihren deutschen 10.000 Meter Rekord irgendwann vor einem Jahr oder so, ist ja auch irgendwo in sehr warmen, sehr, sehr, sehr warmen Bedingungen gelaufen mit irgendwie 80% Kraft. Also das daran lag es sicherlich nicht, das war für alle gleich. Und wenn man sich jetzt mal in ihr Lauf anschaut, die ersten 4, 5, die dann über die Zeit weiterkommen, die waren so bei 14,50 oder also halt jetzt nicht, für viele ist das eine schwere Zeit, aber für Constanze Klosterhalfen, 14,52 sehe ich gerade, die ist da eigentlich locker mit dabei. Und das war für sie im ersten Moment, hat sie gesagt, dass wirklich am Anfang, als sie da angezogen haben, war das wie so eine Wand, gegen die sie gelaufen ist. Es ging nicht mehr weiter. Sie hat es ein bisschen überrascht, weil sie eigentlich die letzten 3 Wochen sehr intensiv trainiert habe und das sich alles ganz toll angefühlt hatte. Allerdings muss man auch sagen, da sind wir jetzt wieder im Corona- und Sportbereich, dass sie davor ja 2 Wochen lang im Grunde gar nicht trainiert hatte, wegen ihrer Covid-Infektion. Und jeder, der weiß, dass wirklich jede Stunde eines Athleten Zeitplans, Tageszeitplans im Grunde jahrelang auf so einen Tag ausgerichtet, tariert ist. Jede Einheit im Dienst eines weiteren Dienstes, einer weiteren Einheit steht wie so ein Domino, das eigentlich nach und nach umgeschmissen wird. der weiß, dass das 2 Wochen Ausfall, nicht mal einen Monat vor Weltmeisterschaften, das ist im Grunde nicht aufzufangen. Und ob das nun noch irgendwelche Corona-Nachwirkungen sind oder nur in Anführungszeichen diese Trainingsauswirkungen, das ist eigentlich klar, dass das nicht gehen kann, wobei sie dann auch so ein bisschen kryptisch sagt, sie muss es erstmal analysieren. Fragt man sich ja, also weiß ich jetzt auch nicht, was genau dazu analysieren ist. Ich meine, klar, wenn man wirklich so eine sie hat es dann auch sehr gesagt, sie kannte das so von sich nicht, das hatte sie ja noch nie erlebt, selbst bei ihren ersten Weltmeisterschaften, als sie taktisch noch sehr hanebüchen teilweise lief, ist sie immer irgendwie zumindest eine Runde weitergekommen und das war schon ein ganz schöner Schlag. Jetzt mit 15, 17, selbst Alina Reh war da noch schneller, die sie eigentlich immer im Griff hat. Da stellen sich schon einige Fragen. Nur muss man halt auch dazu sagen, dass jetzt Constanze Kloßhalfen seit spätestens 3 Jahren in Doha, als das alles mit Salazar und dem NOP hochkochte, jetzt nicht die Athletin ist, die von ihrem Umfeld durch alle Medien gereicht wird, vor allem in Deutschland. Und bin ich wirklich gespannt, wie das weitergeht.
Ja, es war ganz lustig, weil Heiko mir vor einer Woche sagte mir, du, Johannes hat doch ein Interview mit Constanze Kloßhalfen gemacht. Kannst du das nochmal finden, recherchieren? Und da habe ich dann Heiko gesagt, du, ich glaube, da liegt eine Verwechslung vor, weil mit Frau Kloßhalfen zu sprechen, gar nicht mal so einfach. Heiko, du hast, weil wir gerade bei den 5000 Metern sind, wenn ich es richtig gesehen habe, Caster Semenya beleuchtet. Habe ich das richtig gesehen? Und wenn ja, wie ist diese Beleuchtung ausgefallen?
Ja, die konnte man ein bisschen länger studieren, weil die ist extrem langsam gelaufen. Nee, also es ist ja wirklich so. Also wer sie kennt, aus der Hochzeit ihrer Karriere, das war schon überraschend. Also sie hatte hier überhaupt keine Chance. Aber gut, sie war ja auch von der Meldezeit her, war klar, dass es schwer werden würde. Aber ja, also sie ist langsam gelaufen. Sie ist, ich weiß gar nicht, als Dritt- oder Viertletzte reingekommen. Ich habe sie dann in der Mixzone einmal gesehen, aufs nächster Nähe. Das war, ja, nicht erschreckend. Erschreckend war Constanze Kloßhalfen mal aus der Nähe gesehen zu haben. Aber Caster Semenya, das war so ein bisschen beeindruckend fast. Aber ja, das war dann auch ihre WM. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber Constanze Kloßhalfen, das war wirklich, also als Vater einer Tochter, würde ich sagen, boah, da ist, ich weiß mal, vielleicht muss man so aussehen, wenn man so läuft, aber das ist Haut und Knochen. Da ist nichts Frauliches dran. Nichts.
Ja, das beobachten wir schon seit Jahren bei Gesa Krause, die ja...
Nee, anders. Gesa sieht anders aus.
Ja, ich weiß schon. Nee, ich wollte jetzt einfach nur einen hanebüchenen, apropos hanebüchen, wie Johannes vorhin gesagt, ich wollte einen hanebüchenen Übergang schaffen bei Gesa Krause. Da ahnte man ja schon vor dem Finallauf, dass nichts drin ist, Heiko. Aber da ist ja auch diese Mauer, von der Johannes gerade sprach, die muss bei ihr auch extrem früh aufgegangen sein, weil das war ein sehr einsames Rennen, das sie gelaufen ist.
Ja, also sie hat es ja schon gesagt, dieses Finale, das war halt der große Schritt für sie hin. Ne? Und ich glaube, dass sie jetzt nochmal im Finale laufen konnte, ist vielleicht wissen wir dann in 2, 2,5 Wochen mehr in München, nochmal ein wichtiger Fingerzeichen, eine wichtige Etappe, dass sie gegen die Letztbesten nochmal antreten konnte. Aber ich glaube, die war nach 2 Runden, war sie schon hinten, irgendwie letzte. Wir haben das auch alle unten in den Katakomben verfolgt, beziehungsweise in der Mixzone, nicht draußen im Stadion, weil wir auf die Diskusdamen gewartet hatten. Da man ja dann immer nur sieht, wo die Kamera drauf fällt, sprich vorne, weiß ich gar nicht, wie viel Rückstand sie letztlich hatte. Ich hatte mich dann auch nicht mehr um ihre Zeit gekümmert oder so, weil sie war für mich heute kein Thema. Aber wir haben ja neulich schon drüber gesprochen, dass sie überhaupt das Finale erreicht hat, um 800stel da. Das war, glaube ich, schon ein Gewinn für sie. Ich weiß nicht, war ihre Zeit heute besser als im Vorlauf, Johannes, oder?
Nein, das war ja eine halbe Minute hinterher, also im Vorlauf, das war ja im Grunde ihre Saison. Das denke ich mal, der Vorlauf hat das derzeitige Leistungsvermögen abgebildet, 29. Das war schon sogar eigentlich überraschend, dass sie nach so einer pannenreichen oder so zerfurchten Vorbereitung da überhaupt hier ins Finale gekommen ist. Aber es zeigt natürlich, für ein großes Ereignis, wo du mehrere Runden hintereinander fit sein musst, oder zumindest bei 2, und es war jetzt auch doch ein paar Tage zwischen den Läufen, das reicht gerade nicht. Und das ist, das ist auch bei ihr eine spannende Frage. Ich meine, sie ist ja wirklich über Jahre lang, hat sie sich ein Reise- und Trainingsprogramm auferlegt mit Höhentrainingslagern. Reagiert ja auch nicht jeder drauf. Da war er wirklich kaum einen Tag frei. Und sie hat auch mit Wolfgang Heinig einen Trainer, der macht Kanäle daraus, dass er da auch einen eher, sag ich mal, umfangorientierten und auch durchaus intensiven Ansatz verfolgt. Das ist über sehr viele Jahre wirklich beachtlich gut gegangen. Da haben sich 2 gefunden, die wirklich die Philosophie teilen und mit Erfolgen, die, glaube ich, so keine deutsche Läuferin, abgesehen von Kloßhalfen, im Ansatz so Erfolg geschafft hat mit zwei EM-Titeln und zwei WM-Bronzemedaillen, eigentlich gar keine deutsche, also fällt mir jetzt keine ein. Aber man sieht jetzt doch, 2020, glaube ich, war das in Braunschweig, wo sie im Vorlauf ausgestiegen ist oder im DM-Finale ausgestiegen ist, wo Elena Burkhardt gewonnen hat, dann Tokio doch nochmal ganz gut ins Ziel gerettet. Jetzt wieder auch so ein Jahr, da hat sie auch gesagt, nach Tokio ist viel von ihr abgefallen, ist mit Achillessehnen-Schmerzen rausgegangen aus dem Jahr. Das ist schon immer so ein Zeichen für eine gewisse Überbelastung. Auch da bin ich gespannt. Ich meine, sie hat sie selbst gesagt, sie ist nicht mehr jung. Sie fühlt sich zwar noch jung, ist aber auch einfach vom Athletenkörper her, der dann doch irgendwann, wenn du mit, bald, glaube ich, bei ihr 29 Jahren ja auch früh dabei war, das hinterlässt Spuren und hat gesagt, sie ist bis Paris dabei und da muss sie gucken. Und das klingt jetzt für mich nicht, dass das noch ewig lange weitergeht. Und dann sind wir auch wieder bei der Frage, was kommt da eigentlich nach? Und das wird dann doch... wenn wir jetzt mal auch hinter München gucken, das ist ja auch von vielen ja so als großes Ziel, immer als großes emotionales Ziel auch hochgehalten wird, ist es jetzt nicht so, dass das wahnsinnig erbaulich aussieht.
Okay, erbaulich war zu Beginn der WM die Geschichte, Heiko, von Fred Curley, dem 100-Meter-Weltmeister, dem neuen schnellsten Mann der Welt, aber das hat sich an den 200 Metern schon angekündigt, das kann er die Staffel auch nicht laufen. Hat sich mittlerweile eine bessere Geschichte gefunden für euch, für dich, für Johannes? Oder wird Fred Curley dann schon vielleicht sogar das prägende Gesicht dieser Weltmeisterschaft bleiben?
Nö, also natürlich bist du als 100 Meter Weltmeister immer ein prägendes Gesicht, aber heute Abend sind wir alle sehr gespannt auf die 200 Meter mit Noah Lyles und Arian Knighton, der Weltmeister gegen den 18-jährigen frechen Nachrücker, sage ich mal. Das wird sicherlich das Highlight, also es gibt nur zwei Finals heute, beide 200 Meter Finals. Und ansonsten aus deutscher Sicht, Julian Weber fängt mit der WM, mit der Quali an im Speerwurf. Und wir fangen jetzt schon wirklich an zu zählen. Wo haben wir eigentlich noch wirklich realistische Medaillenchancen aus deutscher Sicht? Es gibt, klar, Malaika Mihambo wissen wir alle, aber ansonsten, das könnte es auch gewesen sein, natürlich die Optimisten. Die sagen noch dann dies und das, aber die Optimisten haben auch gesagt, ja, also warte mal, wenn die Diskusfrauen starten. Also ich war eben noch mit NDR-Kollegen ein bisschen was trinken und essen und die haben natürlich auch, berichten auch und überlegen jetzt schon, was sagen wir den deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern in der ARD eigentlich jetzt hier über diese WM und wie viel Hoffnung gibt's da eigentlich noch und wie bringen wir das hier alles rüber, weil das ist schon... Ja, das ist blamabel, muss man echt sagen. Und wir hatten ja gestern schon kurz darüber gesprochen, dass dann eigentlich die Bundestrainerin sagt, naja, kommt nicht nur auf die Platzierung an, sondern auch, wie viele Leute wir zu einer WM bringen. Also wir haben vorhin schon gesagt, wenn vielleicht sollten die damit einrechnen, wenn Frank Busemann nachher im Media Race gewinnt, vielleicht bringt das noch ewige Punkte für Deutschland.
Ja, nein. Der große Knut wird ihn abfangen, 10 Meter vor der Ziellinie, ja. Glaube ich.
Ja, ich habe wohlweislich meine Spikes nicht mitgenommen, weil 800 Meter, das ist so ziemlich, muss man dazu aufklären, es gibt immer bei der WM ein Rennen für Journalisten, das geht über zwei Runden, 800 Meter, richtig im Stadion, auch mit Moderation und es gibt, glaube ich, Leute, die trainieren, Reporter, die machen nichts, gehen nicht seriöser an und verbissener im ganzen Jahr als die Vorbereitung auf dieses Rennen, aber wer ein bisschen sich mit Leichtathletik auskennt, weiß, dass 400, 800 und auch 1500, was ich ja auch ein paar Mal gelaufen bin als in meiner Zeit als bescheidener Zehnkämpfer, das ist somit das Bescheuerste, was man machen eigentlich kann, was man sich ausdenken kann, also das freiwillig, da habe ich da keine Lust drauf mehr und da lasse ich gern den Kollegen den Vortritt. Vielleicht machen wir eine Pendelstaffel. So, ja, 4x100, aber 100 mal 4 Meter, dann könnten wir es hinkriegen vom Stamina.
Hashtag Sauerstoffschuld, glaube ich, in diesem Zusammenhang, oder? Da spricht man einfach davon. Ganz kurz noch, Johannes. Sydney McLaughlin, war das nicht jene junge Frau, die über 400 Meter Hürden schneller läuft als die schnellste deutsche Läuferin über 400 flach? Ich glaube, da war was, oder?
Ja, fast.
Fast, okay, also okay.
Oder?
Ja, dafür hat sie aber 2,1 Millionen weniger Follower auf Instagram und darauf kommst du heutzutage an.
Ja, das stimmt. Ja, du redest jetzt von Alisa Schmidt. Alisa Schmidt ist ja nicht die schnellste Deutsche, die ist ja die drittschnellste Deutsche in diesem Jahr. Also Corinna Schwab ist schneller als Frau Schmidt ist Frau McLaughlin auf jeden Fall. Über 400 Meter, ja, das ist Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das ist eine von vielen Leistungen hier auf einem, in einem irren hohen Leistungsniveau, wo viele Leute sagen, das ist in der Dichte wirklich bemerkenswert. Und das berechnet ja mit ein, das ist früher auch schon sehr bemerkenswert und auch nicht mit Dopingquoten, die in den mittleren zweistelligen Bereich geklettert sind, wie wir von Umfragen ungefähr rudimentär wissen. Also das, ob das alleine nur mit dem Technologiefortschritt, mit den tollen Schuhen und super Belegen zu erklären ist, da darf jeder selbst für sich entscheiden, ob das plausibel ist oder nicht. Ich habe da so meine Bauchschmerzen. Die Amerikaner, die Trainer sagen alle, sie wussten quasi schon vom Kindergarten, dass diese Sydney McLaughlin ein absolutes Übertalent ist. Und ja, sie hat es auf jeden Fall bis jetzt sehr gut ausgeschöpft und fürchte fast, dass das am Freitag schwer in Richtung Weltrekordnähe wieder gehen wird. Es wird aber nicht einfach. Es gibt eine Niederländerin, Femke Boll, die kann da fast mitmachen. Ich weiß.
Ja, und Mohammed auch. Also ich glaube, das wird ein schönes Finale.
Schaut es euch an. In der ARD übrigens, im Stream. Und
3 Uhr morgens, 4 Uhr morgens.
Ja, bitte, komm. Von Freitag auf Samstag schläft eh niemand.
Wer draufsteht, hat die Leichtathletik nicht geliebt.
Das ist
genau, korrekt. Genau, also wer wegen der Hitze in Deutschland sowieso nicht schlafen kann, der kann auch dann den Fernseher einschalten.
Das ist völlig korrekt. Ja, genau, die Hitze. Es hat ein bisschen geregnet in München. Das nur als kleiner Wetterbericht von heute Abend. Danke Johannes, danke Heiko. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 569.
Servus, da ist der Oliver Marat und ihr hört Sportradio 360.
Das sind die Power Rankings von Sportradio 360.de. Wer hat sich in den letzten 7 Tagen am heftigsten an einer Kugel gestoßen? Wer ist mit wem am schnellsten Schlitten gefahren? Und wer hat am elegantesten den Korb abgelegt? Oder muss es heißen, in den Korb abgelegt? Die Power Rankings in der Big Show. Jetzt.
Womit fahren wir an?
Mit den Teams. Mit den Teams.
Bitte.
Erstmal die offensichtlichen. Die Frauen, Teams, Fußball, Österreich und Deutschland treffen heute Abend aufeinander. Und demnach beide im Viertelfinale und beide bei uns auf der Liste. Die Frage ist, für wen entscheiden wir uns?
Dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl für den Sieger, den wir natürlich jetzt noch nicht wissen. Aber das wäre dann wahrscheinlich Deutschland, aber da wir das noch nicht wissen, nehmen wir wahrscheinlich Österreich wegen diesem Überraschungsfaktor, dass sie es so weit geschafft haben.
Ich habe keine Minute gesehen bis jetzt von der Frauen-Europameisterschaft, aber wenn mir jemand vor der EM gesagt hätte, Deutschland trifft auf Österreich, dann hätte ich befürchtet, dass das Ganze zweistellig ausgeht. Das ist offenbar nicht so. Ich habe gelesen, ich glaube 13 Spielerinnen der Österreicherinnen sind in Deutschland tätig. Also die wissen schon, wo das Tor steht und wie man das Tor verteidigt, vor allen Dingen, wie ich richtig gehört habe. Und das ist, glaube ich, sagen zu können, die größere Überraschung, dass Österreich im Viertelfinale ist. Deshalb würde ich in diesem Fall ebenfalls für Österreich plädieren.
Da sind wir uns dann so einig.
Ja.
Gut.
Ja.
Dann haben wir noch die deutschen Hockeyfrauen, hatten wir letzte Woche auch schon.
Ja.
Und seitdem wir sie hatten, lief es nicht mehr so gut.
Das ist oft so. Wen hat man nochmal? Wir hatten doch vor Wochen auch irgendein Team, wo wir immer gesagt
haben. Beim Basketball, glaube ich. Irgendwie beim 2-2 oder beim 3-2 und dann haben wir uns immer für die Falschen entschieden.
Ja,
oder die 2-0 auf 2-2 aufgeholt haben gegen Bayern.
Ja, stimmt, das war, habe ich wieder vergessen. Doch, die Telekom Baskets Bonn.
Ja, ich glaube, irgendwas haben wir da einen Fluch in die Welt gesetzt.
Und die deutschen Eishakler, die Nationalmannschaft, auch, ja, haben ja auch immer gesagt, okay, wir warten noch bis nächste Woche, bis die Medaille da ist. Die ist nie gekommen. Ist bei den deutschen Hockeyfrauen auch nicht gekommen, leider. Gegen Argentinien verloren im Halbfinale, ganz, ganz eng und dann auch noch das Spiel um Platz 3 verloren. Aber solide Leistung. Also der Trainer Valentin Altenburg war alles in allem zufrieden und wichtiger ist dann, glaube ich, nächstes Jahr, wenn die EM in Mönchengladbach ist, das frage ich dann den Björn Jensen und da geht es auch um die Olympiaquali. Aber man muss sie auf jeden Fall erwähnen.
Genau. Auch erwähnen müssen wir den FC Bayern.
Ja.
FC Bayern München.
Warum?
Mit 2 Star-Transfers. De Ligt und Mané.
Ja.
Ist schon, also für die Bundesliga.
Naja, es ist großartig.
Also.
Aber was sagt dir als Fußball Kenner, was sagt ihr, dass die Licht nach München geht?
Dass die Bundesliga mit 15 Punkten Vorsprung gewinnen werden.
Das erstens.
Und wen haben die im Moment als Trainer? Bayern?
Immer noch den Nagelsmann.
Ah, stimmt. Nee, dann sag mir das nicht mehr, außer dass der Frankie de Jong vielleicht auch kommt zu Bayern. Und ja, das wäre sehr furchtbar.
Das wäre absolut furchtbar. Außerdem braucht man den nicht, auch wenn Goretzka jetzt wieder verletzt ist. Aber das wäre wirklich grausam. Ich möchte de Jong auch im nächsten Jahr in Barcelona sehen, aber ich glaube, das ist unrealistisch. Also de Jong in München möchte ich bitte nicht sehen. Und bei Manchester United, okay, da wäre mit dem Ten Hag wieder zusammen auch schwierig. Aber mir sagt das, dass der De Ligt, also wenn der wirklich so gut wäre, wie alle tun, und der war natürlich bei Ajax, war er gut, dann wäre er nicht zu haben. Auch wenn die Bayern angeblich bis zu 80 Millionen bezahlen und Juventus die Kohle wahrscheinlich braucht, aber natürlich werden die Bayern wieder deutscher Meister werden mit 15 Punkten Vorsprung, weil Mané, wie viele Tore wird Mané schießen?
21.
Ich glaube, ich schieße mehr. Oder wer schießt der Elfer im nächsten Jahr? Das ist die Frage.
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Der Kimmich vielleicht?
Ja. Also Lewandowski hat ja auch dieses Departement.
Oder der Müller.
Nee, Müller hat er doch, der hat doch entscheidende Elfer schon verschossen damals. Ich glaube auch im Finale der Horm gegen Chelsea hat er da nicht einen Elfer verschossen.
Kann auch sein, aber dann, also die, ich sage 21, weiß es nicht, will ihm jetzt noch nicht über 30 zumuten.
Nee, ich glaube, er wird über 30 schießen, weil ich glaube, er wird auch die Elfer probieren und dann sind wir dabei. Na gut, okay, das ist der FC Bayern, den können wir als Team vielleicht sogar so stehen lassen. Haben wir noch was?
Wir haben noch, die zweite Liga ging ja los und deswegen haben wir hier stehen Kaiserslautern und St. Pauli.
Zum Beispiel.
Als ja.
Ja, da gingen natürlich mehrere. Der HSV gewinnt in Braunschweig. Ob das alles so souverän war?
Wer hat 5-0? Irgendwer hat 5-0 gewonnen.
Ja, ich glaube Paderborn hat 5-0 gewonnen, oder?
Und zwar auch innerhalb von irgendwie 20 Minuten oder so. Ja, das ist ja nur die... So kleiner, als Erinnerung, dass die zweite Liga angefangen hat.
Ja, und man würde natürlich gerne Bora Hansgrohe mit reinnehmen, als einziges und bestes deutsches Radteam, aber wir werden gleich später mit Kaiser sprechen. Ist auch schwierig, ja. Bis jetzt kein Etappensieg. Vlasov fährt okay, Kemner muss aussteigen. Schachmann wieder geburzelt und ständig verletzt. Ist schwierig, also Bora Hansgrohe können wir auch nicht. Wir nehmen also bei den Teams, da nehmen wir nur ein Team mit dem Power Rankings, hilft da nichts.
Nur ein Team?
Naja, oder da Reise bitte.
Nee, dann würde ich fast sogar die Bayern nehmen.
Oh, naja, es sind natürlich Power Moves.
Weil Österreich und Deutschland spielen ja morgen noch, die hätte ich dann auf 2 getan und die Hockeyfrauen auf Platz 3.
Na
so.
Gut, okay. Formel 1 kommt auch erst am Wochenende und da gibt's ja nur ein, unter Anführungszeichen, österreichisches Team mit Red Bull Racing. Gut,
dann zu den Einzelsportlern. Und Sportlerinnen, fangen wir an mit Alexandra Ndolo, Fecht-WM Silber im Degen.
In Kairo, 34 Jahre oder vielleicht sogar schon 35 Jahre alt und den Meldungen entnehme ich, dass das eine große Überraschung war. Also ich kann echt die Kräfteverhältnisse, ich kann sie eigentlich nur im Tennis einschätzen und vielleicht ein bisschen in der Formel 1. Und überall sonst bin ich überfragt, aber beim Fechten bin ich ganz besonders überfragt. Also weiß ich nicht, ob das jetzt eine unfassbar geile Leistung war oder doch nicht. Aber wir müssen sie auf jeden Fall aufnehmen.
Ja, und jetzt hast du Tennis schon angesprochen. Wir haben ein Fragezeichen dahinter. Er sollte eigentlich heute spielen. Oder spielt er heute noch oder wurde es wegen Regen auf morgen verschoben?
Mit heute meint Robin, wir nehmen am Mittwochabend auf. Er hätte heute spielen sollen. Es wurde schon auf morgen verschoben. Ich habe immer so ein bisschen reingeschaut nach Start, weil es geschifft hat wie deppert.
Genau, wir reden natürlich von Dominic Thiem, der letzte Woche gar nicht so schlecht performt hat mit einem Sieg gegen Bautista Agut und wen auch?
Rusoboy.
Ja, gut. Ja, gegen den auf Sand darf man schon mal gewinnen. Aber
darf man gewinnen. Rusoboy heute ausgeschieden gegen Musetti in Hamburg. Sehr unterhaltsames Spiel. Ja, und Dominic dann im Viertelfinale ausgeschieden gegen Baez. Und hat jetzt halt in der ersten Runde vom Start gegen Hugo Gaston 2 Matchbälle abgewehrt. Also das können wir schon ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich.
Ja, wir hoffen, dass er halt wieder zur alter Stärke zurückfindet. Dann werden die ganzen Grand Slams mal wieder ein bisschen... Im Moment muss man immer nur gegen Spieler hoffen und kann nicht auf Spieler hoffen. Immer nur gegen Nadal und Djokovic.
Ja, also bei den US Open wird es schon spannend werden, weil Djokovic wird höchstwahrscheinlich nicht spielen dürfen. Und ich glaube, Nadal wird sehr angreifbar sein, wenn er denn wirklich spielt. Aber ich würde halt wirklich hoffen, dass Zverev zurückkommt, weil Zverev sich auch zutraut, gegen Nadal zu gewinnen.
Das gewinnt der Medvedev das Turnier. Bis dahin ist er wieder in Form.
Schön. Meinen Segen hat er. Also Dominik darf auch gerne. Dominik spielt heute, also Donnerstag, gegen Delbonis. Gute Erinnerungen, weil als er Gstaad 2015 gewonnen hat, hat er auch gegen Delbonis in der zweiten Runde gewonnen. Also ich glaube, der kann das Turnier gewinnen. Hat mir sehr gut gefallen gegen Gaston.
Das Turnier, die US Open oder das Turnier Gstaad?
Lass mal Gstaad
zuerst. Da muss noch viel passieren. Ich habe es dir gesagt, der Aufschlag gefällt mir irgendwie gar nicht. Das sieht nicht schnell aus. Oder sieht nicht so gefährlich aus. Der Kick ist gut, aber sieht jetzt nicht aus, ob er damit viele freie Punkte macht. Ja. Aber ich habe auch immer nur mal reingeschaut. Kann sein, dass ich mich täusche. Aber gut, Dominik.
Also wir haben auf jeden Fall Tennis aufgenommen und niemand anderer drängt sich auf in dieser Woche.
Das stimmt. Die paar Österreicher und Deutsche bei den Challengers unterwegs, aber ist ja jetzt auch erst Viertelfinale oder sowas, noch nichts. Ja. Nichts passiert. Dann haben wir hier Mark Hammer 2 Golfturniere gewonnen. Eins auf der Golf Pro Tour und eins auf der Challenger Tour.
So, ich wäre nicht drauf gekommen. Das ist ein Vorschlag von Sebastian Swoboda, der zum einen dem Golf sehr, sehr eng folgt, zum anderen auch dem Schach. Magnus Carlsen, übrigens habe ich heute gehört, wird nicht an seinen Titel verteidigen, was auch immer das heißt. Also ich weiß, was das heißt, er wird seinen Titel nicht verteidigen. Warum? Da fehlte mir dann die Muße. Und Mark Hammer, wo ich jetzt geneigt bin zu sagen Mark Hammer irgendwie, aber es war in Europa. Das eine Turnier war in Holledau, habe ich gelesen. Okay, Holledau kennt man, wer von München unterwegs ist nach Stuttgart, nur von den Staumeldungen. Und das andere waren die Euram Bank Open. Oder Euram Bank Open. Oder Euram Bank Open. Wo auch immer die stattgefunden haben. Aber ja, gut für Mark Hammer. Danke Sebastian für den Vorschlag. Haben wir aufgenommen.
Aber namentlich sehr ähnlich. Doch andere Sport hat Simon E. Hammer. Bronzemedaille, Weitsprung-WM, obwohl er eigentlich Zehnkämpfer ist.
Ja, Simon Ehammer ist uns aufgefallen in Götzis, wenn du dich erinnern kannst, vor ein paar Wochen Zehnkampf-Meeting, wo er auch fantastisch weit gesprungen ist, ich glaube sogar 8:30, dass man natürlich mit 8:16 bei einer Leichtathletik-WM Bronze gewinnen kann, spricht nicht für ihn und du sagst es völlig richtig, er ist Zehnkämpfer und deswegen bin ich ein kleines bisschen irritiert, warum er schon wieder zurück in Europa ist. Vielleicht lässt er den Zehnkampf dort aus und das hätte ich vielleicht den Johannes und den Heiko fragen sollen. Vielleicht lässt er den Zehnkampf dort aus, weil er in ein paar Wochen in München dann die Europameisterschaften sind. Vielleicht ist ihm das wichtiger, was auch komisch wäre.
Ja, da kann ich nicht mitreden. Aber ich kann einen Vorschlag noch
bitte
für heute abgeben. Simon Geschke, Bergtrikot, Tour de France. Haben wir zusammen, glaube ich, haben wir den Tag zusammen gesehen? Einen Tag danach, glaube ich, zusammen gesehen.
Das ja, also wann haben wir gezockt?
Samstag.
Ja, haben wir schon ein bisschen reingeschaut und Geschke auch am Mittwoch aktiv. Also ich werde dann ja gleich mit dem Kaiser auch sprechen. Und das kann natürlich schwierig werden. Letzte Pyrenäen-Etappe, aber irgendwie wäre es schon lässig, wenn Simon Geschke aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, dieses gepunktete Trikot des Bergpesten behalten würde. Wäre schön. Glaube ich noch nicht ganz dran, aber bitte. Wir rein.
Wir haben 5, wenn der Team mit, aber der Team ist dabei. Wir haben 5.
Ja.
Wir haben den Geschke auf 1.
Ja, absolut. Zweite Woche in Folge ist, glaube ich, ein Novum, seit Felix Neureuther nicht mehr dabei ist. Felix jetzt, auch obwohl er nicht mehr aktiv ist, eigentlich immer Nummer 1.
Dann die Alexandra Ndolo würde ich auf 2 für Silber.
WM Silber, bitte.
Simon Ehammer auf 3.
Bronze.
Mark Hammer 4 und Dominik Thiem nach seinem Turniersieg danach vorne, im Moment noch auf.
Ja, Dominik kann man nächste Woche, wenn er wirklich einen Start gewinnen haben sollte, dann gewonnen haben sollte, dann nehmen wir mit rein, aber das ist auch früh genug.
Servus, das ist Linus Strasser und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 569. Weiter geht's mit dem Motorsport. Zum einen, er ist schon wieder unterwegs. Wo ist er denn hin unterwegs? Der durfte nicht nach New York City fliegen, aber wohin ist Eddie Milke jetzt unterwegs? Hi Eddie.
Ich bin unterwegs zum Schleizer Dreieck, Deutschland. Da ist es eine Naturrennstrecke und da findet an diesem Wochenende die IDM statt. Und das ist immer ein besonderes Highlight mit extrem vielen Zuschauern und ja.
Ja, da verlieren wir Eddie schon wieder. Schön, dass er die 2 Minuten Zeit für uns gehabt hat. Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, The Voice ist nochmal, warum interessant für uns alle?
Oh, weil da auch viele der ganz großen Namen tatsächlich in den letzten Jahrzehnten in Deutschland tatsächlich entweder eine Zwischenstation in ihrer Karriere gemacht haben, weil eine Finanzierung für größere internationale Aufgaben nicht drin war, oder weil tatsächlich Jungtalente sich auch in Deutschland international versucht haben. International deswegen, weil man natürlich nicht nur einen deutschen Pass haben muss, sondern man kann selbstverständlich auch mit Lizenzen anderer Länder in der internationalen deutschen Meisterschaft, Motorradmeisterschaft fahren. Und das ist durchaus eine Talentschmiede. Man muss zugeben, es gab ein paar dürre Jahre, wo es tatsächlich schwierig wurde, weil auch kaum noch Sponsoren zu finden waren für die Zweiradbranche. Es konzentriert sich im Autoland Deutschland natürlich viel auf Vierräder. Aber da ist man inzwischen raus. Es ist eine sehr, sehr solide, gute Meisterschaft geworden, die einen Ruhm hat und einen Ruf hat, einen guten Ruf hat, der dort weit über Deutschland hinausgeht.
Gut, und weil wir gerade beim Motorrad sind, letztes Jahr ist ja ein Mann in aller Munde gewesen, Michael Masi war das, der Rennleiter der Formel 1. Der wurde ersetzt. Jetzt sagst du mir, The Voice, im Vorgespräch, ja, in der MotoGP ist hinter den Kulissen, also tut sich im Moment ja nichts, weil Sommerpause ist, aber hinter den Kulissen geht's rund. Und auch dort gibt es Unzufriedenheit mit jenen Leuten, die die Rennen leiten. How come?
Ja, gut, es ist Sommerpause. Es passiert trotzdem schon einiges. Aber in der Tat ist die Sommerpause dazu da, eben auch solche unzufriedenen Stimmen vielleicht mal anzuhören. Und es ist nicht nur einer oder nicht nur zwei Stimmen. Wir hatten es ja hier bei Sportradio, lieber Jens, bei dir auch schon gesagt, dass Yamaha und der Yamaha-Teamchef Lynn Jarvis eigentlich ein sehr ruhiger Vertreter ist und nicht dafür bekannt ist, permanent auch vor die Vertreter, die Pressevertreter zu treten und zu schimpfen. Aber was er da in den letzten Wochen teilweise losgelassen hat, das war sehr gezielt, vor allem auch, und das völlig zu Recht, nach dem Rennen in Assen. Da ging es natürlich klar um Fabio Quartararo, seine Nummer 1, den amtierenden Weltmeister und aktuellen Tabellenführer. Aber es ist in der Tat so, dass die Unzufriedenheit auch in der MotoGP im Fahrerlager dramatisch wächst. Nun ist die etwas anders aufgestellt als Formel 1. Du hast ja gerade Michael Masi genannt, der in diesem Jahr von zwei Leuten ersetzt wird. Mhm. Und das ist auch keine so glückliche Entscheidung. In der MotoGP ist es so, es ist tatsächlich ein Fester, der bei allen Rennen dabei ist. Und das ist eigentlich prima vom Ansatz her, vom Denken her, ist nämlich ein ehemaliger Motorradweltmeister, also ein Fahrer, nämlich Fast Freddy Spencer, ein Spitzenmann, der in der 250er, in der 500 Kubikzentimeter Klasse, also Weltmeister geworden ist und per se eigentlich wirklich gut, wenn du einen tatsächlich hast, der sich auch auskennt, wie ist denn die Perspektive, wie ist die Situation auf einem Rennmotorrad selbst, also nicht nur ein Sesselcooper, und ein Funktionär, sondern ein Mann vom Fach. Daneben sind ihm dann angestellt drei zusätzliche Leute, die tatsächlich sich abwechseln. Einer kommt aus Deutschland, nämlich Ralf Bohnhorst, ehemaliger Seitenwagen-Europameister, ist auch in der Weltmeisterschaft Vize-Weltmeister geworden, Spitzenmann auch, der im Übrigen auch gerade Geschäftsführer der Rennstrecke von Oschersleben ist. Das ist ein Spitzenmann, der ist wirklich gut. Fast Freddy Spencer hat so ein bisschen das Problem als Chef des sogenannten MotoGP Steward Panels. Der macht es seit, ich weiß nicht, 15 Jahren oder mehr und scheint jetzt doch ein bisschen verhärtet zu sein. Also er hört definitiv nicht mehr zu, wenn irgendjemand zu ihm kommt. Er ist wirklich stur geworden und hat auch diese Blickrichtung eines Ex-Fahrers, kann man ihm nun wirklich nicht mehr vorwerfen. Er ist ein richtiger Funktionär geworden und das ist eigentlich ziemlich schade. Vielleicht sollte man auch tatsächlich sagen, auch in so einer Position als Rennleiter, Charlie Whiting war natürlich da eine Ikone in der Formel 1, der das über zwei Jahrzehnte gut gemacht hat. Aber vielleicht sollte man da ähnlich wie in der Politik vielleicht sagen, okay, zwei Amtszeiten und dann soll man neuer kommen mit einem frischen Blickwinkel. Möglicherweise ist Freddy Spencer da zu lang in diesem Amt.
Freddy Spencer ist aber, ich habe jetzt nicht gegoogelt, aber ist ein US-Amerikaner, oder?
Ja, ist ein US-Amerikaner.
Die spielen aber sonst.
Der Amerikaner ist ja nach Europa gekommen und hat tatsächlich sogar mal in einem Jahr zwei Motorrad-WM-Klassen gewonnen, ist zweimal Weltmeister in einem Jahr geworden. Das gab's vorher selten und vor allem in der modernen Zeit noch nie.
Aber die Amerikaner spielen ansonsten in der MotoGP keine Rolle mehr, oder?
Nein.
Also nein, null, so. Null eigentlich, ja?
Ja, in der Tat. Wir hoffen eigentlich seit Jahren immer wieder, dass da möglicherweise wieder einer kommt. Es gab tatsächlich in den 80ern, 90ern Jahre, in denen die US-Amerikaner alles dominiert haben. Das kam vom Dirt-Track-Sport her. Die sind ja gewohnt tatsächlich auf losem Untergrund schon mit großvolumigen und großen Motoren, also Maschinen mit großen Motoren, zu fahren und damit zu rutschen. Und Fast Freddy war zum Beispiel einer von denen, der nie Probleme hatte, ein Motorrad unglaublich schnell in die Kurve reinzuwerfen und das Vertrauen einfach hatte, dass der Reifen das schon halten wird. Und da waren die Europäer völlig überfordert und standen mit dem Rücken an der Wand. Also wir hatten Wayne Rainey, wir hatten Kenny Roberts Jr. und Senior, die alle Weltmeister wurden, Fast Freddy Spencer, Kevin Schwanz. Also es war wirklich, es gab eineinhalb Jahrzehnte, wo eigentlich nur Amerikaner tatsächlich um den WM-Titel in der Königsklasse gefahren sind.
Ja, okay. Gut, wir machen einen Schwenk zu den vier Rädern, und wenn du schon sagst, ja, die über den Dirt Track kommen, die Rallye-WM, ich habe vor. Im Moment spielt sie gerade in Hamburg, nämlich Annette Kontaveit aus Estland, und die hat vor einer Woche, glaube ich, hat die WRC oder wer auch immer das gepostet hat, ich glaube, es war die Rallye-Weltmeisterschaft gepostet, dass sie mit unserem alten Freund, also deinem alten Freund, ich kenne ihn ja nicht, ich kenne ihn nur über dich, Ött Tänak, ein paar Runden gedreht ist in Estland. Wie zu erwarten, ist es ihr nicht gut bekommen, sondern sie ist eher schwindelig ausgestiegen. Wo stehen wir denn im Moment gerade in der Rallye-WM?
Ja, wir hatten das, was wir tatsächlich schon Anfang der Saison gesehen hatten, mit Ausnahme vielleicht der klassischen Rallye Monte Carlo, wo wir ja das Wiederaufleben des großen Duells der beiden Sebastians hatten, nämlich Sebastian Loeb gegen Sebastian Ogier, die ja aber tatsächlich nur ausgewählte Rallyes 2022 waren. Da haben die alles dominiert. Seitdem gibt es nur einen Namen, der im Grunde alles in Grund und Boden fährt und sich gerade anschickt, auch durch Sieg bei der Estland Rallye am letzten Wochenende, tatsächlich sämtliche Rekorde einzureißen, jüngster Rallye-Weltmeister der Zeiten werden kann, Kalle Rovanperä. Ich erinnere mich noch, vor eineinhalb Jahren hast du gesagt, wie heißt der nochmal?
Ja, schön,
als ich ihn zum ersten Mal erwähnt habe, und habe ich dir gesagt, das ist ein Wunderkind und der wird mal Weltmeister. Das sagt ihr aber noch nie gehört und überhaupt. Und wir haben aber alle lange Zeit gewusst, was der drauf hat. Der ist als 15-, 16-Jähriger schon driftend 200 über die Schotterwege von Finnland geflügt. Lebt jetzt in Estland, weil er da bessere Trainingsbedingungen hat und hat deswegen jetzt diese Rallye auch wieder gewonnen. Und zwar in einer dominierenden Art und Weise, wie man eigentlich nur sagen kann, das kennen wir eigentlich nur von Sebastian Loeb oder von Sebastian Ogier. Aber der Kalle Rovanperä ist kein Franzose. Also irgendwas ist falsch gelaufen. Er heißt nicht Sebastian mit Vorname, sondern eben Kalle. Sein Vater war selbst Rallye-Weltmeister oder Rallye-Fahrer in der Weltmeisterschaft, ist, glaube ich, mal Dritter geworden. War auch ein wirklich guter Harry. Und der hat natürlich früh schon alles dran gesetzt, dass sein Junior in seine Fußstapfen tritt. Das heißt, der hat natürlich gute Bedingungen schon gehabt. Aber klar ist, es ist ein außergewöhnliches Talent. Und er fährt momentan tatsächlich die gesamte restliche Elite in Grund und Boden. Es war auch in Estland wieder eine Demonstration. Und sein fünfter Sieg in 7 Rallyes in diesem Jahr. Vor einem Jahr in Estland hat er seine allererste WM-Rallye gewonnen. Und da haben schon alle gesagt, Wahnsinn, irre. Dass der jetzt so durchmarschiert, und wie gesagt, der ist gerade erst 21 geworden, da müssen sich alle anderen verdammt warm anziehen.
Ja, wenn wir über die Rallye sprechen, dann klar, dann Safari Rallye war das früher mal, es war die 1010 Rallye, und ich kann mich gut erinnern, der ORF hat das auch noch, also jetzt immer so in diesem Kurzsport auch begleitet, aber machen wir in Sport am Montag auch. Das war eine legendäre Sendung im ORF, Sport am Montag, wo man dann wirklich auch mal eine Viertelstunde etwas über eine Rallye erfahren hat. Was man aber auch leider oft gesehen hat, war die Dummheit der Zuschauer, weil sie sich in den Kurven zum Beispiel außen hingestellt hatten. Ja. Oder es einfach zu viele Menschen waren. Jedenfalls hat man wirklich öfter schlimme Unfälle gesehen, wo die Autos ausgebrochen sind. Kein Vorwurf an die Fahrer natürlich, aber erst zum Glück hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört. Sind die Leute schlauer geworden? Schauen weniger Leute zu? Sind die Fahrer besser geworden? Worauf ist das zurückzuführen?
Es ist darauf zurückzuführen, dass völlig klar wurde, vor allem in den Gruppe B-Zeiten, seligen Gruppe B-Zeiten, auch als ein Röhrl und ein Mikola und Stig Blomqvist und Michel Mouton, der Vulkan aus Südfrankreich, als die alle gefahren sind mit den 600, 700 PS-Monstern, dass da tatsächlich sehr viel passiert ist und es auch eine Menge tödliche Unfälle gab. Das hat aber eine Bewusstseinsänderung beim Weltverband bei der FIA ausgelöst, und inzwischen ist Michel Mouton Sicherheitsbeauftragte beim Weltverband, bei der FIA. Sie fährt also alle Rallyes, fliegt vorher schon zu den Rallyes hin und bespricht mit dem Veranstalter, welche Prüfungen sie wie fahren wollen. Dann wird tatsächlich auch klargelegt, wo dann zuschauerfreie Zone sein müssen. Es ist inzwischen so, dass es klare Vorschriften gibt, wie viele Streckenposten da zu sein haben, nämlich deutlich mehr noch als in den 90er Jahren. Also es ist unheimlich viel getan worden. Es gibt Sicherheitsfunk Nachrichten in die Cockpits der Fahrer, wenn die also tatsächlich unterwegs sind, obwohl ist aber einer abgebogen und du hast nicht mehr Zeit, ihn rechtzeitig zu informieren, dann kannst du das jetzt über Funk inzwischen machen. Es ist wahnsinnig viel getan worden und das ist auch einer der Gründe, warum tatsächlich so wenig passiert. Was wir trotzdem immer noch haben, sind tatsächlich Abflüge. Da müssen wir sagen, dass da bei den Fahrern bisher toi 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 auch in diesem Jahr relativ wenig passiert ist, die da an der Grenze der Physik auch in diesem Jahr natürlich wieder gleiten und reiten. Hängt damit zusammen, dass auch bei den Autos, also passive Sicherheit, sehr, sehr viel passiert ist. Also sowohl Streckenführung wie auch Organisationen mit sehr viel mehr Streckenposten, die überwachen, dass da Zuschauer nicht in gefährlichen Bereichen, wie du sagst, Kurven außen zum Beispiel sind, in Bremszonen. Wenn eine Haarnadel ist, dann dürfen sie auf keinen Fall da direkt in Fahrtrichtung stehen. Da wird wirklich sehr viel mehr drauf geachtet. Es wird mit Helikoptern drauf geachtet und sollte ein Helikopter zum Beispiel sehen, dass kurz vor den ersten Rallye-Autos Zuschauer sich trotzdem in einen gefährdeten Bereich gestellt haben, wird die Wertungsprüfung abgebrochen. Mhm. Da kennen die gar nichts. Also es gibt viele, viele Mosaiksteinchen, die dazu führen, dass wir Gott sei Dank heute eine deutlich bessere Sicherheit im Rallye-Sport haben.
Gut, wir kommen gleich zur Formel 1, aber ich glaube, die Frage geht ja dahin, oder meine Frage geht jetzt dahin, Sebastian Vettel hat ja vor ein paar Wochen, also er kritisiert ja vieles und das meiste wahrscheinlich mit Recht, aber ich meine mich zu erinnern, dass er auch gesagt hat, naja, eigentlich die Formel-1-Autos sind ja völlig irrelevant für die Weiterentwicklung der Autos, die im Straßenverkehr gebraucht werden. Wenn wir jetzt aber auf die Rallye-Autos schauen, wo liegt denn da aus deiner Sicht die Relevanz für die Fahrzeuge, mit denen Kalle Rovanperä gerade herumfährt?
Also ganz sicherlich auch, wir haben in diesem Jahr 2022 völlig neue Autos, neue Rallye-Autos, eine neue Generation, so ähnlich wie wir es in der Formel 1 ja auch für dieses Jahr haben, neue Fahrzeuge. Wobei anders als in der Formel 1 gibt es im Rallye-Sport auch neue Motoren. Es werden neue Hybridmotoren verwendet. Die neue Motorengeneration der Formel 1 kommt ja erst 2026 und da wird gerade hinter den Kulissen eifrig diskutiert. Bei der Rallye-WM hat man sich früh schon vor ein paar Jahren geeinigt, deswegen also Einführung neuer Autos, neuer Motoren in diesem Jahr. Und die Motoren sind Hybridmotoren, die können tatsächlich auch noch deutlich weiterentwickelt werden in Richtung gute, sinnvolle Kraftstoffe, also künstliche Kraftstoffe, mit aber auch mit Bioanteil. Da wird noch viel, viel passieren, denn klar ist auch, das, was gerade im Alltag passiert mit Klimawandel, was wir gerade in diesen extrem heißen Tagen mit so viel Bränden überall in Europa auf dramatische Art und Weise vor Augen geführt werden, das kann auch den Automobilherstellern nicht vorbeigehen und natürlich auch nicht bei deren Engagements im Motorsport. Da muss natürlich klar auch eine Rückmeldung möglich sein, eine Kopplung. Und man muss sagen, die neuen Motoren, die neuen Rallye-Motoren haben sich wirklich als sehr gut erwiesen, als sehr, sehr verbrauchsgünstig, trotzdem leistungsstark und als auch für die Umwelt deutlich besser als die noch im letzten Jahr verwendeten Aggregate.
Immerhin das. Nun gut, wir machen eine ganz kurze Pause und holen dann Stefan Ehlen dazu, um über Le Castellet, eine der klassischen, ich weiß nicht, ob es eine klassische Strecke ist, aber ich erinnere mich, dass schon Heinz Brüller Le Castellet immer sehr, sehr gerne ausgesprochen hat.
Und ihr hört Sportradio 360.
So, wie angekündigt, Stefan Ehlen ist dazugekommen, motorsport.com. Servus Stefan.
Hallo in die Runde.
Le Castellet, aber müssen wir mit The Voice beginnen, denn The Voice, du verbindest mit diesem Wort eine ganz besondere Erinnerung. Bitte, wir lauschen ergriffen.
Ja, die Formel 1 hat ja lange Zeit auch einen Umweg gemacht rund um Paul Ricard und Le Castellet. Und diese französische Rennstrecke war ewig in Manicur, eine Rennstrecke, die keiner so richtig mochte. Ist aber aus politischen Gründen erwählt worden als Austragungsort des Großen Preises von Frankreich. Und nun ist ja die Formel 1 in Südfrankreich wieder zurück auf dieser Hochebene. Die Rennstrecke, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden ist, von einem Aperitifhersteller, Paul Ricard, dann auch der ganzen Sache den Namen gegeben. Der hat sich allerdings wieder früh rausgezogen. Der hatte da im Grunde gar keine großen Ambitionen, da mehr draus zu machen. Der wollte eigentlich nur eine Rennstrecke haben, um seine ganzen Superautos, die er selber hatte, Porsche, Ferrari, und so ab und zu mal in einem ungefährlichen Umfeld ausfahren zu können. Mhm. dass da am Ende dann ein kommerzieller Rennkurs draus wurde, der sogar Motorrad-WM-Läufe hatte, Formel 1 eben über viele, viele Jahre. Das war ihm, glaube ich, gar nicht so A, so recht und B, war ihm das zu viel Arbeit und zu viel Aufregung. Aber tatsächlich, ich war 1975 zum allerersten Mal bei einem Formel 1-Rennen als 14-Jähriger und das war Le Castellet. Ich habe meine Mutter über Monate so lange genervt, bis die mir dann ein Bahnticket gekauft hat. Und ich bin dann über Italien nach Frankreich, nach Toulon gefahren. Das waren, glaube ich, 21 Stunden, weil wir da irgendwie besonders günstige Fahrtrouten rausgesucht haben mit Schwierigkeiten umsteigen. Und dann kam ich da an, hatte ein kleines Klapprad und ein riesen Zelt hinten drauf. Und hab gedacht, das ist ja gar nicht so weit, hatte mir das vorher in der Karte angeguckt. Hab gesagt, das sind ja dann nur 21 Kilometer, das schaffe ich dann schon. Was ich nicht beachtet habe, waren das Gefälle und die Steigung. Denn in der Tat, Paul Ricard, das weiß der Stefan auch, liegt auf einem wunderschönen Hochplateau, relativ weit oben. Und ich musste mich dann darauf quälen. Das war eine stundenlange Quälerei. Und ich habe es verflucht. Das Runterfahren dann nach dem Grand Prix war wunderbar, aber das war ein besonderes Erlebnis und das verbinde ich mit Paul Ricard. Ich habe dann auch einen Zeltkumpel gleich gefunden, direkt an der Rennstrecke, der einen kleinen Mini Cooper hatte, mit dem waren wir dann immer einkaufen, sind die Serpentinenstraße runter an die Küsten gefahren. Also es war ein wunderbares Erlebnis, es war ein tolles Rennen, es war einfach, da ging es dann mit dem Formel 1 Wahnsinn bei mir erst richtig los.
Großartig, die Franzosen. Paul Ricard, also ein, was sagst du, Spirituosenhersteller, genau. Dann Roland Garros ist benannt nach einem, nicht nach einem Sportler, sondern nach einem Kampfflugzeugpiloten. Also ja, das sind halt die Franzosen. Apropos Franzosen. Das sind die Franzosen. Ja, Christian Horner, apropos Franzosen, Stefan Edel. Christian Horner wird auf eurer Seite auch zitiert und ich dachte zuerst, aha, es kehrt ein bisschen Einsicht ein, dass beim Saisonfinale vielleicht auch er Fehler gemacht hätte. Aber nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich gehe davon aus, du weißt, wovon ich spreche. Christian Horner hat in einem Interview mit einem englischen Medium eigentlich Michael Masi, über den The Voice und ich gerade gesprochen, ein bisschen in Schutz genommen. Wie interpretierst du das? Gibt es da ein Schuldeingeständnis in irgendeiner Art und Weise, dass Red Bull vielleicht auch was falsch gemacht hat? Oder haben alle anderen wieder alles falsch gemacht, nur Red Bull nicht?
Naja, grundsätzlich haben in der Causa Michael Masi, glaube ich, sehr, sehr viele Leute sehr viel falsch gemacht. Allen voran, glaube ich, diejenigen, die die Rahmenbedingungen für die Position des Rennleiters abgesteckt haben. Und da war der Faktor Entertainment doch wichtiger als gesunder Menschenverstand. Und das Ergebnis haben wir dann ja gesehen, vor allem in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr, dass der Rennleiter so sehr belagert wurde von den Teamchefs, die da im Rennen den direkten Kontakt gesucht haben. Das war schon mal der Grundfehler Nummer eins, den Kanal überhaupt aufzumachen. Dann, dass das Ganze auch noch öffentlich gemacht wurde. Und dann drittens, glaube ich, liegt da auch immer so eine gewisse Fehlwahrnehmung zugrunde, dass man, wenn man den Rennleiter anfunkt, man Einfluss auf Entscheidungen der Sportkommissare nehmen kann. Das sind halt zwei Paar Stiefel. Der Rennleiter kümmert sich um den Ablauf des Rennens. Mhm. Der hat aber mit Strafen oder sonst was überhaupt nichts am Hut. Das machen dann nur die Sportkommissare. Und ich glaube, da hat man einfach zu sehr auf Unterhaltung und Show gesetzt und den armen Michael Masi da im Prinzip am ausgestreckten Arm ein bisschen verhungern lassen. Also für meine Begriffe schon irgendwo ein Bauernopfer, weil man halt wirklich Entertainment bieten wollte. Und das ging zu Kosten oder zu Lasten seiner Position, die nach dem plötzlichen Tod von Charlie Whiting, ich glaube 2019 war das, ja eigentlich eine Position war, die noch gar nicht für ihn vorgesehen war. Also es war schon geplant, dass er Nachfolger wird. Der war ja auch Stellvertreter, der war bei Charlie Whiting in der Schule sozusagen, der hätte dann eines Tages mal die Rolle übernehmen sollen, aber der war halt noch nicht so weit. Und statt dass man ihm dann quasi Welpenschutz einräumt und sagt, hey, wir gucken, dass wir da möglichst den Druck und alle Sachen von dir weghalten, damit du deinen Job machen kannst, stattdessen geht man dann her und belagert den Mann und ladet ihn voll mit noch mehr Aufgaben und so weiter. Und das war halt vielleicht dann nicht so clever. Und wir sehen aber halt leider auch dieses Jahr, dass man ja gemeint hat, man muss jetzt groß hier eine Revolution anstreben mit zwei Rennleitern, dass es auch grandios in die Hose geht. Also man hat irgendwie nicht so richtig verstanden, um was es eigentlich bei der Sache geht. Nämlich darum, dass man konstant gute Entscheidungen herbeiführt. Und das geht halt wahrscheinlich nur, wenn man den Rennleiter in Ruhe seine Sachen machen lässt. Und nicht ständig jetzt wie zum Beispiel in diesem Jahr dann, mal ist der eine Rennleiter, der Nils Wittig, dann mal wieder der andere, der Eduardo Freitas. Also Da ist das Problem immer noch nicht gelöst sozusagen und man kriegt halt den Eindruck, man hat aus der Causa Michael Masi schon nichts gelernt und jetzt macht man halt irgendwie so weiter und wurstelt sich wieder durch. Obwohl man immerhin ja so ein paar Kanäle jetzt geschlossen hat, was aber auch nur zeigt, dass man inzwischen bei der FIA selber gemerkt hat, so clever war das vielleicht nicht, dass man da den Funk so auf den Michael Masi losgelassen hat. Also ich
persönlich halt's nach wie vor so, ja, die Entscheidungen in Abu Dhabi, die waren jetzt nicht so clever, die waren vielleicht auch nicht so toll, die waren wahrscheinlich auch nicht richtig. Aber alles ist irgendwo eine Konsequenz dessen, dass man den Michael Masi halt völlig falsch inszeniert hat. Und ich glaube, es war unterm Strich eine Inszenierung.
Muss man sich The Voice Sorgen machen um Michael Masi, oder hat er irgendwo was gefunden, wo er seine bescheidene Miete auch jetzt noch zahlen kann?
Ja, der Stefan und ich, wir haben gestern schon telefoniert und genau interessanterweise über dieses Thema auch gesprochen. Wir sind beide einer Meinung, dass der ein Bauernopfer ist. Der hat das unter den vorgegebenen Eckdaten wirklich gut gemacht. Aber klar war, dass Liberty Media auch versucht hat, da sehr viel mehr Öffnung, sehr viel mehr Showbusiness, das ist der amerikanische Ansatz, reinzubringen. Was gut ist, ist ja unter anderem, dass er auch die sozialen Netzwerke sehr viel mehr einbinden. Alles prima, alles schön. Aber den Funkkanal zwischen Kommandostand und Rennleitung, den darf man einfach nicht veröffentlichen. Das ist einfach zu viel der Transparenz, zu viel des Guten. Michael Masi, wir müssen uns um ihn keine Sorgen machen. Er ist zurück nach Australien gegangen. Eigentlich hatte man ihm ja da auch wieder angeboten, ja, du wirst weiter bei der FIA arbeiten können, zwar nicht als Rennleiter, aber wir werden da schon irgendwas Passendes für dich finden. Und hat man monatelang offenbar gesucht und hat nichts Attraktives gefunden. Irgendein Schreibtischjob war ihm dann aber auch zu blöd. Er war ja lange Rennleiter auch der australischen Tourenwagenmeisterschaft, der Supercars. Er ist nach Australien zurückgegangen, auch um mit der Familie wieder zusammen zu sein. Und ich bin sicher, mit seiner Erfahrung und seinem Know-how wird er wieder Jobs finden. Vielleicht tut es ihm tatsächlich auch ganz gut, wenn es nicht gerade ein Weltklasse-Sport ist, wo er im Fokus der Öffentlichkeit ist. Ich glaube tatsächlich, das hat man völlig falsch angegangen, und ich bin leider auch der Meinung, dass man momentan mit Mohammed bin Sulaim, unserem neuen FIA-Präsidenten, wieder einen großen Ego-Mann haben, der momentan Audi und Porsche an der langen Leine zappeln lässt, um zu zeigen, er ist in charge, und seine Idee war es eben auch, als Nachfolger von Jean Todt tatsächlich diese Idee mit zwei Rennleitern, die sich abwechseln, durchzusetzen. Auch da intern innerhalb der FIA gegen Widerstände. Aber er hat gesagt, ey, ich bin der Präsident, ich bin jetzt in charge, ich mach das so. Der ist auch relativ beratungsresistent, müssen wir leider nach ein paar Monaten seiner Amtszeit sagen. Und das wird dadurch nicht besser.
Nun gut, ich habe letzte Woche, glaube ich, einen Fehler gemacht, als ich den Frankreich Grand Prix angesprochen habe, Stefan Ehlen. Ich dachte nämlich, im Kopf hatte ich wusste, dass es in Le Castellet stattfindet, aber ich hatte die Streckenführung von Magny-Cours im Kopf, wo nicht zu überholen war. Oder ist in Le Castellet das Überholen auch eines dieser ganz großen Probleme?
Ich glaube, das größte Problem in Le Castellet ist überhaupt, die Strecke von der Auslaufzone zu unterscheiden.
Okay.
Weil da gibt es ja einen sehr großen Parkplatz drumherum, aber es ist wie überall, überholen ist jetzt nicht gerade so einfach, aber es gibt ja wieder DRS, die Überholhilfe, die Zielgerade ist gut, die lange Mistralgerade ist gut, die wird dann nicht vollgefahren in der Formel 1, sondern unterbrochen durch eine Schikane. Also da gibt es schon ein paar Überholstellen, wo man dann ein Manöver hinkriegen kann. Das zeigt auch die Vergangenheit, dass das funktioniert. Es ist aber halt Frankreich oder Le Castellet speziell halt jetzt nicht immer das ultimativ spannendste Rennen. Das muss man halt auch festhalten. Ne? Das liegt auch daran, dass halt die Illusion oft entsteht, die fahren halt wirklich auf einem riesen Parkplatz rum. Und das Blöde an der ganzen Geschichte ist halt, wenn ein Fehler passiert, dann rutschen die halt raus und dann fahren die halt über die schwarze Fläche. Die hat irgendwelche lustigen blauen und roten Streifen und dann fahren sie halt wieder zurück. Das heißt, Fehler werden halt nicht so bestraft und das rächt sich dann halt darin gehend, dass die Rennen halt jetzt nicht so ultra spannend sind, weil irgendwelche Unwägbarkeiten passieren halt kaum. Regen ist da unten halt auch kein Thema, ne? Da ist es halt einfach über 30 Grad warm, heiß, trocken, sonnig.
Und zwar immer.
Und zwar immer im ganzen Jahr, genau. Und da kommt also auch deswegen keine Spannung rein. Das Einzige, was so ein bisschen querschießt, und zwar buchstäblich, das ist dann der Mistralwind, nachdem die Gerade auch benannt ist. Das sind halt relativ starke Winde dort in der Region. Und die könnten zum Beispiel dafür sorgen, dass halt mal irgendwie so ein Snap-Oversteer oder sowas entsteht, wenn man halt dann den Wind unterschätzt und der sich halt dann mal plötzlich da reinlegt auf die Rennstrecke, die ja topfeben ist. Da haut das dann schon mal rein. Ne? Also plötzlicher Rückenwind vor der Schikane lässt dich dann schon mal geradeaus fahren oder halt Seitenwind wirft dich dann schon mal von der Rennstrecke. Aber wie gesagt, es fehlt die Konsequenz, weil man hat jetzt zwar vor Kurve 7 irgendwo ein neues Kiesbett installiert, das nützt aber halt nicht viel, wenn es halt 20 Meter hinter der Auslaufzone aus Asphalt angelegt ist. Also, ja, sagen wir es mal so, es gibt spannendere Rennstrecken und Le Castellet hat halt irgendwo den Ruf, dass es irgendwie so ein bisschen Mickey Mouse ist, aus den genannten Gründen, ja, weil halt eben dieses Parkplatz-Image nicht wegkommt, weil das so riesig ist, so ausgeprägt wie auf keiner anderen Rennstrecke sonst.
Also ich muss da vielleicht auch dazu noch sagen, dass wir tatsächlich Ende 60er, Anfang der 70er Jahre haben die damals extrem große Auslaufzonen gemacht, weil sie die modernste Rennstrecke der Welt bauen wollten. Hm. Dadurch sind die Fans aber natürlich dann doch auch relativ weit weg vom Geschehen. Man hat das Guten einfach zu viel getan. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dazu ist die Rennstrecke, wie Stefan gerade sagt, also Billardtisch eben. Es waren zwar in den letzten Jahren immer wieder Wellen drin, aber die Corona-Auszeit hat man jetzt genutzt vom Veranstalter und hat Teile der Rennstrecke auch neu asphaltiert. Das heißt, die Wellen sind auch draußen. Aber Stefan, was dadurch interessant werden kann, es ist im Grunde jetzt eine Kasus-Knactus-Frage für Mercedes, die Stunde der Wahrheit. Haben die es tatsächlich geschafft? Denn eine flache Rennstrecke sollte denen ja wirklich entgegenkommen. Und man muss sagen, in den letzten Rennen sind sie deutlich näher an Blau und Rot rangekommen.
Ja, das ist die große Frage, wie da Mercedes den Fortschritt da weiter gestalten kann. Man hat jetzt auch schon auf den ersten Bildern gesehen, es gibt zum Beispiel eine neue Nase. Also der Mercedes hat da ein bisschen zumindest die Luftführung optimiert und mehr Kühlung ins Auto gebracht. Also es wird ganz interessant, was sich jetzt an dem Wochenende wieder tut, weil da sind wieder einige Updates im Spiel. Und ja, genau, wenn Mercedes dieses Hüpfen in den Griff kriegt, dann fährt das Auto grundsätzlich nicht so schlecht. Also bin auch sehr gespannt, was passiert. Aber ich glaube grundsätzlich, naja, man wird sich darauf einstellen können, dass vorne halt Red Bull und Ferrari sind und der Mercedes halt dann dahinter. Aber wie weit dahinter, das ist die große Frage.
Also ich habe jetzt gelernt von Stefan Ehlen Topf eben. Ich habe gelernt von Stefan Heinrich Billardtisch eben. In Österreich würde man sagen Brettl eben, wie das Brett eben. Aber okay, das ist Geschmackssache, was man da machen kann. Die Frage hat sich jetzt schon fast, die ich stellen wollte, The Voice, aus euren Antworten ergeben. Aber wie sieht's denn mit diesen Updates aus? Also ich sehe auch ein Bild der neuen Nase. Es gibt Nasenlöcher beim Mercedes. Das könnte auch ein Gag sein. Keine Ahnung, was bringt. Aber sind diese Updates laufend oder kommen die alle fünf Rennen? Wer könnte am meisten profitieren?
Also ich glaube tatsächlich, dass Mercedes in den letzten Wochen am meisten Updates gebracht hat, weil sie die Lücke schließen wollen. Die wollen ja noch in diesem Jahr zumindest siegfähig werden, denn klar ist ihnen auch, der WM-Titel ist wahrscheinlich außer Reichweite. Auch wenn aufgrund ihrer unglaublichen Konstanz sowohl Hamilton wie eben auch Russell tatsächlich, ja, die haben ja fast immer Punkte geholt, haben immer das maximal Mögliche gemacht. Haben extrem zuverlässige Mercedes-Autos, die W13. Aufgrund ihrer Konstanz haben sie schon eine Menge Punkte geholt, aber ihnen fehlt eben zur Spitze noch irgendwas. Und wenn es eine Rennstrecke gibt, bei der sie das vielleicht wirklich schließen können, dann ist es vom Charakter ihres Autos tatsächlich jetzt Paul Ricard. Deswegen so ein bisschen Stunde der Wahrheit. Wir wollen mal sehen, ob die tatsächlich jetzt die Überraschung schaffen und tatsächlich ums Podium und sogar um den Sieg werden mitfahren können. Stefan sagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Dazu muss man sagen, bei der Weiterentwicklung musst du den Budgetdeckel immer im Auge behalten, der ja in diesem Jahr gilt und der durchaus ein Problem für die drei großen Hersteller ist. Denn was wir gehört haben, tatsächlich wird es ja jetzt aufgrund der Inflation einen sogenannten Inflationsausgleich geben, also ein paar Millionchen mehr für die Fahrer, auch für die Rennteams. Da gab es einen Kompromiss zwischen den kleinen Teams, die am Anfang dagegen waren, und den großen Teams. Bei den kleinen Teams ist das Problem, wenn die paar Millionchen mehr jetzt ausgeben dürften, dann bringt es denen gar nichts, weil ihr Kostendeckel ist ihr Jahresbudget und das liegt eh unter dem festgelegten Kostendeckel. Aber man hat da jetzt eine Kompromisslösung gefunden und soweit ich gehört habe, Stefan, vielleicht weißt du es noch besser, aber waren sowohl Red Bull wie Ferrari wie Mercedes bereits deutlich über dem Kostendeckel. Also die dürften kurz aufatmen, denke ich mal, dass es da jetzt ein paar Millionen mehr gibt, aber eng wird es trotzdem.
Eng wird es trotzdem und man darf da ja nicht vergessen, das ist natürlich auch eine sehr politische Angelegenheit, dass man da entsprechend auf die Trommel gerauen hat und gesagt hat, ja, das so, wenn es so weiterläuft, dann wird es nichts, dann muss man das letzte Rennen auslassen oder was auch immer. Das war auch etwas, was Christian Horner schon gesagt hat, genau. Leute entlassen, glaube ich, das könnte tatsächlich passieren, aber dass man Rennen auslässt, das wird nicht eintreten, der Fall. Das war tatsächlich nur ein Getrommel. Aber ganz grundsätzlich muss man auch sagen, es ist gut, jetzt haben sie es geschafft, jetzt haben sie da diesen Budget-Plus-Deckel da ein bisschen gekriegt, jetzt haben sie ihren Willen durchgesetzt in der Formel 1, aber sie hätten sich so oder so drauf einstellen müssen, dass sie in irgendeiner Form drunter bleiben unter diesem Deckel, weil ansonsten setzt es natürlich auch Strafen, Punktabzüge, Geldstrafen oder was auch immer. Da gibt es einen Katalog, der das entsprechend festlegt und das Risiko, dass da nachträglich irgendwas passiert und irgendwelche Ergebnisse gestrichen werden, ist natürlich so groß, dass die es schon geschafft hätten, da drunter zu bleiben. Ne? Also so sind die Regeln, daran muss man sich halten. Wenn im Reglement steht, du darfst nur vier Autos haben, dann dürfen sie auch nicht mit fünf, nur vier Räder haben, dann dürfen sie auch nicht mit fünf oder sechs ankommen zum Beispiel. Und daran halten sie sich auch. Also
Es ist im Prinzip nichts anderes. Nur, und das ist ja oft unser leidiges Thema in der Formel 1, die Teams nutzen ihre Mitspracherecht und ihr PR-Auftritt dann schon auch mal gerne aus, um das alles in so eine Richtung zu bewegen, wie es ihnen halt gerade passt.
So, aber da muss ich den Formel 1-Historiker Stefan Ehlen jetzt schon fragen. Damals, als der Tyrrell mit 6 Rädern gekommen ist, stand er im Reglement, dass man mehr als 4 Räder haben darf?
Nein, es war nicht im Reglement festgelegt, wie viele Räder das Fahrzeug zu haben hat. Das kam dann erst ein paar Jahre später, dass es maximal 4 sein dürfen oder dass es genau 4 sein müssen. Der 6-räderige Tyrrell, der war tatsächlich zu dem Zeitpunkt völlig erlaubt, weil man einfach nicht gedacht hat, dass das überhaupt eine Möglichkeit sein könnte. Und tatsächlich gab es dann später noch weitere 6-rädrige Formel-1-Autos, aber die wurden dann nicht bei Grand Prix eingesetzt. Also auch Ferrari hatte zum Beispiel ein 6-rädriges Auto. Das hatte allerdings dann jeweils 2 Räder auf der Hinterachse, links und rechts. Also 6 Räder, vorne 2 und hinten quasi 4 und so. March hatte auch eins, glaube ich. Auch ein Williams gibt's mit 6 Rädern und so weiter. Also gibt's ganz lustige Konstruktionen. Aber eben außer den Tyrrell sind die nie im Rennen gefahren.
Und haben auch deswegen nie gewonnen.
Patrick Depailler war's, oder?
Einer so ist es. Ja. Und Jody Scheckter. Ich glaube, Jody Scheckter hat damals 1976 gewonnen. In Andersdorp den Sieg gewonnen geholt. Genau. Und was oft auch vergessen wird, 76 ist ja die große Saison Lauda Hunt. Und wenn Goodyear damals die Reifenentwicklung an der Vorderachse, die waren ja deutlich kleiner als die üblichen Vorderreifen, wenn Goodyear da die Entwicklung weiter betrieben hätte und Tyrrell da nicht so ein bisschen verhungern lassen, dann hätte tatsächlich Tyrrell eine Chance gehabt auf den WM-Titel gewinnen. Also die waren unheimlich konstant unterwegs dieses Jahr in der Saison 76. Das hätte richtig was werden können. Also wer weiß, hätte, Steuerkette und so, wir werden es nicht erfahren. Aber auch das natürlich ein Kapitel der Formel-1-Historie.
Ich sag mal so, wenn es in Fuji nicht so geschifft hätte, wäre Niki Lauda immer noch dreifacher Weltmeister, weil er wahrscheinlich nicht zurückgekommen wäre dann 1982. Aber auch das ist absolut im Konjunktiv. Dann sind wir mal gespannt, wie es am Wochenende sein wird auf dem Kurs Paul Ricard. Auch sind wir gespannt, wie die brettelebene Strecke Mick Schumacher liegen wird, denn da waren die letzten beiden Rennen, die letzten 3 Rennen eigentlich sehr, sehr stark. Danke Stefan Ehlen, danke Stefan der Voice Heinrich. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 569.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, so, Big Show 569, wir erreichen ihn schon wieder. Erreichen wir dich im Zielort, Sebastian? Sebastian Kaiser von der Bild, noch immer unterwegs mit der Tour. Wo bist du gerade?
Ja, wir sind hier in Ludenwil. Das ist so 8, 9, 10 Kilometer vorm Ziel Peragudes, wo wir heute waren. Und hier ist gerade alles im Aufbruch, nachdem hier die Pressekonferenzen mit dem Gelben und mit dem Etappensieger zu Ende gegangen sind.
Ja, der Etappensieger Tadej Pogacar, Vingegaard ist nach wie vor im gelben Trikot. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass heute irgendwann mal eine Chance bestanden hätte. Zu gut hat Vingegaard ausgesehen eigentlich, auch als er keinen Helfer mehr gehabt hat. Wie hast du die Etappe heute gesehen?
Genau so. Also es war natürlich erstmal auch schwer zu verkraften für Tadej Pogacar, dass er in den letzten 24 Stunden 2 weitere Helfer verloren hat. Marc Soler musste ja gestern kämpfen, um das Zeitlimit zu schaffen, nachdem er gestürzt war. Und er hat es eben nicht geschafft und ist demzufolge nicht mehr dabei gewesen heute. Und dann ja noch Rafał Majka, der bekanntermaßen ein toller Bergfahrer ist, auch schon das Bergtrikot bei der Tour de France gewonnen hat. Der hat sich eine Oberschenkelverletzung gestern zugezogen, konnte heute auch nicht mehr starten. Und jetzt hat er von seinen 7 Helfern nur noch 3 dabei. Das ist schon ein gehöriger Nachteil. Der Jonas Vingegaard hat immerhin 2 mehr dabei noch. Und ja, man hat ihn heute gesehen. Zwar hat er mit Brandon McNulty einen seiner 3 verbliebenen Männer dabei gehabt, aber ja, letztendlich hat ihm doch nicht gereicht, den Dänen da abzuschütteln. Und ja, schade für ihn. Aber so muss man halt jetzt warten. Jetzt gibt es den Showdown morgen, wenn es dann dabei bleibt, dass es über 2 Minuten oder auch, man kann ruhig sagen, über eine Minute Vorsprung sind. Wenn er den nicht ganz, ganz klar distanziert morgen, dann wird Jonas Vingegaard die Tour de France gewinnen.
Ist es nun mein Eindruck aus der Ferne? Natürlich hätte der Pogacar gerne das dritte Jahr hintereinander gewonnen, aber er kann sein nächstes Jahr wieder gewinnen. Aber dass da vielleicht auch ein kleines bisschen Druck bei dieser einen Etappe, wo er wahrscheinlich nicht genug gegessen hat, von ihm vielleicht abgefallen ist, wo er sagt, okay, wenn ich jetzt dreimal hintereinander gewonnen hätte, Euda, das wäre übermenschlich zu viel gewesen. Oder interpretiere ich da ein kleines bisschen zu viel rein, mein lieber Sebastian?
Da interpretierst du, glaube ich, rein. Und zwar zu viel, genau. Ich bin der Meinung, dass wenn er die Chance hätte, sich das dritte Mal den Toursieg zu holen, dann hätte er das getan. Und wenn er das 7, 8, 9 Mal schaffen kann hintereinander, dann würde er das auch tun. Der ist so cool, der ist so abgebrüht. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen um seine Gemütslage. Also das hätte er locker gepackt und das hätte er auch gut verarbeitet. Also deswegen, wenn er die Chance gehabt hätte, dann hätte er das weitergemacht. Und wie gesagt, das war eben wirklich eine ganz, ganz dumm und dämlich vercoachte Situation auf dieser Etappe, wo dann niemand mehr da war, der ihm was zu essen hätte reichen können. Die hätten da jede Zeitstrafe auch in Kauf genommen, wenn es am Ende auf den letzten 10 Kilometern, wo es ja verboten ist, nochmal was geliefert zu bekommen, wenn es da geklappt hätte irgendwie. Aber das war total vercoacht und das war eben wirklich Katastrophe und sollte so einem Team wie UAE Emirates nicht passieren, ist aber nun mal passiert.
Ja, jetzt hast du den Verlust der Helfer angesprochen bei Pogacar, aber Jonas Vingegaard geht's ja nicht anders. Roglic ist ausgestiegen. Da gab's auch kritische Stimmen bei Eurosport zum Beispiel zu seinem Ausstieg.
Ja, das ist Quatsch.
Bitte. Es ist Quatsch. Okay, bitte, dann sag du. Ja. Nee, sag bitte, bitte. Wie hast du den Ausstieg von Pogacar gesehen? Von Roglic natürlich. Ja, ja, den Ausstieg von Roglic. Du stimmst da nicht mit überein, mit Kritik.
Also, ich bin ja schon ein paar Mal gefragt worden die letzten Tage, also, ich glaube, wer Primus Roglic kennt, der weiß, wenn der die Möglichkeit hat, das Ding zu Ende zu fahren oder zumindest bis zum letzten seinem Kapitän zu helfen, dann hätte er das getan. Das hat er letztes Jahr getan, obwohl der Körper schon von oben bis unten verbunden war. Wir erinnern uns an dieses spektakuläre Bild. Und da ist er auch gefahren, solange es ging. Und so war es dieses Jahr auch. Also wenn Primus Roglic aufhört zu fahren und aus der Tour aussteigt, dann macht er das nicht ohne Grund.
So, jetzt sind wir wieder, darauf wollte er hinaus, also UAE hat Helfer verloren, Jumbo-Visma hat Helfer verloren und ich habe heute ein Interview gelesen von Max Walscheid, einem Deutschen, der auch ausgestiegen ist, der einfach kritisiert hat, die Tour ist zu spektakulär, wird das darauf zurückgeführt, dass die Tour einfach zu kompliziert ist, dass es keine 200 Kilometer Flachetappen mehr gibt, wo man sich mal für 2 Tage zurücklehnen kann?
Nein, das hat damit, glaube ich, jetzt wenig zu tun. Also einige der Ausgefallenen sind ja auch wegen Corona raus. Also insofern, Corona hat jetzt mit einer spektakulären Tour relativ wenig zu tun. Und das andere sind halt Verletzungen, die durch Stürze gekommen sind bei einigen. Aber es gab auch Verletzungen, die jetzt andere Ursachen hatten. Also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass das mit einer spektakulären Tour zu tun hat. Sie ist hart, das stimmt. Aber schon die ersten Etappen, wo immer gesagt wurde, in Dänemark, da ist es windig und die Windkante und ganz schlimm und so, das war dann letztendlich doch nicht so. Und das konnte man aber natürlich vorher nicht wissen. Also die Warnung vor der Gefahr, die war schon gerechtfertigt. Und auch Paris-Roubaix, das ist natürlich auch spektakulär gewesen. Da gab es auch Stürze, ja. Da kann man immer streiten, ob das sinnvoll ist bei einer Tour de France. Aber ich glaube, letztendlich sind die Helfer von ihm jetzt ausgefallen und da glaube ich nicht, dass das irgendwie was mit einer spektakulären Tour de France-Etappe zu tun hatte.
Auch heute spektakulär gut dabei, Simon Geschke ist noch im Trikot des Bergführenden.
Ja.
Wie realistisch schätzt du die Chance ein, dass er den morgigen Tag am Abend immer noch das gepunktete Trikot anhat?
Also wie gesagt, vor den Pyrenäen hätte ich gesagt 5-95, dass er die Tour im Bergtrikot abschließt und das Ding gewinnt als erster Deutscher überhaupt, was eigentlich eine absolute Sensation ist. Und jetzt muss ich sagen, nachdem er tatsächlich es geschafft hat, mit einem ungeheuren Kraftaufwand, mit einer unfassbar geilen Leistung 2 Tage in den Pyrenäen das Ding zu verteidigen und jetzt noch 12 Punkte Vorsprung hat vor Jonas Vingegaard. Also ich wünsche ihm so von ganzem Herzen. Sein großes Pech ist halt, dass die beiden Verfolger, die ihm im Nacken sitzen, eben Vingegaard und Tadej Pogacar sind. Pogacar hat ja in den letzten beiden Jahren übrigens nicht nur das gelbe Trikot, also die Gesamtwertung gewonnen und die Tour de France, sondern er hat ja auch das Bergtrikot in den letzten zwei Jahren gewonnen. Das sollte man nicht vergessen. Und die beiden, da rechnet jeder damit, dass auch morgen nochmal es zu diesem Duell kommt zwischen Vingegaard und Pogacar. Und da wird Simon Geschke nicht umhinkommen, unterwegs nochmal ein bisschen was zu tun und vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Zähler zu holen. Und was ganz, ganz tragisch wäre, wäre, dass er das Bergtrikot am Ende um 2 Punkte verpasst oder um 1 Punkt, weil heute hatte er am zweiten Tag eine Panne. Ich weiß nicht, wer es im Fernsehen gesehen hat. Und diese Panne, ja, das war also ein technischer Defekt, tatsächlich eine richtige Panne. Und ja, er hätte zu dem Zeitpunkt noch maximal 2 Punkte, glaube ich, waren es, holen können an diesem Berg. Und das wäre dann schon tragisch, wenn er wegen dieser 2 Punkte letztendlich das Bergtrikot verpasst. Aber wie gesagt, es gibt ja bei Horst-Kategorie immer noch 20 Punkte für den Ersten. Und es gibt morgen leider Gottes aus Simon Geschkes Sicht noch zu viele Punkte zu vergeben, weil es eben ja alleine schon bei diesen zweimal Horse-Kategorie ja insgesamt kann man maximal 40 Punkte holen. Und das sind natürlich 12 Punkte nicht.
Leider. Das ist interessant. Ich wusste nicht, dass noch nie ein Deutscher
ist. Und es kommt sogar noch ein erster Kategorie Berg dazu. Also da ist ein bisschen was geboten morgen.
Ja, einschalten nachmittags bei Eurosport oder in der ARD oder Kaiser einfach irgendwie anrufen. Ja, so ein Mann, der schon irgendwie immer ein bisschen mitgeschrieben hat, die Geschichte der Tour 2022, jetzt aber auch nicht mehr dabei ist, Lennart Kemner, sicherlich zu Recht ausgestiegen auch. Gibt's irgendwas, womit Kemner zufrieden sein kann? Weil ich fand schon, dass er sehr auffällig gefahren ist.
Ja, ich glaube, genau das ist auch der Punkt. Also er hat, wie das ganze Team übrigens, mit Maximilian Schachmann habe ich darüber gesprochen, der hatte da auch nochmal gesagt, wir haben uns hier nicht versteckt. Wir sind Attacke gefahren, haben viel versucht und ja, ist halt schade, dass man dann eben zweimal an großen Dingen so knapp vorbeischrammt. Erst am Etappensieg, wo eben Lennart Kemner da 100 Meter vom Ziel eingeholt wird, dann am gelben Trikot, dass er eben 3 Tage später um 11 Sekunden verpasst, weil es da im Team ein Kommunikationsproblem anscheinend gab und er, wie er selbst sagt, nicht wusste, dass er so viel Vorsprung hat. Sonst wäre er angetreten und irgendwo hätte er schon rausgeholt, die 11 Sekunden. Ja, das ist natürlich alles ein bisschen schade und dann gab es aber natürlich auch die Stürze von Maximilian Schachmann, von Alexander Vlasov, dem Kapitän, der auf den Rücken gefallen ist und sehr, sehr lange damit zu kämpfen hatte und jetzt zwar schon auf dem Weg einem Top-10-Fahrer ist, aber das Ziel war ja das Podium und das ist eben durch diesen Sturz einfach nicht mehr machbar. Und ja, insofern ist das wieder einmal, muss man ja sagen, bei Bohans Kohl, die können einem echt leid tun inzwischen, wieder eine verkorkste Tour. Das Positive ist eben, wir haben gesehen, sie können von mitfahren. Ne? Also Etappensiege sind möglich, die haben sie ja auch in den letzten Jahren schon geholt. Aber eben der ganz große Wurf, da wirklich mal einen Tag in Gelb zu fahren oder da eine Trikotwertung wieder mal zu holen, das ist ja auch schon ein paar Jahre her durch Peter Sagan, das grüne Trikot, haben sie, glaube ich, zweimal mit ihm gewonnen. Also das ist echt bitter, dass eben wirklich da jedes Jahr irgendwas ist. Der Buchmann die letzten Jahre gestürzt, der Schachmann im Grunde genommen jedes Jahr vor der Tour gestürzt. Also keine Ahnung, was da der Radsportgott da mit Burans Ruhe ausheckt.
Was hast du über Vlasov gelernt, was du noch nicht wusstest, dass er kein Kapitän ist?
Ich habe über Vlasov alles gelernt, weil ich von ihm überhaupt nichts wusste.
Okay. Na gut, dann passt ja.
Also über den kann man immer wieder dazulernen. Also der ist geholt worden, da wusste man schon, das ist ein neuer Versuch wie ein Keltermann, der übrigens wahrscheinlich das Team verlassen wird. Und weil es ihm doch nicht so richtig geflutscht hat. Und ja, Vlasov war gekommen und man hat sich von ihm viel erhofft. Und das hat er natürlich im Frühjahr definitiv erfüllt. Also er ist ein hervorragendes Frühjahr gefahren. Und ich war echt gespannt, was eben möglich gewesen wäre, wenn er eben im Vollbesitz seiner Kräfte, also im Vollbesitz seiner Kräfte war er bei der Tour angetreten, das schon, aber er ist eben dann gleich am Anfang gestürzt und eben auf den Rücken geknallt und das ist natürlich für einen Radfahrer Katastrophe und somit kann man über ihn jetzt hier wenig sagen, also dass er trotz dieser Verletzung in den Top Ten ist und da Ballyhoo macht, da muss ich sagen, à la Bonheur und ganz große Leistung, also das ist wirklich eine tolle Sache und da glaube ich, an dem werden die noch sehr viel Freude haben. Keine Ahnung, was er dann als nächstes fahren wird. Ich tippe mal, dass er erstmal in Ruhe auskurieren wird und den Rücken nochmal sich genau, dass er sich nochmal genau angeguckt wird. Und dann bin ich mal gespannt, wie dann das Kapitänsamt nächstes Jahr bei der Tour de France aussieht, ob man dann eventuell mit zwei Kapitänen oder sogar dreien hinfährt. Also Bora Hansgrohe mag das ja so mit einer mehrköpfigen Spitze zu den großen Rundfahrten zu gehen. Sie hatten eine Dreierspitze im Giro d'Italia und jetzt haben sie bei der Tour de France eben auf Vlasov gesetzt. Bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht. Vielleicht fährt dann auch Jay Hindle, der Australier, der den Giro gewonnen hat, dann auch die Tour. Also das wird mega interessant und ja, aber wenn ich an den Radsportgott denke, dann werden die wieder alle vorher stürzen.
Ach ja, komm, Ralf Denk hat, es ist gerade runtergegangen. Ich weiß, Ralf Denk hört uns sklavisch. Das ist gerade runtergegangen wie Öl bei ihm. Sebastian, ich werde am Sonntag, relativ überraschend, jetzt habe ich heute erst erfahren, deinen alten Freund Mischa Zverev treffen, in Kitzbühel noch dazu. Was soll ich ihn fragen?
Was sollst du ihn fragen?
Oder telefonierst du sowieso jeden Tag mit ihm?
Ja, nein, nicht jeden Tag, aber wir haben jetzt schon ein paar Mal telefoniert. Ich muss auch wieder mit ihm telefonieren, weil ich was von ihm möchte.
Ja, von seinem Bruder, ja. Ja.
Oder so.
Ja.
Aber ja, was kannst du ihn fragen? Er findet die Tour de France nicht so toll.
Ist es wahr?
Ja, da werde ich ihn gleich mit ihm gesprochen, ja. Er findet das sinnlos. Also okay. Er sagt, er kann sich das nicht angucken. Also ich sehe ja gerade französische Journalisten, die wahrscheinlich nichts weiter zu tun haben. Die stehen jetzt hier vor dem Pressezentrum und spielen Pole. Also das ist. Da liegt irgendwie ein gelber kleiner Ball und jetzt kommen sie mit großen silbernen Bällen und versuchen diesen kleinen gelben Ball irgendwie in die Nähe zu kommen oder was auch immer mit diesem kleinen gelben zu machen. Ja, ein Bild für die Götter zur Zeit.
Frankreich in a nutshell. Schön, ja, großartig. Sebastian, du bist bis Sonntag, bist du noch in Paris dabei am Sonntag?
Denke ich mal schon. Wenn jetzt Simon das Ding gewinnen kann, dann gebe ich mir dies.
Mit Recht. Sebastian Kaiser, viel Spaß noch. Danke dir. Kurze Pause. Big Show 569.
Grüß Sie, da ist der Luis Stefan und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 569, weiter geht's mit Golf und ich darf sagen, so viel Golf wie an diesem vergangenen Wochenende habe ich schon sehr lange nicht mehr geschaut und da gebe ich sehr oft und sehr lang dabei. Gregor Biernat mit größter Freude zu dir. Servus Gregor.
Servus Jens, ich grüße dich. Übrigens habe ich auch lange nicht mehr so viel kommentiert an 4 Tagen.
Also, wie war dein Gefühl vor der Schlussrunde? Weil ich sehe Rory die ersten 3 Löcher und dachte ja, nee, also ich würde es mir echt wünschen, dass er gewinnt, einfach aus vielen, vielen Gründen. Aber ich dachte echt, er gewinnt's nicht. Wie hast du die Schlussrunde, wie bist du reingegangen?
Ich finde irgendwie grundsätzlich die Jungs da alle irgendwie ganz, ganz cool, muss ich sagen. Irgendwie, ich habe von allen Interviews gehört und auch so ein bisschen Bios gelesen und so. Und ich finde, das sind im Gegensatz zu durchaus einigen Top, sagen wir mal, Fußballern oder auch aus anderen Sportarten irgendwie so Typen, die mir gefallen, die echt noch am Boden geblieben sind, was man ja eventuell sogar im Golf eher nicht meinen würde, sondern umgekehrt. Aber deswegen gehe ich immer so ein bisschen so ran, dass ich mir so mein Liebling raussuche. Und das war, ja, ich habe dann verschiedene Gründe. Zum Beispiel einer, der noch kein Major gewonnen hat oder so. Also ich habe den Hofland irgendwie so gepusht und habe den vorne gesehen und hätte ihn gewünscht. Und danach wäre bei mir direkt McIlroy gekommen. Dass die beiden Camerons, also der Cameron Smith und Cameron Young, die ja beide über 70 gespielt haben am Samstag, wo McIlroy und Hofland beide 66 gespielt haben, dass die dann so ein bisschen ihr Comeback erleben, hätte ich so auch nicht unbedingt gedacht, aber am Ende war einfach der Cameron Smith auch wirklich insgesamt, wie viele Schläge waren es, die er besser war? Er war 6 Schläge besser als McIlroy und das ist echt eine Hausnummer in der Finalrunde.
Und übrigens Cameron Young, Ist mir das erste Mal aufgefallen, der wird von der Major League Baseball gesponsert.
Ja.
Es kommt das öfter vor im Golfzirkus, weil das ist, also mir ist es so riesengroß auch noch, also nicht mal dezent. Ich war fast perplex, weil es mir das erste Mal so richtig aufgefallen. Gibt es da andere Spieler auch oder sticht er da heraus?
Gibt es ein paar andere, also ein paar US-Amerikaner auch, das sind nicht viel. Gut, Cameron Young wusste ich, weil ich den irgendwie, der ist zwar ein Rookie auf der Tour, aber der war dieses Jahr schon häufiger mal im Bild. Es gibt noch ein paar andere, ich weiß nicht genau, wie viele es sind und wer. Also ich sag mal, es sind irgendwie aber keine fünf. Früher Payne Stewart, der hat, glaube ich, auch sein, dass das nicht Major League Baseball, sondern dass das NFL gewesen ist, für die er geworben hat. Also diese großen Verbände, ob nun NBA, weiß ich nicht, ob die was im Golf machen, aber MLB, die ja, die wollen sich so ein bisschen auch außerhalb der USA irgendwie präsentieren und die werben einfach im eigenen Sinne und das Golfpublikum scheint da irgendwie ein ganz, ganz interessantes zu sein, auch für Baseball. Überrascht mich aber, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen. Mich würde auch interessieren, was die Zahlen im Jahr, was von Cameron Young kommt, dafür, dass er das Logo da hat. Das ist eine der teureren Werbeflächen auf jeden Fall beim Golfer. Ich glaube, die teuerste ist die Kappe und dann kommt da irgendwie schon auch langsam der Oberarm, denn das ist ja am
ständig im Bild.
Ja, deutlich zu sehen, ne? Genau. Ja. Würde mich auch mal interessieren, das wäre doch mal was, das kannst du doch eigentlich mal.
Ja, rausnehmen. Genau, ich genau.
Was für eine Motivation hat die MLB, quasi über so einen Golfer zu werben? Was genau versprechen die sich davon? Mehr Zuschauer im Fernsehen oder was? Ich weiß es auch nicht genau, muss ich gestehen.
Ja, also die MLB spricht wahrscheinlich die jungen Leute eh nicht mehr an, weil die Spiele zu lang dauern. Vielleicht wirklich, also es ist ja schwierig, weil die ältere Zielgruppe, denen stirbt das Publikum weg, der MLB. Nun gut, ich weiß nicht, wie viel Wimbledon du geschaut hast, aber im Wimbledon-Finale hat ja ein Australier gewonnen, nämlich Max Purcell. Und wenn man jetzt Cameron Smith und Max Purcell nebeneinander steht, dann muss man sagen, die haben den gleichen Friseur, nämlich gar keinen. Aber es scheint wirklich, also dieses Australian Mullet scheint absolut in zu sein. Ich habe mich dann irgendwie schon gefreut, weil ich habe kein Interview mit ihm gehört, aber irgendwie finde ich es cool, dass so ein Typ, der ja gut gespielt hat das Jahr schon über, dann auch ein Major gewinnt und dann ist es halt die 150. Open. Also ich konnte sehr gut damit leben.
Ja, ich auch total, weil ich habe auch, der hat in diesem Jahr schon bis dahin seinen größten Titel geholt, das war Sawgrass, also die Players Championship, das gilt im Golfbereich so ein bisschen wie das inoffizielle fünfte Major. Es ist vom Starterfeld her genauso gut wie andere Majors. Es müsste eigentlich, müsste man die Players als fünftes Major wirklich zum Tourkalender hinzufügen, aber wie auch immer. Das hat er gewonnen mit so einer ganz, unter so ganz emotionalen Umständen. Seine Schwester und seine Mutter, die hatte ja 2 Jahre wegen dieser extremen Pandemieabgrenzung von Australien nicht gesehen. Muss man sich irgendwie auch mal vorstellen. Die haben sie ansonsten schon relativ regelmäßig getroffen und gesehen. Und die sind in der Woche vorher nach Florida gekommen. Nach 2 Jahren haben die sich also wieder gesehen und ein paar Tage später gewinnt er vor deren Augen auf dem Platz dieses Turnier. Das war irgendwie schon eine Riesengeschichte. Sein Outfit auch mit den Haaren, ich meine, das ging auch bei den beim Aussie-Football so ein bisschen während der Pandemie los, dass die sich die Haare nicht mehr geschnitten haben und auch irgendwie Schnurrbart kam dann gleich auch noch dazu. Und er ist irgendwie dabei geblieben. Ich weiß, dass seine Lebensgefährtin auf irgendeine Kombination nicht ganz so steht. Ich glaube, mit den Haaren kommt sie zurecht, aber den Schnurrbart findet sie irgendwie auch nicht so toll. Aber das macht mir so Typen auch irgendwie so sympathisch, weil ich glaube, es gibt verhältnismäßig wenig, die sagen, boah, sieht ja cool aus, aber das ist ihm völlig wurscht, da steht er einfach drüber und ist für mich auch fast damit irgendwie schon so ein bisschen uneitel, weil das ist ja alles andere als irgendwie geleckt, wie man sich tatsächlich vielleicht auch irgendwie so den gemeinen Golfer vorstellt oder so. Der ist also so ein Null, der ist das Gegenteil zu irgendwie so einem Phil Mickelson oder so, ohne dass ich dem jetzt irgendwie was Böses will. Ganz bodenständiger, wirklich guter Typ, dem habe ich das auch absolut gegönnt.
Ja, und wenn du Phil Mickelson sagst, wir haben ja auch ganz kurz hin und her geschrieben, also Phil hat ein bisschen ausgeschaut wie der Gegenspieler von Bond. Ja. Also man dachte wirklich, okay, welche Bank hat er gestern überfallen? Und das war die Liv Bank, nach allem, was man weiß, aber das ist was anderes. Wir haben uns beide ein kleines bisschen Sorgen gemacht oder haben eigentlich mit Trauer, finde ich, verfolgt, Gregor, wie Tiger Woods jetzt gar nicht wie er Golf gespielt hat, sondern ja, wie er über den Platz gegangen ist. Weil das, ich glaube, man muss ihm echt wünschen. Der hat natürlich mehr Kohle als der liebe Gott. Aber ich glaube, er wird ein bisschen oder sehr viel dafür abgeben, dass er wieder normal gehen könnte. Meine Vermutung.
Ach, ja, total. Daran merkt man, dass du dir mit Geld Gesundheit einfach nur mal wirklich nicht kaufen kannst. Also zumindest nur relativ bedingt. Dass der irgendwie noch ein bisschen anderes Verhältnis zum Geld hat, das sieht man daran, dass er dieser Lift-Tour einen 4-Jahres-Kontrakt für fix 400 Millionen Dollar, meine ich, waren es, abgesagt hat. Also der hätte einfach jedes Jahr irgendwie 16 Turniere weltweit spielen müssen für diese Lift-Tour, hätte dafür für 4 Jahre alleine, dass er spielt, 400 Millionen Dollar bekommen und hat gesagt, nö, brauche ich nicht, habe ich schon, will ich nicht. Ja. Also das ist so viel zu Tiger und Geld. Und ich habe mich so ein bisschen gewöhnt an den Anblick, dass er halt nach ein paar Löchern wirklich anfängt zu humpeln. Das war ja beim Masters so, was hatte er denn noch gespielt? PGA hatte er gespielt, US Open hatte er dann ausgelassen. Also das ist einfach echt eine mächtige Geschichte, die der da hatte mit den Beinen. Also nochmal so für die Zuhörer zur Erinnerung, nach dem Autounfall zu Beginn des letzten Jahres, da waren die Chirurgen am Anfang nicht so ganz sicher, ob sie das Bein nicht komplett abnehmen. Das muss man einfach immer noch mal irgendwie so mit einbringen, das ganze Thema, damit man nachvollziehen kann, warum er so lange auch reha-mäßig damit zu kämpfen hat. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich bin auch überhaupt kein Arzt, ich weiß auch nicht, was irgendwie jetzt Orthopäden oder wer auch immer sagt, ob der nochmal eine Chance hat, wirklich das Bein so zu belasten, dass er ordentlich Golf spielt, aber dem fehlt natürlich auch einfach der Wettkampf, dem fehlt dann hier und da in einer bestimmten Situation auch der Touch auf den Grüns, den brauchst du gerade auf dem Old Course vergangene Woche, das hat auch Jack Nicklaus gesagt, da ist Putten noch wichtiger als bei anderen Turnieren und da ist Tiger einfach dadurch, dass er sich jetzt wirklich nur noch auf die Majors konzentrieren kann und die anderen Dinge nicht mitnehmen kann, wo er mal ein bisschen auch Wettkampferfahrungen wieder einholt, sowas braucht auch er als früherer Weltranglistenerster, du musst einfach in so einem gewissen Flow sein, auch was Wettkämpfe angeht, wird ganz schwer, ist echt komisch einzuschätzen, kann ich nicht so richtig. Ich wünsche ihm, dass er zumindest wieder ordentlich gehen kann, die nächsten Monate vielleicht bis Ende des Jahres und dann einfach mal abwarten. Das ist einer, der kann auch absolut mit über 50 noch Majors oben mitspielen. Ich erinnere mal kurz an Tom Watson, der 2009 mit 59 im Playoff war mit Stuart Zink. Da hatte zwar Stuart Zink gewonnen, aber mit 59 Tom Watson und Tiger ist, was so Fitness angeht, jetzt nochmal eine andere Nummer. Also ich wünsche ihm, das wäre einfach nochmal das nächste Riesen-Comeback, aber in der letzten Woche hat es einfach nicht sollen sein.
Ja, dennoch schöne Szene dann, wie er nach der zweiten Runde am 18. Loch war, wie sich auch seine Mitspieler zurückgenommen haben, die Größe des Moments selbstverständlich erkannt haben. Und ich finde schon, dass, ja, also respektiert wurde er, glaube ich, von Beginn an. Und auch diese ganze Geschichte mit diesem Geständnis, das natürlich ganz übel war. Also das Geständnis war übel, was er gemacht hat. Ja, auch nicht toll, aber das Geständnis fand ich dann fast noch übler. Aber ich finde schon, dass er immer respektiert wurde, aber die letzten 5 Jahre sind es vielleicht 10 Jahre, jetzt wird er mittlerweile echt geliebt, habe ich den Eindruck, Tiger Woods, von den Leuten,
ja,
oder?
Ja, glaube ich auch. Er war früher einfach eher so ein bisschen der Unnahbare und hat auch nicht niemanden so an sich rangelassen. Ich fand jetzt diese Doku über ihn auch eher so ein bisschen suboptimal, das tat mir irgendwie selber ein bisschen weh, wie man so eine, ich weiß gar nicht, wie lange ging das Ding, irgendwie 1,5 Stunden oder so, wirklich so in dem tiefsten persönlichen Leben der letzten Jahrzehnte rumbuddelt und da ist er ja nicht gut bei weggekommen. Aber die Tatsache, dass er sich zurückkämpft, dass er eingesehen hat, dass er Mist gebaut hat, was seine Damengeschichten angeht, dass das mit seiner Ehe irgendwie in die Hosen ging, woran auch, wie er selber sagt, auch zum Großteil einfach oder in erster Linie er schuld war, wie er es dann aber trotzdem mit seinen Kindern hinbekommt, dass es da keinen Krach gibt irgendwie, was so das Sorgerecht angeht und dass die sich irgendwie sehen, dass er selber verletzlich ist durch seine, Mann, der hatte ja vorher auch schon Rückenprobleme und was hat er noch, Knie waren kaputt und kämpft sich wieder zurück. Das ist das, worauf die Amerikaner stehen und dieses Menschliche, dass er sich so ein bisschen der Normalbevölkerung angenähert hat mit, also ich habe genauso Probleme wie ihr, ob nun im privaten Bereich oder im gesundheitlichen, das hat ihn noch mal ein bisschen angenähert und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass er an Sympathien eher gewonnen hat, obwohl er natürlich herzlich darauf hätte verzichten können, dass das auf diese Art und Weise passiert. Aber mittlerweile kenne ich, glaube ich, echt nicht mehr viel und ich war früher auch nicht so ein Riesen-Tiger-Fan. Er war mir einfach echt immer zu unnahbar, wie gesagt, und zu dominant. Aber mittlerweile fänden es einfach alle cool, wenn er nochmal irgendwie was reißt. Das zeigen auch so die Einschaltquoten, als er am Donnerstag und Freitag in den Gruppen unterwegs war oder in seiner Gruppe mit unter anderem ja Matt Fitzpatrick war es, da waren die Einschaltquoten einfach dann nochmal besonders hoch. Die Leute wollen ihn nach wie vor sehen und es wäre schön, wenn er irgendwie nochmal wiederkommt.
Tja, Und im schlimmsten Fall kommt sein Sohn wieder. Jetzt, wo er Ehrenmitglied ist, dann nimmt er den mit. Du hast ja letzte Woche die nette Geschichte erzählt, dass sich die Ladenbesitzer in St. Andrews für das gute Wetter entschuldigt haben. Das wäre auch in diesem Jahr angebracht gewesen, oder? Nix mit Linksgolf.
Nee, wenig. Es ist schon ganz interessant, also auch wenn es nicht wirklich gestürmt hat, aber wieder teilweise innerhalb von 5 Minuten die Windrichtung komplett wechselt. Und das macht dann nachher, was weiß ich, unter Umständen sogar ein Eisen 7 und ein Hybrid aus. Also, dass du wirklich für einen Schlag dann 4, 5 Schläge mehr nimmst, weil der Wind plötzlich nicht mehr hilft, sondern genau von vorne kommt oder umgekehrt. Es war aber bei weitem nicht so stark, wie man sich das ansonsten so vorstellt. Und das Wochenende war schön und dann 24 Grad am Sonntag und so eine leichte Brise. Das war für die Zuschauer und auch, ich glaube, für die Spieler natürlich irgendwie echt entspannt und angenehm zu spielen. Aber ja, genau, dieses We apologize for the weather. Ich erinnere mich noch an 2000, da war es noch extremer, weil da war einfach eine Woche blauer Himmel. Ich weiß gar nicht, wann es das letzte Mal gab in St. Andrews davor. Das war dieses Mal nicht ganz so, aber es ging so in die Richtung. Aber mir macht so eine Open auch immer ein bisschen mehr Spaß als so eine, wo der Regen quer kommt. Und wenn die dann aus ihren Regenklamotten raus müssen und die Sachen trocken und es dauert immer länger, das zieht sich in der Übertragung und die Vorbereitung dauert länger. Das ist einfach viel kurzweiliger, wenn das Wetter gut ist. Die gucken sich einen Schlag an, haben die Distanz, ziehen irgendwie 4 Meter ab wegen Wind und dann gib ihm. Also mir macht das so deutlich mehr Spaß als so dieses in Anführungszeichen klassische Linksgolf, wo du dann irgendwie 40 Meilen pro Stunde Windgeschwindigkeit hast.
Und dennoch, ich glaube Adrian hat es gesagt, das Spieltempo war zumindest an den ersten beiden Tagen ein Problem, oder? Ich glaube, Adrian meinte, eine Gruppe hätte 6 Stunden 15 gebraucht für die 18 Löcher. Also das kann es ja nicht sein.
Unterirdisch, total unterirdisch. Hängt aber einfach mit dem Layout vom Platz zusammen. Da gibt es Spielbahnen, die kreuzen sich. Das heißt, da musst du erstmal, die eine Gruppe muss warten, bis die haben ja Doppelgrüns auf diesem Platz, diverse. Und dann gibt es eine Spielbahn, das ist die 7 und die 11, meine ich. Da schlägst du vom rechten Abschlag links in das Doppelgrün und von dem Abschlag, der links ist, so irgendwie 50, 60, 70 Meter weiter links, schlägst du auf die rechte Hälfte. Das heißt, die einen müssen schlagen, dann warten sie, bis die anderen vorgegangen sind und dann hinten raus mit ein paar 3 Löchern, wo sich immer staut, dann sind ein paar 4 Löcher, die kann man driven. Das heißt, da musst du am Abschlag auch erstmal warten, bis das Grün frei ist, beziehungsweise die lassen dann die Gruppe danach durchspielen. Also es hängt mit dem Layout zusammen. Die haben, ich würde sagen, die auf einem Platz, der ein bisschen anders gestrickt ist als der Old Course, da wären sie mit ihren 5 Stunden hingekommen, was auch immer noch sehr lang ist für eine Dreiergruppe von Golfern. Aber über 6,5, beziehungsweise über 6 Stunden, das ist einfach diesem Layout geschuldet, dass du immer wieder warten musst, bis du den nächsten Schlag ausführen kannst, weil du irgendwelche Leute noch vor der Nase hast.
Fand ich übrigens, und das ist die abschließende Feststellung, nur ich fand das, was Flo Bauer da gemacht hat mit dieser Animation, da hat er, glaube ich, das 13. Loch dann genau vorgestellt, das fand ich spannend. Ich gehe davon aus, dass das nicht für Sky Deutschland alleine gemacht wurde, aber für den Zuschauer war das echt cool irgendwie, wo sich dann plötzlich das hebt und dann kann man so ein bisschen mit abschlagen. Und mir war natürlich auch nicht bewusst, wie dieser Platz gebaut ist, aber ist ja logisch. Ja? 9 in diese Richtung und dann dreht sich's ein bisschen und dann der Rest wieder zurück. Ja, Gregor, ich meine, wenn das Ergebnis, dass wir beide plaudern, ein souveräner Auswärtssieg des Hamburger Sportvereins ist, dann müssen wir noch öfter plaudern, als wir ohnehin schon tun. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber allein das Ergebnis in Braunschweig, never in doubt, wie wir Franzosen sagen.
Oh Gott, und es war sowas von in doubt. Ich habe das Spiel von der ersten bis dritten Minute gesehen. Okay. Und ich meine, wenn es dann zur Halbzeit 3-0 für Braunschweig steht, dann kann sich der HSV immer noch bedanken. Also so diese Ballverluste vorne und dann hinten sich die Konter fangen. Ich meine, die haben, glaube ich, 5-mal knapp am Tor vorbeigeschossen, beziehungsweise 2 oder 3-mal hat der Heuer Fernandes sensationell gerettet. Weil auch die Abschlüsse jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal, Lewandowski hätte ihm 4 eingeschenkt. Aber okay, den hat Braunschweig nun mal Gott sei Dank nicht gehabt. Also nach der ersten Halbzeit hatte ich ein ganz komisches Gefühl, weil das ist ja eigentlich das gegen den tiefstehenden Gegner, was sie jetzt im 5. Jahr zweite Liga eigentlich mal so ein bisschen raushaben sollten. Denn ansonsten wird es ja wieder kompliziert. Dass sie die Ansprache angenommen haben vom Walter in der Halbzeit, da ist es wohl auch ein bisschen lauter geworden. Und dann am Ende natürlich Glatzel, finde ich sowieso eine sensationelle Geschichte, dass der echt nochmal sich das antut, beim HSV zu verlängern. Dem standen ja nun irgendwie einige Türen noch offen. Dem haben wir es zu verdanken und auch der Tatsache, dass sie es im zweiten Durchgang ein bisschen besser gemacht haben. Aber die erste Halbzeit war irgendwie wieder so ein Rückfall in alte Zeiten. Das will ich nicht unbedingt nochmal sehen in den nächsten Monaten, muss ich gestehen.
Ganz genau beobachten wir das und auch den Golfsport. Danke dir, Gregor. Kurze Pause. Big Show 569.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Gut. Herrschaften, weiter geht's. Big Show 569. In Wimbledon hatten wir technische Probleme, aber seit ich wieder zurück bin, läuft es prächtig. Da können wir fast jede Woche Björn Jensen von Hamburger Abendblatt erreichen. Grüß dich, Björn.
Moin.
Moin. Ich habe Folgendes. Ich überlege mal kurz, es war der Dienstagabend, glaube ich, als meine Tochter mal wieder ein Hockeyspiel gehabt hat. Das war mit der weiblichen Jugend A hier im Münchner Umland. Und ich dachte bei mir, der Hockey-Schiedsrichter als solcher hat zu viel Einfluss auf den Spielverlauf, weil es mir sehr, sehr random vorkommt und sehr, sehr willkürlich. Und beim Handball, finde ich, ist es noch schlimmer. Aber du als jemand, der auch sehr viel Hockey auf viel, viel höherem Niveau sieht, hast du auch diesen Eindruck?
Also ich, gerade auf höherem Niveau hat man ja den Vorteil, dass es diesen Videobeweis gibt. Das heißt, der Einfluss der Spielleiter ist eigentlich dadurch mehr oder weniger begrenzt, dass man alles auf Video nachprüfen kann. Insofern sehe ich den Einfluss nicht höher als in anderen Sportarten auch. Auf der Ebene Jugend oder so, da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das so ist. Zumal Hockey natürlich ein Sport ist, wo es deutlich, ich glaube, ohne dass ich jemals getan habe, als Schiedsrichter zu arbeiten, glaube, dass es im Hockey auch schwieriger ist, da die richtigen Entscheidungen zu treffen als vielleicht im Fußball, weil einfach die Spielgeschwindigkeit viel schneller ist und das Spielgerät deutlich kleiner. Aber ja, ich kann mir das vorstellen, dass es auf der Ebene, wo du jetzt unterwegs warst, dass das durchaus der Fall sein kann, ja.
Womit sich ja gleich meine Frage anschließt, denn das Kommentatoren-Duo am Freitagabend am vergangenen war sich ziemlich sicher, die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen, die Danas, wäre gegen Argentinien, Achtung, ich weiß nicht, ob das Wort verpfiffen gefallen ist, aber sagen wir mal so, also die Schiedsrichterinnen hätten es nicht gut gemeint. Ist das der Tenor gewesen dann in der Mannschaft oder sagt man das dann auch nicht danach, selbst wenn es so gewesen wäre?
Ja, ich glaube, man ist immer gut beraten, nach Niederlagen jetzt nicht die Schuld direkt beim Schiedsrichter zu suchen. Das haben die auch nicht getan, weder der Bundestrainer noch die Spielerinnen. Unterschwellig war natürlich eine Unzufriedenheit da und die kann ich nachvollziehen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass die Deutschen verpfiffen wurden, denn ich fand die Spielleitung auf beiden Seiten, ja, ich will es mal gelinde ausdrücken, suboptimal. Die deutsche Mannschaft hatte einfach das Pech, dass das 1:1 aus einer Strafecke resultierte, die auch nach der Videobilderansicht meiner Meinung nach keinen Bestand hätte haben dürfen. Dadurch kriegt man den Ausgleich und dann gab es eine Szene, wo sie eigentlich das reguläre 2:1 schießen, was dann weggepfiffen wurde wegen angeblich gefährlichen Spiels. Auch das fand ich mit den Videobildern im Einklang überhaupt nicht zu sehen. Das heißt, wären das Situationen gewesen, in denen das Spiel dann vielleicht sogar schon 2:0 gestanden hätte und dann wäre es für Argentinien sicherlich schwierig geworden. Auf der anderen Seite hatten die Argentinierinnen kurz vor Spielende Ende der regulären Spielzeit das Siegtor erzielt, in meinen Augen ein korrektes, das dann auch weggepfiffen wurde. Insofern, ja, es war eines WM-Halbfinales, war die Schiedsrichterleistung leider nicht würdig. Ich glaube, so kann man es festhalten.
Ja, und es gab ja auch vor dem 2:1 für die Argentinier, da war eine 3- bis 4-minütige Unterbrechung auch, weil das Tor auch wieder kontrolliert wurde. Ja. Und wenn man es dann in der Zeitlupe gesehen hat, dann habe ich mich zumindest gefragt, ja, warum eigentlich? Ja, vielleicht, weil dann Fuß im Spiel gewesen sein könnte. Ja, eine ganz schwierige Geschichte. Du, das hast natürlich völlig recht, ja. Ohne Videobeweis und der Ball ist klein und wann der Schläger wirklich und wann der Fuß an den Ball geht, macht man nicht einfach zu sehen.
Ja.
Ich habe so, also es ist leider nur der 4. Platz geworden für die deutschen Frauen. Ja. Aber ich habe so ein bisschen, also der Volker Kreisel in der SZ hat einen Bericht geschrieben und da sind noch ein paar Zitate drin von Valentin Altenburg. Und ich finde, also man ist jetzt trotz allem natürlich enttäuscht, aber jetzt nicht gänzlich unzufrieden aus dieser WM rausgegangen. Ist das der richtige Eindruck?
Ja, der Eindruck ist mit Sicherheit richtig, weil man ganz klar sagen muss, das ist gerade, wenn man die Argentinien-Spiele vergleicht, man ist ja im olympischen Viertelfinale mit 0-3 an Argentinien gescheitert, sang- und klanglos und hat jetzt wirklich mit einer, wie ich finde, nochmal verbesserten argentinischen Mannschaft auf Augenhöhe wirklich die 60 Minuten mitgehalten. Insofern ist der Aufwärtstrend durchaus zu sehen gewesen und insofern auch eine berechtigte Zufriedenheit mit der Gesamtleistung. Dass am Ende natürlich dann der vierte Platz steht, ist unheimlich bitter und am Ende leider auch verdient, weil im Bronzespiel gegen Australien dann im letzten Viertel tatsächlich der Saft weg war. Also da hat man gemerkt, dass sie zusammengefallen sind, so ein Stück weit körperlich. Ja, das ist dann natürlich bitter, wenn man sich dann für den Aufwand nicht belohnen kann. Aber ich kann die Zufriedenheit mit der Gesamtturnierleistung durchaus nachvollziehen.
Und die begründet sich ja auch, glaube ich, darin, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Mannschaft A sehr jung ist oder relativ jung ist und dass B große Aufgaben anstehen, die im eigenen Land stattfinden. Ich glaube, ist es die Europameisterschaft, die kommt, wo man sich dann richtig, auch für Olympische Spiele qualifizieren kann, in Mönchengladbach of all places.
Richtig. Das ist im kommenden Jahr wird die Heimeuropameisterschaft für Herren und Damen in Mönchengladbach stattfinden. Und die gilt als Qualifikationsmöglichkeit. Allerdings holt nur der kontinentale Champion den Titel. Und wenn man weiß, wie stark die Niederlande ist, die ja auch dann den WM-Titel geholt haben, dann weiß man, dass das erstmal schwierig wird. Möglicherweise, da bin ich nicht ganz firm, das ändert sich auch immer wieder, kann es aber sein, dass die Niederlande durch den Gewinn des WM-Titels auch schon vorqualifiziert sind und entsprechend schon der Finaleinzug reichen würde für eine Qualifikation. Aber auch da muss man natürlich sagen, wenn man jetzt die Top 4 der WM sieht, ist Deutschland europäisch unter den Top 2. Aber auch das muss man immer wieder bestätigen. Da gibt's ja auch mit Spanien, mit Großbritannien immer wieder auch Mannschaften, die da, Belgien nicht zu vergessen, die da auch gefährlich werden können. Ja, insofern. Da kommt einiges auf die Nationalmannschaften zu und man darf gespannt sein. Die Herren haben ja tatsächlich zwischendrin noch jetzt Anfang kommenden Jahres ihre Weltmeisterschaft noch in Indien. Die ist aus dem Sommer jetzt verlegt worden. Die findet dann Anfang Januar des kommenden Jahres statt.
Ja, das hat er mich sowieso schon massiv verwirrt, weil ich Hockey immer so als Combined Event gesehen habe, eigentlich bei den Weltmeisterschaften. Und so viele Mannschaften sind es ja nicht, ja, dass man nicht sagen könnte, alles gemeinsam.
Wie bei Olympia. Man könnte das definitiv sagen, es gab es ja auch schon, wird aber nicht immer praktiziert, einfach eben, weil man natürlich auch versucht, mehrere Gastgebernationen mit Turnieren zu beglücken. Also die Bewerbungen können auch getrennt abgegeben werden und passiert auch durchaus häufiger, dass Weltmeisterschaften getrennt sind. Europameisterschaften sind eigentlich in den vergangenen Jahren immer kombiniert gewesen. Ja.
Gut, so, du bist in dieser Woche engagiert am Hamburger Roten Baum. Wir werden dann gleich mit Michael Kohlmann sprechen, dem Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund und Davis Cup Kapitän. Björn, dein Eindruck so von den ersten Tagen? Ich habe eigentlich relativ viel gesehen und muss sagen, es sind relativ viele freie Plätze auf den Tribünen. Vielleicht, weil alle Andrea Petkovic auf Platz 2 sehen wollten, aber das kann es ja nicht sein. Also wie ist so dein Eindruck, gerade auch was den Zuspruch des Hamburger Publikums, das ja ein Fachpublikum ist, anbelangt?
Ja, der Eindruck trügt nicht. Ich bin auch tatsächlich ein Stück weit ernüchtert vom Publikumszuspruch. Ich hätte auch gedacht, dass dieses Combined Event, was ja erstmals seit 1978 am Hamburger Roten Baum wieder mit Damen und Herren gemeinsam innerhalb einer Woche ausgetragen wird, dass das doch ein bisschen mehr zieht, zumal die Felder ja durchaus ansehnlich sind. Bei den Männern.
Und bei den Frauen kommt er weiter.
Bei den Frauen, gut, das ist ein 250er, das ist klar, da kannst du jetzt nicht so die große Klasse erwarten, aber immerhin die Weltranglisten Zweite haben sie dabei und bei den Herren ist es auch, finde ich, für einen 500er sehr ordentlich oder sogar sehr gut. Und das hat mich auch ein bisschen verwundert, zumal das Wetter, na gut, es war sehr, sehr heiß für Hamburger Verhältnisse. Wir hatten ja auch gestern hier knapp an die 40 Grad. Das kennt der Hamburger normalerweise nur, wenn er zwei Sommertage addiert. Insofern ist das schon sicherlich ein Faktor gewesen. Ich finde aber auch, dass das ein Stück weit enttäuschend ist. Ja.
Ja. Das ist das eine. Was auch ein bisschen bemerkenswert ist, finde ich, also es gab ja diese Diskussion in Berlin zum Beispiel, dass Angelique Kerber, die beste deutsche Spielerin, nicht am Start ist. Diese Diskussion gab es jetzt gar nicht. Oder habt ihr euch schon auch gefragt, naja, es ist ein deutsches Turnier in Hamburg, Traditionsstätte. Gab es ja auch früher ein Frauenturnier. Wir erinnern uns ja dran, die Geschichte mit Monika Seles, die traurige. Ja. Ist schon bemerkenswert eigentlich, oder? Dass Kerber, ist das überhaupt ein Thema gewesen bei euch?
Nein, weil es von vornherein klar war, dass sie keine Lust hat, auf Sand nochmal zu kommen nach Wimbledon und zwischen der Hartplatztour. Und wir wissen alle, dass sie ungern auf Sand spielt. Da war das eigentlich von vornherein klar. Andrea Petkovic, die ja Turnierbotschafterin auch ist, in ihrer Doppelfunktion, hat auch gesagt, dass sie sich das sehr, sehr wünscht, dass Angie hier mal spielen würde, aber dass es aussichtslos ist. Und wenn Andrea das sagt, dann glauben wir das.
Ja, also Andrea ist wirklich zu glauben. Und ja. es gibt ja also kein besseres. Ich war ja vor 2-3 Jahren war sie mal in Linz und dann hat der Kollege vom Standard, die einzige österreichische Qualitätszeitung, hat ein Interview mit ihr geführt und war komplett perplex und ja, und die redet ja und die erzählt ja so viel und ich dachte mir, ja, das macht sie tatsächlich. Jede Pressekonferenz mit Andrea Petkovic ist wert hinzugehen, weil es immer was Neues ist und weil sie immer was erzählt. Und die spielt ja heute jetzt dann gleich gegen Annette Kontaveit, da werden wir dann sehen. Und was natürlich schon bemerkenswert ist, wenn man den Spielplan anschaut, Björn, ganz kurz noch, es ist schon so, dass die Männer auf dem großen Court spielen, auf dem Center Court und die Frauen meistens nebenan, wird sich am Wochenende wahrscheinlich lichten, wenn dann die Halbfinale und das Finale ist, aber stößt das manchen sauer auf, weil auch da Andrea Petkovic nimmt sich ja kein Blatt vor den Mund.
Nee, tatsächlich gar nicht, weil ich finde, das ist durchaus ausbalanciert. Also wir hatten auch gestern, glaube ich, von 5 Damen-Matches auf dem Center Court und man muss natürlich eben auch nach der Turnierwertigkeit mit 250 und 500er gehen und ich finde, bisher ist das sehr ausbalanciert. Da wird extrem auch drauf geachtet, weil mit Sandra Reichel hier ja eine Turnierdirektorin am Werk ist, die sich sehr, sehr stark eben auch für Frauen engagiert. Ja, hat auch in ihrem Team ganz viel weibliche Kräfte, die die passt da natürlich auch sehr mit drauf auf und Andrea mit natürlich ebenso an dieser Front. Und insofern bisher ist das gar kein Thema und ich finde auch, dass sie das eigentlich gut ausbalancieren. Das kam natürlich ein bisschen komisch rüber, dass eine Petko, eine Lisicki und wie sie alle heißen, auf Court One angesetzt waren. Aber gut, wenn parallel eben so Leute wie Alcaraz spielen oder ein Rublev, der hier auch ein absoluter Publikumsliebling ist tatsächlich, nachdem er hier auch den Titel 2020 gewonnen hat, dann ist das zu verstehen. Die Gegnerschaft von Andrea war ja jetzt auch nicht so überragend, dass man sagen musste, das ist ein Pflichtmatch auf dem Center Court. Insofern heute ist es ganz klar und wird bestimmt auch entsprechend gewürdigt werden. Also Kontaveit gegen Petkovic ist sicherlich ein Match, was man durchaus sich sehr, sehr gut anschauen kann.
Ja, und zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird man schon wissen, wer es gewonnen hat. Danke, Björn. Ja, wie immer eine Freude. Sportradio 360, Big Show 569. Wir pausieren und sind dann wieder da mit Michael Kohlmann.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte. Vous écoutez la radio 360.
Sportradio 360, Big Show 569. Und nach langer Zeit mal wieder. Ich habe ihn zuletzt gesehen, als er Kevin Krawitz und Andreas Mies beobachtet hat. In Paris war es, glaube ich. Das ist der deutsche Davis Cup Kapitän. Head of Men's Tennis, Michael Kohlmann. Servus, Michael.
Servus, Jens.
Du bist in Hamburg, hast gerade wieder Kramis beobachtet. Ich habe geschrieben, never in doubt. Aber gar nicht so einfach, das Match, das die da jetzt in der ersten Runde gehabt haben, oder?
Es war 10-8 im Match-Tiebreak. Insofern kann ich jetzt nicht wirklich sagen, dass es einfach war. Also es war eine enge Partie. Die beiden, der Mexikaner und Kolumbianer, haben das ganz ordentlich gemacht. Haben, fand ich, einen guten ersten Satz gespielt. Dann ab Anfang zweiter fand ich, dass Kevin und Andi das dann ganz gut übernommen haben und auch ja, besser waren und haben dann eigentlich einen sehr guten Match-Tiebreak gespielt. Klar, 10-8 ist jetzt, hört sich eng an, aber es war zwischendurch auch 9-5. Und die haben es immer von vorne weggespielt. Insofern, never in doubt, würde ich, ja, ist ein bisschen übertrieben, aber verdient gewonnen.
Ja, so. Und die beiden gemeinsam mit Tim Pütz, das ist ja eigentlich die kleinste Baustelle, die du hast als Davis Cup Kapitän. In, ich glaube, 6 Wochen ist es, vielleicht ein bisschen länger. In Hamburg wird dann gespielt, auf Hartplatz wohlgemerkt, die Davis Cup Zwischenrunde. Und wenn man deine zwei besten Spieler anschaut, dann sieht man leider auf Instagram bei Sascha Zverev irgendwelche Behandlungen am Knöchel. Oskar Otte ist auch gerade operiert worden. Fangen wir mal mit Sascha an. Was, wie viel weißt du, wie es ihm gerade geht?
So, ich war letzte Woche bei ihm in der Reha, habe ihn dort mal besucht und habe mich mal selber auf den neuesten Stand gemacht. Ja, an dem Tag hat er gerade die Krücken zum ersten Mal weggelegt und ist selbstständig gelaufen, ohne Krücken, ohne Gehhilfen. Hat ja Aquagymnastik schon gemacht und wirkt eigentlich sehr aufgeräumt. Ich glaube, dass er gut in der Zeit ist. Ist, so wie mir auch alle da versichert haben, sogar ein bisschen vor der Zeit. Und du, ist sehr positiv, dass er das hinkriegt. Ich glaube, dass er lieber heute als morgen anfangen würde. Hm. Aber klar, jetzt muss man abwarten, wie der Fuß reagiert auf die Belastung. Das war jetzt, die Belastungen hatten sich bis jetzt ja komplett in Grenzen gehalten und jetzt fängt er an, täglich ein bisschen mehr zu machen. Bis jetzt ist alles gut gelaufen. Insofern bin ich noch positiv gestimmt, dass Sascha Richtung Davis Cup, vielleicht sogar schon US Open, hoffentlich US Open für ihn. Also ich würde es mir für ihn wünschen, dass er da schon spielen kann. Aber für Davis Cup hoffe ich, dass er es ja irgendwie hinkriegt.
Jetzt kenne ich deine eigene Verletzungsgeschichte leider nicht gut genug. Ich hoffe, du hattest keine, aber ich weiß ja bei mir, mich hat es beim Skifahren zweimal hingeprackt, einmal Kreuzband gerissen, einmal Achillessehne und ich war danach extrem vorsichtig. Jetzt hat Sascha nach dieser Verletzung, wo er gerutscht ist, das kommt ja dann doch nicht so oft vor im Profitennis. Ich kann mich an niemanden erinnern, der ähnlich seine Verletzung, ja, dass die ähnlich zustande gekommen wären. Denkst du, dass es da auch wieder eine Zeit lang braucht, bis er sich das wirklich traut, nach außen zu rutschen?
So, absolut. Also das wird mit Sicherheit das nächste Mal, wenn er dann auf Asche spielt, ne, das ist ja, er ist ja so ein bisschen in der roten Asche da hängen geblieben. Klar, er rutscht auch auf Hartplatz. Das wird die ersten Male, wenn er ansetzt zum Rutschen, immer irgendwo im Kopf hängen bleiben. Und man wird da mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen Gedanken verlieren. Die Frage ist, ob er dann anfängt, vielleicht mal am Anfang mit Tape zu spielen oder mit einer Bandage. Ne? Und das hilft mir eigentlich immer ganz gut. Ich hatte auch ein paar Bänderrisse und mir hat das am Anfang immer sehr geholfen, wenn ich ein bisschen Unterstützung hatte, also sprich Tape oder Bandage. Und dann nach einer Zeit kann man das dann auch wieder weglassen, weil dann das Vertrauen eigentlich wieder da ist. Ne? Und aber das sind, würde ich jetzt sagen, normale Abläufe. Da hat er ja auch ein professionelles Team um sich mit Hugo Ravillen, einem der besten Physiotherapeuten. Und da mache ich mir jetzt keine Sorgen, dass das irgendwo im Kopf mit Sicherheit auch dann endgültig verarbeitet werden muss, klar, aber ja, also wenn er dann wirklich, wenn sein Fuß jetzt so heilt, wie wir das alle hoffen, dann glaube ich, kriegt er das mit Sicherheit auch hin.
Oskar hat relativ spät aus Hamburg rausgezogen, jetzt natürlich auch wird er kommende Woche in Kitzbühel nicht spielen. Wie lang ist dessen Pause avisiert?
Du, beim Meniskus-Eingriffen sagt man ja immer
6 Wochen.
Also 4 bis 6 Wochen. Ich bin immer so ein bisschen positiv. Okay,
sehr gut.
Ich gehe jetzt mal einfach ein bisschen weiter nach vorne. 4 bis 6 Wochen. Ist natürlich nicht nur für uns, sondern auch gerade für ihn, der eine super Saison spielt, extrem bitter, dass er jetzt in dieser Phase, jetzt mal mit Hamburg, das im Flöten geht, dann Kitzbühel, dann die Hartplatz-Saison, die großen Turniere, wo er ja auch sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen könnte. Das ist für ihn erstmal schade, aber auch da denke ich mir, dass man das jetzt mal abwarten muss, natürlich, wie das jetzt verläuft, wie es verheilt. und hoffe für ihn und für uns, dass er das schnell hinbekommt und dass er ja schnell wieder fit ist und an seine Leistungen, die er wirklich in den letzten Wochen und Monaten konstant abgerufen hat, dann wieder anknüpfen kann.
Das ist natürlich extrem bitter für ihn, weil ich glaube, er wäre das erste Mal ja wirklich direkt qualifiziert gewesen für Toronto, für Cincinnati, US Open, keine Quali. Da ist natürlich auch aus finanzieller Sicht, also ich weiß nicht, er wird nicht des Geldes wegen spielen, aber man nimmt die Kohle trotzdem gern mit, oder?
Naja, das ist ja ein ganz nettes Anhängsel, ne? Dass man erstmal die Chance hat, bei diesem Turnier zu spielen und dann auch noch den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Klar, also das glaube ich auch, da bin ich mir ziemlich sicher, so wie Oscar ja auch dieses Jahr gespielt hat und hat er, glaube ich, auch ganz ordentlich verdient bei den anderen Turnieren, da wird er jetzt nicht Entscheidungen treffen, nur des Geldes wegen, aber klar, die Turniere sind natürlich die höchst dotierten auf der ATP-Tour beziehungsweise die Grand Slams und wenn man dann aussetzen muss, ist es natürlich extrem bitter.
So, jetzt habe ich gesehen, in der Weltrangliste, in der neuesten, Daniel Altmaier ist wieder um 5 Plätze gestiegen, auf Platz 56, aber gefühlt hat der Daniel leider in den letzten Wochen kein Match gewonnen, hat erste Runde jetzt auch verloren in Hamburg. Wo siehst du ihn denn? Also gut, Hamburg darf man natürlich verlieren, ja, gegen den Cerundolo, aber ansonsten, wo siehst du Daniel Altmaier im Moment?
Ja, ich fand, dass er jetzt gestern eigentlich ein gutes Match gespielt hat, gegen Cerundolo, der gerade Mostert gewonnen hat. Beim Daniel ist es halt so, der hat so gefühlt auf dem Challenger-Level kann der, egal wo er hinfährt, jedes Challenger gewinnen. Mhm. Auf den Tour-Events hat es noch nicht so geklappt, wobei das jetzt auch nicht richtig ist. Er hat ja letztes Jahr in Umag und Kitzbühel jeweils Halbfinale gespielt während der Olympiazeit. Also hat er das mit Sicherheit auch drauf und ja, ich glaube, bei ihm muss irgendwo der Knoten platzen, dass er sich das nicht nur zutraut, sondern dann auch auf diesen Turnieren die konstant guten Gegner, klar, das ist auf Challenger-Level manchmal etwas anders, da spielt man vielleicht die ersten zwei Runden mal gegen einen, der jetzt vielleicht nicht dieses Top-100-Niveau manchmal hat und kommt ganz gut ins Turnier. Bei den Grand Prix, die er bisher gespielt hat, geht es halt direkt immer los und das wird eine Weile dauern, aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass er das auch in nächster Zeit irgendwann so hinkriegt, dass er dann auch konstant seine Runden gewinnen wird.
Sehr schön. Hat gesehen, dass du zwar 10 Jahre jünger bist, also ich aber doch schon auch ein bisschen alt, weil ich glaube, die jüngeren Zuhörer, die wissen gar nicht, was du meinst mit Grand Prix. Aber früher haben wirklich, früher haben die größeren Turniere Grand Prix gewesen. Ja.
Ja, absolut richtig. Ja. Das stimmt, also 250er, 500er.
Ja, ich weiß schon.
Die ATP-Tour sozusagen, ja. Genau.
Ich habe einen Mann noch auf dem Zettel, den ich jetzt in Wimbledon gesehen habe und du weißt es natürlich, wenn er erste Runde raus ist. Das ist Nicola Kuhn und ich habe mich absolut geschreckt, weil ich den Nicola seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Ich dachte, und er war nie dick, der Nicola Kuhn, aber der hat jetzt nochmal also gefühlt 5-6 Kilo verloren, schaut aus wie ein Gerippe, der arme Kerl, aber spielt ganz ordentlich, hätte fast Alcaraz rausgenommen. Ja, was kann man über den Nicola Kuhn sagen?
Ja, der hat wirklich extrem an Gewicht verloren, hatte eine Zeit lang, glaube ich, so eine Verträglichkeitsgeschichte, also konnte ein paar Sachen nicht vertragen, hat dadurch extrem Gewicht verloren, hat aber jetzt in den letzten zwei Wochen vor Hamburg beziehungsweise zwischen Wimbledon und Hamburg so eine Aufbauwoche gehabt und auch konditionell viel gemacht, ist da, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Also ich fand das Match jetzt gegen Alcaraz, ist klar, das ist natürlich von der Anspannung her und dass man dann irgendwo vielleicht, dass der Oberschenkel dann auch mal ein bisschen zwickt oder zumacht, das kann halt auch mal passieren. Aber ich glaube, dass er da wirklich auf einem ganz guten Weg ist. Und die Leistungen in Wimbledon und auch hier sind absolut ansprechend und auch so, dass sie einen klaren Aufwärtstrend zeigen. Und ich kann nur hoffen, dass er das dann auch in die nächsten Turniere mit reinnimmt, weil die nächsten Turniere, die er dann auf Challenger-Level spielt, das sind dann halt die Turniere, wo er dann auch wirklich mal punkten muss, ne? Und auch punkten sollte. Und wenn er diese Leistungen aber dann abrufen kann, die er die letzten Wochen gezeigt hat, dann bin ich mir da auch sicher, dass er es schafft. Aber am Ende des Tages klar, ist so ein Match wie gegen Alcaraz, ist es toll, weil man sieht, dass man dran ist. Mhm. Aber am Ende des Tages musst du dann die nächsten Wochen dann auch das wiederholen und gegen schlechtere Gegner dann halt auch deine Siege einfahren. Und da hoffe ich, dass er aus diesem Match halt so viel mitnimmt, dass ihm das auch gelingt.
Jetzt warst du die letzten Tage, hast du mir gesagt, bevor du nach Hamburg gefahren bist, in Klosters war es, glaube ich, bei den U18-Europameisterschaften. Wie ist Deutschland da aufgestellt im Moment? Du warst hauptsächlich natürlich für die Jungs verantwortlich.
Genau, bei den Mädels sind wir noch vertreten. Also wenn ich, dadurch, dass ich jetzt in Hamburg bin, kann man davon ausgehen, okay, cool, dass es bei den Jungs jetzt nicht so gut gelaufen ist. Wir haben vom DTB oder wir haben in den letzten Jahren das immer so gemacht, dass wir bei unseren besten 17-Jährigen hinschicken. Das hat mehrere Gründe, weil wir wollen, dass sie sich dann halt noch für das nächste Jahr auch so positionieren in der Rangliste, dass sie dann bei den Grand Slams die Cuts schaffen. Mhm. Dieses Jahr haben wir das auch gemacht. Unsere beiden besten 17-Jährigen haben, oder dadurch, dass wir die schicken, sind das nie welche, die vorgesetzt sind, sondern die müssen dann meistens, haben manchmal Auslosungspech, muss man einfach sagen. Einer von den beiden hat leider gegen den Top-Gesetzten in der zweiten Runde spielen müssen und 6-3 im dritten verloren, hat eigentlich eine sehr ansprechende Leistung gezeigt. Und der andere Junge, der dabei war, hat ja leider nicht sein Leistungsniveau abrufen können und hat auch in der zweiten Runde verloren, allerdings gegen jemanden, gegen den er auch gut hätte gewinnen können. Und insofern habe ich dann dort relativ schnell die Koffer gepackt, habe meine Bundestrainerkollegin Jasmin Böhr mit den Mädels dagelassen. Und die haben jetzt auch gestern und auch heute ihre Matches gewonnen und sind noch vertreten. Und ich hoffe, dass die deutschen Fahne dann ja weiter hochhalten.
Also ich habe Ella Seidel ein bisschen zugeschaut in Wimbledon, ist ja da recht weit gekommen bei den Juniorinnen und dachte, okay, die spielt wirklich einen flotten Ball und die hat ja auch in Hamburg jetzt gespielt, aber da sieht man dann natürlich, der Unterschied zum Erwachsenen-Tennis ist schon noch ziemlich groß. Ich habe noch eine Frage, auf die du nicht vorbereitet bist, aber wir haben ja gemeinsam in München Holger Rune gesehen, wie er das Turnier gewonnen hat. Nicht ganz unglücklich, muss man sagen, also Oscar im Halbfinale nicht gesund und Van de Zandschulp im Finale dann auch aufgegeben. Aber der trifft seit den French Open keinen Ball mehr. Habe ich ihn, und du weißt, ich bin immer schnell bei solchen Dingen, aber habe ich den Rune überschätzt oder ist das nur ein lokales Zwischentief?
Also, und wo du es jetzt ansprichst, war ich ja nicht so überzeugt vom Holger Rune. Also ich habe auch in München, glaube ich, gesagt, dass ich nicht glaube, dass er das Turnier gewinnt. Aber okay. Also erstmal, um das jetzt auch zu relativieren, Holger Rune ist ein extrem guter Spieler und ich glaube, dass er auf lange Sicht auch irgendwo unter den Top 20 immer bleiben wird. Aber auch für so einen Jungen ist es ja nicht so leicht, dann so schnell jetzt dann da hochzuschießen und dann auch mit dem Druck umzugehen jeden Tag, ne? Und dann bist du halt einer von denen, gegen den jeder gewinnen will, weil du halt so ein bisschen der hochgelobte und gehypte Spieler bist. Und ich glaube, dass das auch nicht so leicht ist. Dann hat er, glaube ich, auch ein bisschen Druck bekommen oder von der Presse her ein bisschen Druck bekommen, weil er sich nicht so optimal verhalten hat im Match gegen Kaspar Ruud. Ne? Ja, das glaube ich, damit muss ein Junge dann auch erstmal umgehen. Und ich glaube, dass da viele Sachen zusammenkommen. Und also generell ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Da brauchst du dir keine Gedanken machen. Der wird seinen Weg gehen. Aber man muss dann auch mit den neuen Situationen, die auf einen zukommen, dann auch immer erstmal mit umgehen. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Sache, die er gegen Kaspar Ruud erlebt hat und auch das, was dann auf ihn eingeschlagen ist, dass das schon was ist, was für so einen 18-Jährigen jetzt nicht ganz leicht ist. Ne? Und das erstmal zu verpacken und dann auch wieder in den normalen Modus überzugehen und wieder voll anzugreifen, was er ja als junger Spieler eigentlich, was er ja immer drauf hat und was er ja auch immer machen sollte.
Ja. So, als Sebastian Allaire announced wurde, wie wir Franzosen sagen, beim BVB, dachte ich, na, das könnte vielleicht doch spannender werden, die Bundesliga-Saison, als gedacht, weil ich wusste schon, dass Adeyemi, der ist einfach nicht der Spielertyp, dass er das alleine rausreißen wird, das ist ein Konterstürmer, aber ich glaube, es werden sehr wenige Mannschaften dem BVB den Gefallen machen, dass sie freudvoll angreifen und sich auskontern lassen. Jetzt ist Allaire mal raus. Wir wünschen ihm natürlich alles Gute. Wie hast du deine Erwartungen angepasst an den BVB für die kommende Saison?
Du, generell war ich erfreut zu sehen, dass einige Veränderungen stattgefunden haben, dass man sich auch in einer gewissen Art und Weise verjüngt hat, dass man unter anderem einen Spieler wie Schlotterbeck, den mag ich irgendwie, der hat einen sehr positiven Auftritt immer. Also ich mag so, auch wenn man mal einen Fehler macht hier und da, aber irgendwo wieder aufsteht und wieder positiv weiterfightet, das gefällt mir. Mhm. Süle finde ich für die Innenverteidigung. Also ich fand eigentlich, oder auch den von FC Köln, den sie geholt haben, den Mittelfeldspieler Özcan, genau. Ich finde, die haben sehr, sehr gute Verpflichtungen getätigt. Haller, wie der Franzose sagt, klar, auch. Also ich glaube auch, dass der BVB so einen Stürmer braucht. Ob das jetzt so eine Granate ist, wie ich es mir hoffe, das weiß ich nicht. Erstmal, wie gesagt, muss er auch gesund werden und wie gesagt, das hoffen natürlich alle. Ich bin gespannt. Also, FC Bayern hat ja jetzt auch nochmal nachgelegt. Insofern könnte das eine interessantere Saison werden, aber am Ende des Tages befürchte ich, dass der Kader vom FC Bayern dann doch nochmal ein Tick besser ist. Und das über so eine Saison von 34 Spieltagen schwer zu meistern ist. Aber es gibt ja immer mal wieder Überraschungen.
Ne? Ja, das ist klar. Aber ich weiß nicht, wer den Kommentar geschrieben hat, aber irgendwo in der SZ, glaube ich, der Fischer war es, glaube ich, der schreibt, Dortmund lässt sich auf die Schulter klopfen, wenn sie ablösefrei zwei Verteidiger holen. Wobei der Schlotterbeck hat, glaube ich, was gekostet. Aber egal, die Bayern kaufen dann halt einen für 80 Millionen. Mit dem Delikt. Ja, genau. Einfach nur mal, um Ruhe zu schaffen. Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Michael Kohlmann, Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund und Davis Cup Kapitän. Die Bestätigung meiner Akkreditierung ist heute ins Haus geflattert. Ich freue mich schon auf Hamburg, aber ich hoffe, dass wir uns davor noch sehen. Das war's, die Big Show 569, Sportradio 360. Es gibt ein paar Dailies, es gibt was Neues aus Eugene. Bleib's dran.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!